Hallo zusammen zu einer neuen Folge hier vom Enjoy Your Bike Podcast. Neben mir Dan Miesen.
Hallo, wie immer.
Und ich bin Ingo Quendler. Und ja, ich habe am Wochenende den einzigen Wettkampf dieses Jahr gehabt, einen Triathlon-Wettkampf. Und oft war das Thema schon mal nachgefragt, ja, Triathlon, wie fange ich denn damit an für Anfänger oder auch spezielle Fragen für Fortgeschrittene und so weiter. Ja, so dass das vielleicht jetzt mit meinem Wettkampf, den ich gemacht habe, weil ich da glaube ich, kann ich ganz viel zu erzählen, weil da war ich ziemlich begeistert von, sagen wir mal so, gab es auch schon ein Video zu. Und dann passt das vielleicht ganz gut als Thema, das Thema Triathlon einfach mal, ja, in diesem Podcast zu besprechen.
Es kommen aber auch ab und zu mal in unserem YouTube-Kanal, weil wir ja sehr radsportlastig sind, auch Kommentare, Igitt ist ja mit Laufen.
Ja, ja, und mit Schwimmen vor allem, ne? Genau. Nein, also freut euch drauf, sind einige Anekdoten, glaube ich, dabei, auch insbesondere von Dan, der ja auch früher mal in der zweiten Bundesliga gestartet ist. Also das ist sicherlich auch hörenswert, wenn man kein Triathlet ist, denke ich. Und wir gucken mal, gehen das mal durch, wie das überhaupt durch Zufall entstanden ist, wie ich überhaupt meinen ersten Triathlon gemacht habe, überhaupt ohne einen Triathlon zu machen, überhaupt mit Laufen und Schwimmen angefangen habe. Das ist, glaube ich, ganz interessant.
Und wir geben uns jedenfalls Mühe, dass es auch für Radsportleute doch was Interessantes bietet.
Genau, wir versuchen zumindest. Ihr könnt ja mal Rückmeldung geben, ob das geklappt hat oder ob ihr dann irgendwann Igitt abgeschaltet habt.
Ich finde das so süß, Igitt mit Laufen.
Ja, ja. Nee, dann fangen wir mal an. Jetzt hier so ein paar kleine Themen. Tour de France, wir haben das Racemax, wir haben noch auch noch ein Open Wide, wo wir was drüber erzählen können, neues Komplettrad. Damit fangen wir jetzt mal an. Zuerst danke für das Feedback zur Sendung vom letzten Mal. Hat sich Holger, glaube ich, auch gefreut. Er hat auch viele Kommentare selber beantwortet bei YouTube. Ja. Da hatten wir das Interview mit seiner Reise zu den Niagara-Fällen. Und in dem Interview hat er angesprochen, dass in Amerika, da wo ein Radsportler verunglückt, weiße Fahrräder stehen.
Und wir wussten das gar nicht.
Genau, das war für uns neu, während wir das Interview geführt haben. Und tatsächlich gibt es das hier in Deutschland auch schon. Da haben wir jetzt wirklich bestimmt 10 Kommentare, E-Mails bekommen, mit Fotos sogar, dass hier Deutschland in Berlin, auch hier im Raum Hannover, überall, oder Gott sei Dank nicht so viele, also da so viele sind es nicht, dass ich jetzt darauf aufmerksam geworden wäre, aber es ist wohl in Deutschland auch schon der Fall, dass dann weiß lackierte Fahrräder aufgestellt werden.
Wenn einer tödlich verunglückt ist dann, ne?
Genau. Und ja, in Berlin gibt es sogar einmal im Jahr so eine Fahrt, wo sich getroffen wird und dann an allen diesen Punkten vorbeigefahren wird. Also
es tut mir leid, aber deswegen ist ja auch schön, wenn ich in einem Podcast was mitkriege, was ich sonst nicht, das ist an mir vorbeigegangen.
Ja, an mir auch. Hoffen wir, dass es nicht noch viel mehr werden, dass sich da was tut, was die Fahrradsicherheit angeht. Momentan ist ja zumindest ein Trend da, dass die Politik Radwege ändert oder die Fahrräder auch mit auf die Straße bringt und diese neue Regel mit 1,5 Meter Abstand und so weiter, passiert ja was. Aber vielen Dank für die Rückmeldung. Also das war mir gar nicht so bewusst. Also wahrscheinlich sieht man das erst, jetzt sieht man sie wahrscheinlich irgendwann mal stehen, wenn man drauf achtet.
Immer schön, wenn unser Podcast keine Einbahnstraße ist.
Genau. Gut, dann haben wir jetzt endlich es geschafft, das Exploro Racemax, das habt ihr ja hier auch schon ein paar Mal im Hintergrund stehen sehen, wo heute natürlich passend zum Thema ein Triathlonrad steht.
Das steht also nicht im Hintergrund, genau. Wer es bei YouTube guckt.
Ja, ja, und das Exploro Race, beziehungsweise das Racemax, haben wir eins aufgebaut fürs Video, was tatsächlich beides kann, ne? Mit zwei Laufradsätzen, weil am Ende unterscheiden sich die Räder ja eigentlich. Der Rahmen unterscheidet sich nicht. Race ist das mit etwas dünneren Reifen und Max ist das mit dicken Reifen.
Genau. Aber es ist ein neuer Rahmen von 3T, schon seit 3 Monaten im Markt. Und wir haben es vorher nicht geschafft, dieses Video auf die Beine zu stellen. Und jetzt haben wir das gemacht und wir haben einen Auszubildenden. Darf ich das eigentlich hier spoilern?
Ja, ja. Unser Auszubildender war mit dabei. Wir haben im Videobereich jetzt auch einen Auszubildenden. Tatsächlich seit August. Und
wir nennen die Leute ja auch beim Namen.
Das Marc, ist Marc, genau, ja, ja. Stimmt eigentlich, warum sage ich eigentlich den Namen nicht?
Bei uns gibt es keine Geheimnisse.
Genau, der wird sicherlich irgendwann auch in den Outtakes oder vor der Kamera.
Er ist total nervös, wenn wir ihn jetzt erwähnen, weil der schneidet nämlich das Video von dem Racemax.
Ja, so ein bisschen ins kalte Wasser springen. Also er kann das schon so ein bisschen, aber wie gesagt, na, schneid mal und morgen gucken wir beide dann nochmal gemeinsam
drüber. Das Video kommt Sonntag, oder?
Genau. Ja. Und Ja, das wird ein bisschen kitschig, ne? Also so richtig schön, also richtig schön im Wald, muss man schon sagen. Hat man echt eine schöne Kulisse.
Positiv kitschig.
Und ja, ich bin's gefahren, weil es meine Rahmengröße war. Habe ich dann auch tatsächlich, ja, fürs Video und auch sonst habe ich am Wenterberg einfach mal ein bisschen Gas gegeben, sowohl mit den dünnen, als auch mit den dicken Reifen. Und muss schon sagen, ist ein sportliches Rad irgendwie, also so ein sportliches Gravelbike, so vom Gefühl. Und ja, fand ich cool, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Kannst du noch mal erklären den Unterschied, weil ich weiß gar nicht, ob wir das im Video so ausführlich erklärt haben, dieser Begrifflichkeiten Race und Max?
Ja, also erstmal ist es ja grundsätzlich so, ihr wisst, wir haben ja mehrere Marken als Gravel-Marken bei uns im Laden. Wir haben ja Cervelo, Open und 3T, also so würde ich mal drei Hauptmarken. Und immer 3T hat den Anspruch, dass sie auch irgendwie trotzdem noch viel auf Aerodynamik Wert legen. Wenn ich jetzt die Marken vergleiche, wir wollen jetzt hier neutral sein. Und das Race Max oder das Max ist trotzdem ein Rad, wo es hinten im Prinzip für den Übergang zum Hinterrad so ein Cutout hat. Natürlich hat es eine aerodynamische Sattelstütze, weil das ist die DNA von 3T, trotzdem Aerodynamik reinzubringen. Und der Witz an dem Rahmen ist im Prinzip, wenn du das Unterrohr siehst, das Unterrohr ist oben 5 cm, 52 mm breit und unten aber über 7 cm breit. Das heißt, es wird wahnsinnig dick, das Unterrohr, damit eine Trinkflasche komplett komplett sich im Windschatten befindet. Das ist eigentlich der Witz an dem Rahmen. Und der normale Gravelfahrer, der sagt, was habe ich mit der Geschwindigkeit im Gravel? Am Hut gar nichts. Okay, dann gibt's ja eben auch Cervelo bei uns oder Open. Das ist da nicht der Fokus auf Aerodynamik gelegt. Und wer aber da viel Wert drauf legt, ich kriege das ja ab und zu immer so mit, welche Leute jetzt ihre Comms viel mehr in den Wald legen. Und früher waren ja Strava-Comms nur auf der Straße. Jetzt gibt es die im Wald ja auch ohne Ende. Und für den Racer im Wald ist das sicherlich dann das richtige Rad. Ja,
eine also schöne Alternative.
Schöne Alternative. Und das ist halt, so ist es halt ausgelegt. Und das Video kommt, das ist
aber
so
das der mit dem Race und Max haben wir jetzt noch nicht erklärt, ne?
Das ist der gleiche Ansatz. Also, ob jetzt Race oder Max, der Rahmen ist es.
Genau.
Und dass ich natürlich als Racer vorwiegend mit 28 Zoll und vielleicht irgendwie 35 bis 40 Millimeter Reifen unterwegs bin und als, ich nenne das immer Maximizer, mit maximaler Traktion und maximaler Übersetzung für steile Hügel, da vielleicht auf 650B gehe mit halt breiteren Reifen, das ändert nichts an dem Rahmen.
Ja, naja, das ist auch das, was ich eigentlich mit der Frage bezwecken wollte, dass man, wenn man auf die 3T-Webseite geht oder auch bei uns, ich weiß gar nicht, ob es bei uns schon sichtbar ist, also wir haben die Räder hier, ich weiß nicht, ob wir sie schon online haben, man sieht, ja, ich kaufe das Exploro Race oder ich kaufe das Exploro Max und denkt, das sind unterschiedliche Rahmen auch, aber die Rahmen sind gleich und Race ist halt immer das Komplettrad, was mit meistens 30 bis 40 Millimetern ausgestattet ist. Genau. Und die Max sind, glaube ich, bis 650B dann mit 50 Millimetern oder sowas ausgestattet. Und das ist so das Interessante daran und kann ich ja schon mal vorwegnehmen, auch als kleines Fazit vom Video. Die haben wirklich einen guten Kompromiss vom Rahmendesign hinbekommen, dass beides gut aussieht. Also beides sieht so aus, als wäre das Rad genau dafür gemacht. Also das haben sie echt perfekt hinbekommen.
Ja, aber jetzt haben wir das mal angekündigt, dass das kommt. Genau. Jetzt haben wir 3T mit dem neuen Race Max angekündigt. Das war auch etwas, was viele Leute eingefordert haben, weil wir sind ziemlich open überfrachtet auf unserer Webseite und wir freuen uns ja auch, wenn wir was anderes zur Verfügung haben. Wir kriegen auch öfters mal eine Frage, warum wir von Canyon oder von Red Bull diese Räder nicht testen und vorstellen können. Ja, die passen nicht in unser Verkaufskonzept und das hat vielleicht der ein oder andere noch nicht ganz durchschaut, deswegen muss ich das auch nochmal sagen. Also ihr könnt das berechtigterweise fragen, aber was soll ich darauf antworten, wenn ich Gewerbetreibender bin und diese Räder gar nicht im Angebot habe?
Nö, die können wir halt einfach gar nicht, also wir können die als Händler nicht verkaufen, ne? Gehen halt direkt und, per Internet.
Wer weiß, wo diese Firma in 10 Jahren mal ist, vielleicht sind wir vorwiegend auf Medien geimpft und dann switcht vielleicht mal ein Geschäftsmodell. Das weiß man alles nie, was mal in 10 Jahren ist. Das will ich jetzt gar nicht so ablehnen. Aber im Moment ist das halt für uns nur die Möglichkeit, diese Produkte zu testen, die wir auch wirklich verkaufen. Und wir verkaufen ja, und das ist der umgekehrte Schluss, eigentlich auch nur Produkte, die wir auch sehr, sehr gut finden. Also wir verkaufen eigentlich nichts, wo wir das Gefühl haben, naja, da kannst du noch Geld mit einsammeln, sondern wir verkaufen eher Produkte, wo wir sagen, ob es ein Handtuch ist, ein Werkzeug ist oder eben ein Fahrrad, was wir cool finden.
Ja.
Das können wir nochmal sagen. Und in dem Zusammenhang können wir auch die andere Marke sagen, die wir jetzt auch gesagt haben, wo du es im Intro gesagt hast, zumindest ist es nochmal ein ganz kleiner Werbung in Eigensache. Viele Leute haben darauf gewartet, dass wieder ein komplettes Fahrrad von Open zur Verfügung steht. Ihr wisst, wir bauen solche Sachen immer sehr individuell und manchmal sind Teile nicht verfügbar und die Leute warten auf ihre Räder dann manchmal 1-2 Monate, weil Teile nicht da sind. Es gibt jetzt wieder, also mit der Ausgabe dieses Podcasts könnt ihr das schon vorreservieren und bestellen, kommen jetzt rein komplette Ready-to-Go, Kompletträder von Open.
Okay. Das heißt, das Open Wide nur, ne, das ist das einzige Komplettrad, was es ja auch letztes Jahr gab.
Genau, aber auch das gibt es mit 28 Zoll Bereifung und mit 27,5 Zoll Bereifung, DT-Swiss Felgen, SRAM Mullet Schaltung und hätte dann eine Lieferzeit von nur einem Tag.
Ja, Farbe Grau, ne, also das Open Wide Grau, was man auch schon kennt. Genau, Mullet Schaltung bedeutet halt hinten, also diese Einfachschaltung von SRAM elektronisch 1050, das heißt, man hat schon eine super elektronische Schaltung mit dran.
Muss noch spoilern, nicht nur grau, dann nur nicht Lieferzeit einen Tag, Lieferzeit eine Woche, switchen wir auch die Rahmen.
Geht auch mit Orange. Dass wir dann sozusagen die Räder umbauen selber? Genau. Okay, ja. Super.
Das bieten wir also auch an. Also auch das ist gar kein Problem. Also wir bieten das in beiden Farben an.
Ja, und einen leichten Preisvorteil hat man, glaube ich, bei dem Komplettrad jetzt auch.
Ja. Aber es ist halt nicht individuell wie, jetzt will ich doch eine Carbonfelge haben, ich will doch eine kürzere Kurbel haben, ich brauche ein anderes Kettenblatt, ich brauche einen schmaleren oder breiteren Lenker. Das ist ja nicht das Konzept. Das können wir natürlich wieder alles umbauen, aber wie gesagt, dann ist es wieder nicht genau der gleiche Preis und nicht Lieferzeit einen Tag.
Ja klar, wenn ich ein anderes Laufrad habe, muss ich den halt dazu kaufen. Oder wie auch immer, wir verrechnen das. Ne? Wir nehmen
das natürlich ist nicht das Problem, aber es ging mir darum, wenn Leute sehr nervös sind, ich will jetzt wirklich nächste Woche Dienstag fahren, ja bitteschön.
Ja, ich glaube auch, wenn es jetzt langsam kalt wird, dann könnte, das war letztes Jahr auch so.
Zieht der Markt nochmal deutlich an.
Dann ist so ein mountainbikigeres Rad auf einmal dann doch vielleicht gar nicht so eine schlechte Wahl für den Winter.
Haben wir ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht, aber das ist ja unser Business und es macht ja sonst keiner Werbung bei uns im Podcast.
Ja, und wir versprechen auch, wir müssen natürlich jetzt auch irgendwann mal updaten. Wir haben ja mal ein Video gemacht, tatsächlich so ein bisschen kaufberatungsmäßig, ja, was nehme ich denn, ein 3T oder ein Open und was sind so die verschiedenen Konzepte? Vielleicht müssen wir das auch nochmal aktualisieren. Weil sich viel getan hat.
Der Ingo hat schon mal eine Kaufberatung gemacht, aber ich glaube, das erträgt er jetzt nicht, wenn ich das sage, die würde ich nochmal drehen.
Ja, da ging es ja nicht um Open und 3T, da ging es letztendlich nur um meine Open. Warum, beziehungsweise da habe ich mal die drei Open, die ich jetzt in meinem Besitz habe oder derzeit fahre, mal tatsächlich so ein bisschen erzählt, warum, welches, also es ist noch nicht veröffentlicht, das Video. Da muss ich tatsächlich nochmal drüber gucken, weil das ist relativ schwierig, da die Nuance zu finden. Im Beratungsgespräch ist das immer relativ einfach. Du hast jemanden da und fragst ihn, ja, was willst du denn machen mit deinem Rad? Und wo wohnst du, welche Strecken fährst du so, was ist dein Plan für die Zukunft und so weiter. Ich glaube, so gehst du ja oder so gehen wir dran, dem Kunden zu erklären, ja, da könnte ja so ein 3T oder ein Open oder ein Look haben wir ja auch oder ein Ritchie-Rahmen, was auch immer, könnte genau das Passende sein.
Du hast das genau richtig gestellt. Das sind die zwei Fragen, die ich jedem Kunden stelle, der hier reinkommt in der Beratung. Wo willst du damit fahren? Was hast du eigentlich vor mit dem Rad zu tun? Was sind deine Ziele? Und die Ziele hatten wir gerade besprochen. Möchtest du der Kombijäger sein im Wald, der Topspeed fährt? Oder ist das gar nicht in deinem Fokus und du sagst, ich möchte einfach frische Luft schnappen und bin froh, wenn ich 1,5 Stunden am Sonntag mal durch den Wald fahren kann?
Ja. Ne? Ja, und so muss man rangehen. Und so werden wir sicherlich jetzt demnächst mal irgendwie versuchen, da ein Video auf die Beine zu stellen, wo man das nochmal so ein bisschen vielleicht so in so einer Art macht, muss man vielleicht so einen hier Axel Schweiß als Fake-Kunden dahinstellen.
Axel Schweiß, den echten Axel Schweiß.
Mal gucken. Nein, aber das ist tatsächlich das, wo wir, ist auch manchmal ist es auch einfach die Optik. Ne, der eine sagt, ich nehme lieber einen klassischen Rahmen und der andere sagt, ja, hier diese Aero-Optik finde ich super.
Der Ritchie-Rahmen, den wir im letzten Video hatten, der Stahlrahmen ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Granate. Also freue ich mich, dass viele Leute so ticken, wie ich da auch ticke. Thema Stahlrahmen.
Der sieht auch nicht doof aus jetzt, wo er liegt, steht ja fast fertig bei uns im Showroom derzeit.
Und dann
Lenkerband fehlt noch, ne?
Lenkerband fehlt noch, eine andere Sattelschütze kommt noch rein und der Gepäckträger ist nicht lieferbar.
Okay,
also es kommt tatsächlich ein Gepäckträger dran. den ich an- und abschraube mit vier Schrauben. Also ich werde nicht, aber dass ich die Möglichkeit habe, war Grundbedingung bei dem Kauf von diesem Rahmen, dass ich einen festen Gepäckträger verschrauben kann. Das war eine, naja, nach meiner Wunschliste, eine Bedingung. Was bei den Carbonrahmen nicht geht, berechtigterweise, war das aber meine Bedingung bei einem Stahlrahmen, der für mich sein soll, ist das Pflicht. Ich brauche diese vier Befestigungspunkte für einen Gepäckträger, ob ich ihn ranschraube oder nicht, aber die Möglichkeit muss da sein.
Ja. Mhm. Gut. Dann würde ich nochmal weitergehen, kurz über die Tour de France sprechen wollen, weil wir das letzte Woche ja auch angesprochen haben. Und tatsächlich kam wieder.
Ist ja eine Sendung für sich.
Genau. Nee, nur mal ganz kurz nochmal so kleine Sachen, die mir aufgefallen sind in den letzten zwei Wochen oder uns aufgefallen sind. Und tatsächlich haben sich auch Leute gemeldet zu unserer alten Sendung vom letzten Jahr, zu unserer Tour de France-Sendung.
Waren wir zum gleichen Zeitpunkt die letzten 3, 4, 5 Tage von der Tour de France, unser Podcast, wo wir auch nicht wussten, wie wird sie ausgehen. Jetzt ist es auch wieder so, wir können wieder wetten, wie sie ausgehen.
Ja, Roglic oder Pogacar oder noch wer anders?
Ja, die beiden machen das.
Ja, witzig. Ja, muss ich schon auf einen festlegen.
Nicht jemand anders, die beiden.
Ja, geh ich auch von aus.
Also es ist ja ziemlich klar. Gibt es jetzt keine Schwäche von Roglic? Gibt es jetzt nicht irgendwie mal so einen totalen Durchhänger für eine Viertelstunde, dass man sagt, er kriegt einen Hungerass, er kriegt einen Krampf, I don't know. Irgendwie gibt es da jetzt keine Fehler, die er mehr macht, dann bringt er das nach Hause. Ja. Aber das ist es ja so, es kommen ja auch noch harte Sachen.
Ja, ich bin da.
Einen schlechten Tag an einem Berg, dann war es das. Der Vorsprung ist dafür nicht ausreichend, aber wie gesagt.
Ich glaube tatsächlich, dass als Einzelfahrer Pogacar stärker ist momentan, ein Tick stärker. Der hat halt irgendwann an der Windkante mal Zeit verloren leider. Hat auch 40 oder 50 Sekunden wieder aufgeholt. Da könnte man sagen, ja, wahrscheinlich ist er stärker. Man könnte auch sagen, naja, weil er 1,5 Minuten hinten war, haben sie ihn überhaupt fahren lassen. Aber am Ende ist es natürlich auch wahrscheinlich, dass das Jumbo-Visma-Team ist auch extrem stark. Das
sehr,
heißt,
sehr sichtbar. Der Sponsor ist bestimmt extremst happy.
Also es ist wirklich das, was Sky und Ineos in den letzten Jahren war, ist dieser Jumbo-Visma einfach vorne. Der Roglic braucht gar nicht selber zu fahren. Die anderen, die reißen, ihn lassen ja schon alle abreißen, weil die Helfer vorne fahren. Auch so ein Wout van Aert. Wie kann so ein Mensch, sprinten, einen Sprint gewinnen und gleichzeitig am Berg so stark sein? Also es ist schon krass. Und die ehemaligen
Crosser, ne? Der Wout van Aert, der wird noch, also ich habe ja gar keine Ahnung. Aber ich habe so das Gefühl, der wird noch mal ein Überflieger.
Ja, der könnte mal auf Gesamtwertung fahren. Dann kann er natürlich nicht mehr so sprinten, aber man weiß es nicht. Also das ist
ziemlich,
auf jeden Fall.
Das ist meine persönliche Meinung.
Was ich noch wichtig zu erwähnen ist, ich habe es jetzt so ein bisschen verfolgt, meistens in meinem Real Life geguckt, also nicht live. Und ich fand es tatsächlich nach unserer Sendung war, glaube ich, die nächste Etappe oder die übernächste Etappe so langweilig, weil es nicht mal einen Ausreißversuch gab. Die sind tatsächlich spazieren gefahren bis zum Sprint. Und da dachte ich schon, das wird ja jetzt eine Tour de France, das macht ja gar keinen Spaß. War tatsächlich eine dieser Etappen. Und dann ging es aber auf einmal los. Ne? Dann waren die nächsten Etappen, war jede für sich spannend. Also auch eine Überführungsetappe, flach eigentlich, dann wo die Leute im Winter dann abkreisen lassen mussten und solche Sachen. Dann tolle Ausreißversuche, Bora, Sunweb, Hirschi bei Sunweb, der dann
Hirschi war ja super.
Einmal Dritter, einmal Zweiter und dann hat das dann doch geschafft. Übrigens ganz interessant, ich bin ja nun auch Cervélo S5-Fahrer, habe ich mich natürlich gefreut, dass mein Fahrrad gewonnen hat. Aber was echt krass ist, dass der hat so einen Sigmarox Fahrradcomputer, den ich mir übrigens auch schon mal angeguckt habe, fand ich aber das ist so ein Riesenteil.
Ich dachte, es ist ein iPad 4 Mini.
Ja, genau. Und daran hat er sich festgehalten, um in so eine Zeitfahrposition reinzugehen. Und was hochinteressant war, das war ja, dass die Etappe, die er gewonnen hat, war ja eher eine berglastige Etappe und er ist trotzdem, die haben ja bei Sunweb zwei Räder, entweder das R5 oder das S5, er hat sich fürs S5, das Aero-Rad entschieden, obwohl es eine Bergetappe war und ich weiß ja, dass das S5 nicht unter die UCI-Norm zu bekommen ist vom Gewicht, das liegt selbst bei so einem Profi bei 7,3, 7,4 Kilo, ich glaube, wir hatten auch mal eins hier von einem Profi. Und hat sich trotzdem für das Rad entschieden und war wahrscheinlich auch die richtige Wahl. Und in diesen flachen Etappen hat sich wirklich flach aufs Rad draufgelegt. Und da hat er wahrscheinlich dann die letzten Sekündchen noch rausholen können. Gerade und einmal hat es auch nicht gereicht, ne? Da ist er dann irgendwie 1,5 Kilometer vorm Ziel eingeholt worden und ist dann noch, aber immerhin.
Aber dann nochmal probiert und dann auch.
Hat sie, ist zumindest mitgesprintet.
Zu Recht belohnt dann auch, dass er die Etappe dann gewonnen hat.
Ja, also kann man sich vielleicht mal angucken. Ich weiß nicht, ob man das bei YouTube nochmal findet, wie der auf dem Auflieger war, sich da festgehalten hat. Das hat auch mal, wir haben ja nun Carbon Works auch im Programm und Simon heißt der, glaube ich, der ist auch, hoffentlich, ja, genau, Simon. Der das macht und der hat auch mal so einen Prototypen bei sich auf dem Messestand bei der Europike gehabt, wo er gesagt hat, ja, mach mal so lange Carbonstangen, um den Fahrercomputer weiter nach vorne zu bringen, um sich daran festzuhalten. Das heißt, die Idee ist nicht neu. Diesmal war es jetzt tatsächlich bei der Tour de France mal umgesetzt.
Den Sigma-Sacher habe ich noch nie getestet, aber es sieht wirklich aus wie ein Tablet.
Ja, das waren in meinen Wahoo-Videos kam immer der Kommentar, guck dir doch mal den Sigma Rox an und ich habe dann Videos dazu angeguckt. Ich habe, jetzt weiß nicht, Sigma, auch jetzt haben wir, glaube ich, noch keine Geschäftsbeziehung zu. Hat auch jetzt nicht gesagt, dass ich mal ein Muster in die Hand kriege, aber ich fand ihn einfach zu groß. Also das war so mein erster Eindruck. Aber jetzt, wo man sieht, dass das ja it's not a bug, it's a feature, kann man ja vielleicht
it's
doch mal...
It's not a bug, it's a feature, ist ja ein Spruch. Der ist ja super. Hast du die vom Apple-Podcast?
Ja, ja, das, weiß ich nicht, den kennt man aber, den Spruch.
Ja, aber ich...
Müsste man vielleicht sich das Ding doch mal angucken. Ja, und heute Morgen kam die Meldung, dass Egan Bernal raus ist. Der hat
das habe ich nicht mitgekriegt, das hast du mir gerade heute Morgen gesagt.
Knie, der hat ja gestern auch schon abgeschlagen irgendwie. Da dachte ich erst, naja, vielleicht ist das auch so, naja, ein paar Minuten Rückstand, um dann auf eine Etappe zu gehen. Aber der hat...
Ich glaube, da ist die Luft richtig raus, auch bei Nairo Quintana.
Ja, wir hören ja auch diesen Podcast, oder ich höre den zumindest regelmäßig mit Brunel und The Move Podcast, also die Folge, die gut ist mit Brunel und die andere mit Lance Armstrong halt eben nicht. Und der hat, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, und der hat das auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Ne? Also der hat ja so ein Auge dafür, der hat das vorher schon, also als Radsportler siehst du vorher schon, dass der nicht so fit war wie letztes Jahr. Und die haben natürlich auch wirklich Schwierigkeiten gehabt, da aus dem Land rauszukommen.
Keine Ahnung, die sind, glaube ich, alle zusammen aus Kolumbien gekommen, alle Sportler, nicht nur Radsportler.
Alle Leistungssportler in einer Flugmaschine. Mhm. Und einen Monat oder so später als alle anderen konnte er dann zum Team dazu stoßen. Und ich schätze mal, dass das so ein bisschen Widrigkeiten waren, die einfach nicht... Ja, weiß ich nicht, in der Vorbereitung wahrscheinlich ein bisschen gestört haben. Aber ist ein bisschen schade, weil wäre schon schön gewesen, wenn da ein Dreikampf gewesen wäre, ne? Wenn da noch ein Dritter mitspielen könnte. Ist ganz interessant. Dieser Podcast, Brunel, immer noch, wie gesagt, immer noch eine Empfehlung wert, muss man sagen. Also höre ich immer noch gerne.
Ich habe mir jetzt auch die Kante mal gegeben und auch mal Hinkepie und Armstrong bei YouTube als Podcast mir angeguckt, so wie unser Podcast ja auch bei YouTube ist. Zumindest würde ich sagen, das Setup, was sie haben, gefällt mir besser als unser Setup. Also der Tisch, wie die da sitzen und so und mit der Möglichkeit.
Bis auf die hässliche Farbe von dem Tisch fand ich es auch
gut. Ja, die erinnern mich so an JFK-Zeiten aus so Uhr-Zeiten.
Ja, ja.
Aber das Setup sonst, wie sie es gemacht haben, finde ich gut. Ist vielleicht besser als unser runder Tisch hier.
Genau, sie sitzen relativ breit auseinander. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, ist das so ein halbmondförmiger Tisch. Also das Setup fand ich auch cool. Also da bin ich jetzt, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Haben
müssen wir einen Tischler beauftragen.
Wir müssen jetzt mal einen Tischler beauftragen, der uns das auch so baut. Und wir sind ja relativ nah an der Kamera. Die sind relativ weit weg. Sie haben natürlich den Vorteil, dass sie Multikamera aufnehmen. Das heißt, man hat auch immer eine Nahaufnahme. Also
andere Produktionspower dahinter.
Wir entwickeln uns ja. Also es ist ja auch so, dass wir wahrscheinlich nächste Woche schon den Tisch wechseln zur anderen Seite mit einem grauen Hintergrund. Also es gibt ja, hier sind ja auch noch Sachen gerade in der Mache. Das ist ja fast noch ein bisschen Provisorium hier in unserem neuen Raum. Und demnächst zur anderen Seite, die ihr jetzt nicht sehen könnt, leider. Ich kann noch nicht einfach mal die Kamera drehen, das ist auch doof. Ja, und das fand ich ganz interessant, aber wie gesagt, Lance Armstrong nach wie vor, also selbst wenn der dann versucht, Sprüche zu machen, wo man im Podcast dachte, naja, da lacht er wenigstens bei, weil er irgendwie versucht, witzig zu sein. Also ich, dass der Hinkepie das mitmacht, ne?
Der Hinkepie ist der so, ist, der ist wirklich so sympathisch ja. Und so ruhig und auch, er drückt sich gut aus. Und ja, wir haben im letzten Podcast darüber schon abgelästert, ich will es eigentlich nicht wiederholen, unsere Meinung ist jetzt bekannt. Ja. Ich glaube, das könnte die Leute nerven, wenn wir da wieder drauf einschlagen.
Was ganz lustig ist, dass der Hinkepie keine Kopfhörer trägt, weil er da ist halt ein bisschen eitel zu. wenn das
nee, er trägt auch Kopfhörer.
Nee.
Doch.
Nein.
Doch, er hat ab und zu Kopfhörer.
Nur wenn er was hören muss. Dann hält er sich den so ran und dann sitzt er. Nee, der trägt die wirklich nicht.
Und
dann steht er auf, um irgendwas zu zeigen, dann hört man ihn nicht mehr, weil er den Kopfhörer halt nicht auf hat. Und er merkt ja auch nicht, wenn er zu weit weg. Also das, die Kopfhörer nochmal, wir haben ja auch Kopfhörer auf, während wir sprechen. Die sind ja dafür da, jetzt um sich selber zu, jetzt gehe ich zu weit weg zum Mikrofon, dann merke ich das sofort auf meinem eigenen Kopfhörer und kann mich selber korrigieren. Dafür sind die ja gedacht. Und weil wir nicht so eitel sind, haben wir die natürlich auf. Was Tour de France, was noch echt cool ist, ich habe dann Eurosport, gucke ich manchmal so aufgenommen über unseren Telekom-Receiver und dann kriege ich auch die Werbung oft mit. Und zwar die Werbung fand ich richtig lustig von Isadore.de. Isadore ist irgendwie eine Klamottenmarke, von der ich noch nie was gehört habe. Schreiben auf der Webseite, dass sie nachhaltige und zeitlose Fahrradmode und Produkte herstellen. Ich habe tatsächlich noch nie was von denen gekauft oder angezogen, aber deren Werbespot ist der Knaller.
Das ist auch witzig. Wir sind letztes Wochenende zusammen im Geister Gravelbike fahren gewesen und wir waren zu sechst. Irgendwie haben die jetzt ja, das Kompliment muss man ja jemandem geben, wenn er gute Werbung macht. Gesehen haben die alle.
Ja, ja.
Und ich glaube, unsere Community kann es ja auch mal offen und so sagen, wir haben ja keine Aktien an der Firma und verkaufen von denen nichts. Die Werbung ist wirklich lustig, so mit so Situationen, die wir alle kennen.
Genau.
Ne, eingeklickt an der Ampel umfallen, Fahrrad wird fotografiert, fällt um.
Ja, und zwar, ist ja so eine Szene auf Mallorca, wo tatsächlich er sein Fahrrad mitten auf die Straße stellt, ein Foto machen will. Und man sieht auch diesen kleinen Stock, mit dem er versucht hat, das Fahrrad zu fixieren und nichts anderes machen wir mit unseren YouTube-Videos.
Entweder den Helm oder einen Stock.
Ja, und mir ist es halt auch, uns ist es auch schon umgekippt.
Klar.
Also das war eigentlich die Schlüsselszene, wo ich gesagt habe, ja, du Scheiße.
Das Fahrrad passt nicht ins Auto.
Ich dachte, wir sind die Einzigen, die auf die Idee kommen, mit so einem Stock das Fahrrad irgendwo hin zu drapieren. Ja, es ist echt lustig. Und das an der Ampel ist natürlich auch der Knaller.
Ja,
ne?
Und Pipi machen in den Büschen die Mädels. Ja. Also, dass man das überhaupt als Werbespot aufgreift, erstmal mutig.
Ja, ja.
Aber trotzdem entspricht es ja auch der absoluten Wahrheit. Oder dann mal so, da gibt es ja auch so einen Spot, wo er die Creme an der Hand hat und sich dann dahin fasst, wo man halt die Creme hat.
Ja, Beine rasieren und sonst wie, dann die weißen Abdrücke von der Sonne und so weiter. Das sind ja alles die Dinge, die jemand, der noch nie Radsport gemacht hat oder überhaupt Rennrad fährt, der weiß gar nicht, dass es so eine Parallelwelt gibt, wo man sein Fahrrad fotografiert und umkippt.
Liebe Firma Isadore, wir sind kein Werbepartner. Das kann sich ja mal ändern.
Ja.
Also habe ich auch wirklich vorher noch nie was von gehört von der Firma.
Ja. Und dann gab es eine Werbung von Skoda, die fand ich auch cool. Die konnte ich aber leider, also die Werbung von Isadore kann ich bei YouTube jetzt verlinken. Die verlinke ich euch mal unten in den Shownotes. Könnt ihr mal reinklicken. Die Skoda-Werbung, die haben irgendwie eine ganz coole Werbung gemacht und die habe ich aber leider nicht nochmal als YouTube irgendwo finden können.
Du meinst die mit dem Abstand vom Überholen, fand ich sehr löblich von Skoda, fand ich gut.
Das ist eine Autofirma, gut, die sind natürlich auch Tour de France Sponsor und wollen natürlich auch den Radfahrern gefallen, ist ja auch marketingmäßig nicht so doof, aber es ist halt eine schöne Autowerbung, wo es halt auch darum geht, die Radfahrer zu schützen, ne, dass die einen Abstand halten sollen und so weiter, also diese 1,5 Meter Abstand zum Radfahrer einzuhalten, fand ich nicht doof.
Fand ich auch gut.
Ja, da hatten wir ja auch den deutschen Etappensieg gestern endlich, seit 2018 das erste Mal und ich bin tatsächlich, ich darf gar nicht so viel lästern über den ARD-Kommentar, ne? Manche mögen den ja, aber gestern bin ich aus Versehen, weil ich habe eine Daueraufnahme auf meinem Telekom-Receiver, Sportschau und Radsport bei Eurosport und irgendwie muss ich aus Versehen das Falsche geklickt haben und dann ist der Kemner da ins Ziel gefahren, also ich weiß es nicht. Die letzten 10 Minuten kann man sich ja mal angucken. Ich fand's, also sie waren natürlich lokalpatriotisch. Das finde ich auch gut, wenn Deutscher gewinnt und so, würde ich auch sagen, das muss man schon mal würdigen. Aber dafür waren sie auch nicht enthusiastisch genug. Denn sie haben es zwar 100 Mal erwähnt, aber enthusiastisch waren sie nicht so richtig, leider. Und immer noch so, ja, Hauptsache es passiert keine Panne und selbst wenn eine Panne passiert, dann gewinnt er trotzdem und er muss trotzdem. Und also war natürlich auch schwierig zu kommentieren, weil es nicht mehr spannend war am Ende, weil man wusste, er fährt ins Ziel. Nichtsdestotrotz natürlich der Knaller, dass es einer geschafft hat. Bei Spiegel Online stand dann gleich wieder, wurde gleich gefragt, ob er für die Gesamtwertung dann in Frage kommt und sonst wie. Das finde ich immer ein bisschen schade, anstatt einfach sich zu freuen, dass man einen Etappensieg gemacht hat für die Gesamtwertung. Aber in Deutschland hat man so das Gefühl, auch letztes Jahr mit Buchmann so, irgendwie zählt immer nur die Gesamtwertung. Weiß ich nicht. Also das, wie gesagt, aber das war...
Ich habe ja letztes Mal meine Meinung zu der ARD kundgetan, habe mich auch hoffentlich gut eingebracht, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch tolle Sachen produziert und auch, wir haben schon zigmal gesagt, wie toll wir die Doku vom NDR finden. Ich will da nicht drauf rumschlagen und hatte halt gesagt, dass mir das total auf die Nerven geht mit den... Und schon wieder ein Deutscher und dann der Deutsche ist jetzt auf Platz 6 und wer auch immer von den Deutschen da genannt wird, also ne, welche deutschen Fahrer sind, das ist mir ein bisschen zu viel Deutsch. Und dann habe ich so richtig viele Kommentare gekriegt nach dem Motto, Dennis ist überhaupt nicht patriotisch, sowas ist unmöglich, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist auch alles okay, dass ihr das nicht nachvollziehen könnt. Jeder hat ja so seine Befindlichkeiten, was ihm auf die Nerven geht und ich gehe ja vielleicht auch manchen auf die Nerven. Ich finde das nicht so gut. Ne? Also wenn wir... Irgendwie beim Fußball ist das ganz normal, dass du Lewandowski total super findest, wenn der Tore für Bayern München schießt oder Ronaldo oder irgendwas. Und beim Radsport ist meine Sympathie, meine persönliche Sympathie momentan bei Alaphilippe und nicht bei einem deutschen Fahrer. Ich kann das doch nicht ändern. Ich kann doch nicht so tun, als wenn das irgendwie anders ist. Oder früher war es Laurent Fignon oder Pedro Delgado und das sind alles keine Deutschen. Und auch Jan Ullrich hatte mega meine Sympathie, aber mal ist es so und mal ist es wieder anders. Und wenn man
also
so ist halt meine Sichtweise der Dinge.
Ich bin da schon ein bisschen lokalpatriotischer und gucke da schon drauf und freue mich, sagen wir mal so, ich freue mich bei dieser Tour, dass einfach Deutsche eine Rolle spielen. Ne, da, genau. Muss auch, da gehört auch ein Geschke dazu, der nur Fünfter, also der nicht nur Fünfter, sondern der... der
Greipel
der,
dazu gehören ganz
genau
viele
genau das
Leute
Gegenteil dazu. Wollte ich sagen, der sogar Fünfter geworden ist, also der einen fünften Platz gemacht hat. Kemner ist vorher schon aufgefallen, als Bora um einen Etappensieg gefahren ist, vor 2 oder 3 Etappen war es auch so knapp. Ne? Da war so ein anderer Fahrer, dem er da hinterher gefahren ist. Also das ist halt das, was ich cool finde, diesen Kampfgeist. Ne? Wenn da einer kämpft, wenn er alles gibt und wenn er dann auch verliert, ist auch egal. Und da ist der Kemner mir schon vorher aufgefallen. Genauso wie so ein Hirschi, der Schweizer. Ist mir egal, dass er Schweizer ist oder nicht, aber der war halt, für einen Schweizer war er schon ganz schön schnell.
Viele Grüße an Andi.
Ja. Nein, also das ist tatsächlich so, dass man einfach die Fahrweise von Hirschi war einfach 2 oder 3 Mal hat das dann versucht und der hat einem so leid getan, als er dann an diesem einen Tag da eingeholt wurde und dann nur 2. oder 3. geworden ist. Und dem hat man es dann auch so gegönnt, dass er es diesmal schafft. Und da sitzt du dann davor und fieberst mit und denkst, oh, hoffentlich holt ihm nicht wieder einer ein. Weil ich glaube, das war jetzt nicht so, es war auch nicht ultra knapp, aber er musste trotzdem kämpfen, um den Sieg zu holen. Das macht halt Spaß. Und Alaphilippe ja auch.
Ist auch so ein Type. Ich wollte mich nur rechtfertigen wegen patriotisch, Nationalstolz und wollte das nur reinbringen. Das ist so 50-50 bei mir. Aber zum Beispiel, wo es komplett aus mir rausbricht, wo ich dann wirklich mich noch mehr für Deutsch ausnahmsweise sage ich das jetzt freue, war Degenkolb bei Paris-Roubaix.
Ja, ja.
Was für eine grandiose Fahrt er da hingelegt hat, was für eine grandiose Leistung. Und in dem Moment, wo Degenkolb über die Ziellinie im Stadion auf der Radrennbahn fährt, da kommt sofort so eine zündende Sache. Ah, jetzt hat Degenkolb als Deutscher Paris-Roubaix gewonnen, genau wie Fischer die erste Fahrt Paris-Roubaix gewonnen hat. Mhm. Da rauscht es so ein bisschen raus, dass man sagt, der erste Erfolg Deutsch und jetzt gerade Degenkolb, da habe ich mich schon gefreut, das verflüchtigt sich aber wieder, weil ja, ich mag eben auch andere Nationalitäten und Fahrer, Punkt.
Ja, der Kampf
ist nur so ein bisschen irgendwie.
Es muss halt spannend sein, ne? Wenn du wirklich Spannung hast, die fehlt übrigens tatsächlich beim Gesamtklassement so ein bisschen, ne? Weil halt einfach keiner mehr da, das ist so dicht, auch von der Leistung momentan bei der Tour de France so dicht beieinander. Und ja, die sind natürlich auch alle frisch, haben alle nur dieses eine Ziel und keiner ist schon den Giro vorher gefahren, wo er sich kaputt gefahren hat und so weiter. Und das ist schon, da fehlt dann wieder ein bisschen Spannung, da war das...
Trotzdem ist es eine Tour de France, die ich verfolge und die ich nicht langweilig finde, muss ich auch wirklich sagen.
Und das war vorher nicht klar, weil du warst vorher gar nicht im Tour de France-Fieber, weil es ja auch natürlich irgendwie September und nicht so wie sonst im Juli.
Naja, und weil ich halt so ein altbackener Typ bin, ne? Die Tour de France lebt bei mir im Jahr, ja, die ist so im Jahr 2000 bis 2010 stehen geblieben. Danach war es boring.
Okay. Ja, aber ich weiß noch, wie wir letztes Jahr begeistert waren, weil letztes Jahr war es auch wirklich spannend, auch viel, viel spannender als die Jahre zuvor. Auch spannende Etappen, da haben wir das in der Folge ja auch erzählt und dieses Jahr ist es wieder ein ähnliches Gefühl. Wir haben spannende Etappen und scheinbar dieses Konzept, nicht diese ultralangen Etappen, weniger Zeit fahren. Irgendwie scheint das aufzugehen, dass es insgesamt spannender wird. Auch ums grüne Trikot wird jetzt gekämpft, irgendwie, was auch das Rennen spannend macht und auch härter macht, weil natürlich da irgendwie Team Bora die ganze Zeit am Ballern ist, wo, wenn das grüne Trikot feststünde, würden die nicht fahren, dann wäre das Rennen ganz anderes. Mhm. Also es ist schon hochspannend. Gut, dann gehen wir mal zum Thema vom Radsport weg zum Thema Schwimmen, Radfahren, Laufen.
Geht.
Ja, ich würde noch mal kurz das Thema die Hölle von Kuh aufgreifen, den Wettkampf, den ich da gemacht habe, einfach um dem ja auch so ein bisschen noch mal die weil es einfach so toll war, ne, von der Organisation. Ich habe ein schönes Video gemacht, was, glaube ich, so ein bisschen die Stimmung rüberbringt, die da in Quedlinburg und Umgebung stattgefunden hat. Insgesamt muss ich aber sagen, dass das eins der tollsten Events, also für mich hat es eigentlich sogar das Allgäu so ein bisschen geschlagen, weil es so ein bisschen kleiner war, privater, aber so liebevoll organisiert und die ganze Region da so hinterstand. Das fand ich so krass.
Ja, das war ja auch ersichtlich in dem Video. Ist ja klar, wenn da, was waren 300 Starter waren am Start oder wie viele waren da? Und das ist ja auch nicht eine Metropole. Quedlinburg ist ja nun eine kleine Stadt im Harz. Das kam in deinem Video, das fand ich auch sehr, sehr gut. Mensch, Schleimscheißerei. Aber es fand sich auch wirklich gut, dass die Stimmung auch genauso rübergebracht wurde, wie sie sein sollte. Da standen halt nicht tausender Packs, sowieso nicht bei diesen Corona-Zeiten. Aber es gab immer mal so kleine Grüppchen, die dann da standen und anfeuern. Und es hat genau das rübergebracht, wie du es auch so erzählst. Es war halt liebevoll. Es war von dieser Community getragen und halt auch herzlich eigentlich. Das ist noch viel besser als liebevoll. Herzliches Event und dann weiß ich ja, wir sind ja eh so gepolt, dass es nicht auf die Minute kommt, die man da ins Ziel kommt, sondern habe ich einen schönen Tag gehabt, habe ich ein tolles Erlebnis gehabt. Ja. Das war immer das, wo ich meine erste Langdistanz habe ich in Rot gemacht, was ich auch immer der kleinen Stadt Rot zugesprochen habe, statt der Großstadt Hamburg oder der Großstadt München oder der Großstadt Frankfurt oder ne, wo man sagt, da ist diese kleine Stadt in Franken Rot und da sind auch irgendwie alle infiziert und alle kennen irgendwie nicht nur Rot, sondern auch den Namen Hilpoltstein, ist ja auch ein Nest. Das macht es eigentlich irgendwie aus. Ja, das ist, dass man sagt, pass auf, es geht nicht nur um die Kohle, sondern es geht auch darum, dass die Leute da, die das organisieren, auch dabei sind und dass man sich wirklich vielleicht auch gut eingeladen fühlt. Also wer fühlt sich auch, das ist doch immer was Schönes, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, möchtest du einen Tee haben, darf ich dir was anbieten? Also diese ganz normale, was wir eigentlich Gastfreundschaft nennen.
Ja, ja.
Ne, dass man sagt, schön, dass du da bist. Das finde ich gut.
Also im Nachhinein ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, dass diese Hölle von Kuh definitiv das Potenzial hätte und nicht, dass ich das wollte und mir wünschen würde, weil ich finde, dass diesen kleinen privaten Rahmen super. Aber im Grunde ist das, sicherlich hat das die gleichen Gene wie sowas, wie so eine Kultveranstaltung im Allgäu oder halt in Rot und so weiter. Ne? Vielleicht nicht mit, die werden nie im Leben da ein paar tausend Leute durchschleusen können. Aber einfach dieses Gefühl und für die Leute, die da waren, ich habe auch keinen gehört, der unglücklich war. Und das ist natürlich ein hartes Rennen mit Höhenmetern und so weiter. Also ist auch kein Geschenk, auch beim Laufen kein Geschenk, mit Kopfsteinpflaster hoch, runter und Trails und so weiter. Aber irgendwie so war das, was du sagst, wie du Rot beschrieben hast. Ne? Die Leute, die da wohnen und die da du kommst in irgendwelche Dörfer, wo drei Häuser stehen und dann rufen die vom Gartenzaun und jubeln dir zu. Und ich war ja nun irgendwie in der Mitte des Feldes vielleicht oder sogar darüber hinweg unterwegs. Also ich war ja gar nicht in der ersten Hälfte unterwegs. Und die haben dich da trotzdem angefeuert und viele freiwillige Helfer, die da auch in Zivil rumstanden, die einfach geholfen hat, wo es lang geht und so weiter.
Ja.
Ich hab ein Gel genommen an einer Stelle, da saß auch so ein Streckenposten. Ich habe irgendwie vorher, hab mir so ein Gel in den Mund gedrückt, fummel da dran rum und macht das klein und dann steht er da, streckt die Hand aus, dass ich ihm das geben soll und solche Sachen. Ne? Und das sind so Kleinigkeiten, die dann irgendwie passieren, wo du sagst, war ich so ganz baff, ne? Normalerweise hätte ich das jetzt irgendwo reingefummelt in meine Täschchen, die ich so am Triathlon-Anzug habe. Und alle so, ja, weiß ich nicht, so eine natürliche Hilfsbereitschaft, total freundlich, ja. auch die Helfer alle mit dem Lachen im Gesicht, was man nicht gesehen hat, nur an den Augen, natürlich viel mit Maske und so, aber echt super. Und auch eins der wichtigsten Zitate in diesem ganzen Video, das habe ich ja auch vorangestellt in meinem Film, wo der Mark Hörstermann, der Veranstalter, gesagt hat, wo ich ihm gesagt habe, naja, du hättest das ja gar nicht machen brauchen hier. Wenn die Veranstaltung abgesagt hätte, hätte auch jeder kapiert. Hätte auch jeder gesagt, bei Corona ist das halt so. Und dann hat er so gesagt, nee, so sind die hier nicht drauf. Und das ist so dieser entscheidende Satz, so nach dem Motto, okay, die wollen das, die haben da Spaß dran, für die ist das auch ein Kult und weiß nicht. Und ich glaube, das ist auch wertvoll für die, weiß nicht, ich hoffe, dass ich auch mit dem Film so ein bisschen, das war mir auch wichtig, dass man diese Region so ein bisschen sieht. Also es ist auch eine ganz, ganz tolle Natur da und eine ganz tolle Region. Wir waren da, habe ich letztes Mal schon erzählt, auch oft im Urlaub schon in Quedlinburg in so einem Familienhotel, was so kinderfreundlich war, als die Kinder noch kleiner waren. Also echt toll, muss man schon sagen. Und was ich auch noch ansprechen muss, was ich im Video nicht zeigen konnte, weil ich ja nun selber am Wettkampf teilgenommen habe, es ist in Deutschland der einzige Triathlon, der für geistig Behinderte auch gemacht wird, und zwar jetzt unabhängig von der Mitteldistanz, die ich da gemacht habe. Und zwar nennt sich das die Hölle von Kuh Spezial. Da gab es letzte Woche auch einen Bericht vom MDR, der leider irgendwie aus der Mediathek schon wieder raus ist. Die haben ja manchmal so die Sachen nur sieben Tage drin. Den konnte ich auch leider bei YouTube noch gar nicht finden. Ich habe den Mark Hörstermann nochmal angeschrieben, ob er irgendwo noch einen Link findet oder diesen Bericht nochmal zeigen kann. Wenn ich da irgendwas kriege, verlinke ich das nochmal. Ja, und die haben dann halt 150 Meter schwimmen, 6 Kilometer Rad gefahren und 2 Kilometer laufen nochmal. Und die machen genau die Strecke, wenn ihr mein Video seht, da habe ich irgendwann gezeigt, dass man ja von Quedlinburg nach Ditfurt wieder 6, 7, 8 Kilometer kommen muss zum Startpunkt, um da sein Auto und alles
abzuholen. Das machen die als Strecke.
Das ist genau deren Strecke umgekehrt, von Ditfurt nach Quedlinburg auch rein in das Ziel da. Und dann habe ich den Thorsten da vor Ort getroffen. Das war auch einer, der mit denen dann zusammen das Ganze macht und das so ein bisschen betreut, der auch Schwimmtrainings mit denen macht. Mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten. Das ist natürlich echt eine tolle Sache, ne? Und das waren, ich habe die Wechselzone von denen gesehen, das waren bestimmt 40 oder 50 Fahrräder, die da standen. Also es ist keine kleine Gruppe, es ist ein richtig, richtiges Event. Also da auch nochmal, Marc hat mir auch nochmal eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, das wäre ihm auch nochmal ein Anliegen, dass das nochmal, habe ich ihm gesagt, naja, kann ich ja im Podcast nochmal drüber erzählen, weil ich es tatsächlich im Wettkampf nicht so mitbekommen habe. Und das ist ihm auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass eben nicht nur der große Triathlon für die Athleten stattfindet, sondern auch diese Veranstaltung für die geistig Behinderten. Das ist schon echt toll.
Das zeigt viel über den Charakter.
Genau. Also, schöne Grüße an Marc, falls du das hörst. Danke nochmal für den tollen Wettkampf. Und ich habe ein tolles Erlebnis gehabt. Das ist so wie im Allgäu, wo ich gehend am Ende den Halbmarathon gehen musste, die letzten 5, 6, 7 Kilometer und trotzdem mit guter Laune und glücklich ins Ziel gekommen bin, obwohl ich eigentlich in Anführungsstrichen einen schlechten Tag hatte. Und so war es jetzt hier eigentlich auch. Ich hatte in Anführungszeichen beim Radfahren war mir zu kalt und war nicht so schnell. Also ich bin ja nun als Radfahrer nicht der Schlechteste, habe aber die Leistung nicht so abrufen können, wie es mir gefallen hat, war aber trotzdem im Ziel und war super gelaunt und habe mich gefreut, und auch wenn ich vielleicht auf dem Rad sonst 10 Minuten schneller gewesen wäre. Das ist übrigens nochmal so eine Geschichte, ne? Ich hatte tatsächlich, da, falls die Community da Ideen hat, ich habe da selber so meine Ideen, ich bin aus dem Wasser rausgestiegen, habe mir extra ein winddichtes Trikot angezogen, war alles gut, weil ich wusste, 8 Grad morgens, es ist arschkalt. Dann waren aber meine, ja gut, Handschuhe vergessen, tatsächlich Blödheit. Ich habe die tatsächlich zu Hause vergessen und die Beine waren halt auch arschkalt. Ich konnte keine Kraft auf die Pedale bringen. Was macht man da? Was sagt denn dir der alte Triathlon-Hase? Hast du auch schon so Rennen gehabt mit kalt morgens? Und
tatsächlich war meine beste Langdistanz wirklich mit kalt und strömenden Regen, wo ich morgens gedacht habe, der Tag geht komplett in die Hose. Und bei mir war es genau der umgekehrte Fall. Nun habe ich schon immer in meinem Leben etwas mehr Biopren auf meiner Haut. Oder das heißt, ich bin ja nicht ganz so empfindlich wie du. Naja. Du hast ja nun auch wirklich -1% Körperfett. Das ist ja nicht okay.
So ist es gar nicht. Die Waage zeigt das nicht an.
Aber viel wichtiger ist ja, weil ich hier gerade so ein uraltes Buch liegen habe und ich ja lebe ja manchmal von so Haudegen-Zitaten. Und das musst du jetzt von mir ertragen, Ingo. Was das auch immer ist bei dir, mal ist es die Kälte, mal ist es dieses, mal hast du das falsche Rad, mal hast du die falsche Übersetzung. Das darfst du alles erzählen und ausbreiten im Podcast, aber es ist mir auch echt Schnuppe. Es ist mir auch echt Schnuppe, was es ist. Es gab mal so ein schönes Zitat von Dave Scott, der arme Ingo jetzt hier, du bist ja trotzdem noch mein Freund, der hat gesagt, ich stehe an der Startlinie und wenn ich an die Startlinie liene, ich komme nicht ins Ziel mit irgendeiner Ausrede, warum, wieso, weshalb, dann habe ich es halt falsch gemacht. Berechtigte Frage natürlich, was mache ich gegen die Kälte? Aber nun hat es dich erwischt, nun warst du kalt.
Ja, genau.
Musst du nächstes Mal ein langes Trikot anziehen, bist du ja selber da.
Nee,
du hast das falsche Fahrrad, du hast die falsche Übersetzung, weißt du, was du nächstes Mal besser machen kannst.
Genau, da lernt man ja auch draus. Aber ich bin ja gar nicht so, dass ich dann rumjammere, das weise ich dann ein bisschen ab von mir.
Das kann nicht sein.
Weil mir es dann auch zu scheißegal ist, wie schnell ich bin. Aber trotzdem.
Das ist sehr löblich.
Trotzdem ist es für mich, dafür bin ich zu sehr Analytiker. Dass ich dann gucken muss. Wo genau lag der Fehler, beziehungsweise was könnte ich besser machen? Ich habe jetzt tatsächlich so, weil es gibt ja nur zwei Varianten. Du gehst raus aus dem Wasser, ziehst dir warme Klamotten an.
Also, verlierst ein bisschen Zeit.
Genau, das wäre mir auch scheißegal.
Genau,
ja, das wär jetzt
dann fährst du halt nicht.
Genau, das, jetzt denkst du aber, naja gut, kompletten Wechsel, also warme, da habe ich ja sogar drüber nachgedacht. Die Idee hatte ich aber erst dann leider nach dem Rennen. Ich habe ja darüber nachgedacht, ziehst dir einfach eine Radhose an, eine trockene Trikot und fährst los. Dann ist aber blöd, mit dieser windligen Radhose hinterher zu laufen. Ne? Deswegen, den Gedanken hatte ich schon. Das hätte ich ja auch gemacht, wäre mir die Zeit auch scheißegal gewesen.
Ich glaube, Kälte ist ein wirkliches Problem für Leute, das muss ich wirklich sagen, die auch körperfettmäßig nicht viel zuzusetzen haben. Ich glaube, da ist auch viel Wahrheit drin.
Ja, waren jetzt, die vorne gefahren sind trotzdem kurz, die haben noch nicht mal ein Trikot drüber gezogen und die waren noch drahtiger als ich.
Also dann so, haben die einen höheren Puls.
Das kann auch sein. Keine. Ja, das habe ich auch versucht, die Intensität hochzufahren. Also jetzt die Grundidee, da kommen wir ja später nochmal dazu, wenn man seinen ersten Triathlon macht.
Aber da kann ich ja auch was Schönes
sagen. Die Grundidee war ja jetzt einfach irgendwie so eine Laufhose drüber zu ziehen, die man dann, wenn man läuft, entweder anbehält oder wieder ausziehen könnte. So in irgendwas Winddichtes oder so, keine Ahnung.
Also
wenn man da wirklich
jetzt auch keine cleverer, aber das ist ja eine Schwachstelle dann bei dir.
Ja.
Da musst du da halt, das ist die Schwachstelle, die ich beim Schwimmen habe, ja. Ich werde niemals, also ich glaube, ich würde nicht niemals sagen, aber wenn die Wassertemperatur so bei 15 Grad ist oder so, da irgendwie was zu schwimmen, das ist für mich die absolute Hölle. Und dann kriege ich Krämpfe in den Füßen und so, und da würde ich auch sagen, was soll ich machen? Muss ich halt Neopren-Booties anziehen und so. Kann ich zwar nicht mehr gut schwimmen, aber dann kriege ich halt keine Krämpfe. Kälte ist sicherlich sehr individuell. Und die Schmerzgrenze, wer was noch tolerieren kann.
Ja,
guck, wie unterschiedlich wir, was Hände und Füße angeht. Ich bin total empfindlich an den Füßen, nicht empfindlich an den Händen. Du bist genau das Gegenteil von mir. Du hast mit den Füßen gar nicht mal löschen, aber ständig mit den Händen.
Ich hatte auch schon überlegt, wo du sagst, Intensität, vielleicht hätte ich schneller. Also ich bin schwimmen, habe ich so locker angehen lassen, damit ich nicht überpace. Wenn ich wahrscheinlich Vollgas geschwommen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch wärmer auf dem Rad gewesen. Keine Ahnung. Das sind so alles Ideen, so komische Gedanken, die man sich so
macht. Aber ich meine das ja liebevoll, neckig. Aber Ingo analysiert immer alles bis ins Grund. Ah, da könnte ich doch das andere Rad nehmen, den anderen Auflieger und so. Da bist du ja so akribisch.
Das macht mir ja auch Spaß, auch nicht unabhängig vom Radsport. Und das sieht man ja in manchen Videos auch, dass ich doch mich dann daran erfreuen kann, wenn irgendwas so ganz minimalistisch und klein und perfekt gebaut ist, kann, egal was es ist, ne? Ob es eine Uhr oder irgendwas ist, keine Ahnung.
Ich habe mich ja für dich dann gefreut, dass du die Strecke durchgelaufen bist.
Ja, da habe ich mich auch gefreut.
Das war ja dein großes Anliegen.
Das ist wahrscheinlich.
Dann zieh dir doch die kompletten positiven Sachen raus. Radfahren ist nicht so gelaufen, wie du wolltest, aber Radlaufen bist du dann durchgelaufen.
Ja, das sieht man ja im Video auch. Ich habe ja, wie gesagt, das ist ja tatsächlich der Knaller. Wahrscheinlich, wenn ich warm gewesen auf dem Rad, hätte ich wahrscheinlich völlig überpaced und hätte nicht mehr laufen können. Ne? Das wär, also von daher hat das alles sein Gutes. Deswegen. Aber so macht man sich halt seine Gedanken, ne? Was man wie irgendwie optimieren kann. Du bist dann eher Hitze, aber du bist ja auch hitzeanfälliger, ne?
Ja, naja,
so
gut,
vielleicht Everest ist das auch so. So
ja, klar. Also das ist natürlich auch der Pummelheini, ne? Wenn du dann vielleicht ist das auch, ja, so ist es halt.
Ja.
Schade, dass es mir beim Schwimmen trotzdem nicht hilft. Das reicht nicht.
Ich habe das eigentlich auch nur hier angesprochen, nicht um drum zu jammern, sondern einfach um zu sagen,
ich entschuldige mich schon, Ingo.
Was ist denn der Trick, wenn man wirklich kälteempfindlich ist es die Laufhose oder muss man intensiver schwimmen? Keine Ahnung. Das wäre das Interessante. Ich bin in die Wechselzone. Tatsächlich beim zweiten Anstieg irgendwann wurde es dann wärmer. Da habe ich dann gemerkt, so fühlt sich Radfahren an, wie es sich immer anfühlt. Bin ich auch wärmer geworden, aber in der Wechselzone immer noch kalte Füße gehabt. Das war aber nicht der Einzige. Waren ganz viele dabei, die dann.
In jedem Fall. Das gab es mal bei einem Triathlon und ich glaube, das war auch mal im Allgäu, aber ich will das nicht, ich glaube, dann bin ich jetzt nicht mit dem Neopren Radfahren. Das ist keine Lösung. Das geht nicht gut. Das ist dann nach einem Kilometer doch zu viel.
Ja, ja. Nee, also das war, wie gesagt, ansonsten selten so happy ins Ziel gekommen. Ne? Also es war wirklich so, als ich dann in Quedlinburg reinkam, dann saß da so eine Gruppe Senioren am Rand, da habe ich die vorher schon gesehen, habe ich gerade noch so auf Kamera eingefangen, weil da waren vorher auch schon welche und dann kommst du da rein, wie die gejubelt haben. Und es waren immer so kleine Flecken und überall an der Ecke standen welche und da ist man, ich bin ja fast schon nah am Wasser gebaut, ne? Wo du dann richtig Gänsehaut kriegst und Pipi in die Augen kriegst, wo du denkst, was ist hier los? Ne?
Ist auch richtig so.
Konnte ich kein Wort in die Kamera sprechen. war echt toll. Gut, dann fangen wir mal an zu unserem Hauptthema. Ach, wir sind noch gar nicht viel bei. So, ich mache hier wieder Zeiten, gebe ich ein.
Dass man das alles überspringen kann.
Genau. Triathlon wie habe ich es genannt? Triathlon als Ergänzung zum Radfahren, Ingus und Endance Triathlon-Geschichte. Das ist so der erste Part, weil wir jetzt wir haben ja viele unserer Hörer angefixt, überhaupt erstmal Rad zu fahren.
Das stimmt. Das ist tatsächlich so. Wir kriegen dafür auch Mails, dass die unseren Podcast einfach durch Zufall entdeckt haben und dann irgendwie Leute gesagt haben, ich fange an mit Radfahren. Finde ich super.
Das ist so ein
Highlight.
Oder über ein YouTube-Video, was auch immer. Ne? Also dass man, und das dann geht ja, ist ja der nächste Schritt. Und da muss ja jeder für sich selber sehen, brauche ich noch eine Sportart, brauche ich nicht, will ich nur Radfahren. Es gibt ganz, ganz viele, die einfach Radfahren so toll finden, weil sie weit kommen. Man sieht wirklich viel, das ist ja der Vorteil am Radsport. In 2 Stunden schaffst du 50 bis 60 Kilometer, je nachdem, wie schnell du bist und kommst einfach rum, tolle Gegenden. Jetzt mit den Gravelbikes bist du auch von den Straßen so ein bisschen unabhängig, kannst im Wald rumfahren, auf Feldwegen, was auch immer, wo auch immer du wohnst, mit toller Natur. Und das ist ja tatsächlich für uns Menschen, die viel vor dem Bildschirm sitzen, im Alltag, im Arbeitsalltag oder so, es ist einfach auch mal toll, ja, bewegte Natur zu sehen, ne? Also in der Natur das zu sein und so weiter. Ja, und dann gibt es aber trotzdem, und das waren halt auch Kunden, die gefragt haben, ja, wie macht man denn so ein Triathlon oder wie fängt man damit an, wie habt ihr damit angefangen?
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was wir mit dem Podcast so ein bisschen mitgeben können. Wir machen jetzt vielleicht für die Triathlon als alten Hut sehen nichts Neues, für die ist das vielleicht ein bisschen boring, dann ist der Podcast hier vielleicht ein bisschen zu Ende, es sei denn noch ein paar
Anekdoten. Nee, da kommen noch so tolle Anekdoten, nicht abschalten.
Aber nicht abschalten, aber ich glaube, es ist vielleicht die Leute, die sagen, völlig absurd, IGIT laufen, IGIT schwimmen, aber doch mal über den Tellerrand hinausgucken, denn Triathlon ist ja eine Sportart, du musst ja gar nicht wettkampforientiert Triathlon machen, mach es doch als eigene Erfahrung mit deinem Körper und dir selber aus und nicht, weil du jetzt sagst, ich will auch mal Triathlon machen, sondern es ist ja ziemlich einfach, 3 Sportarten zu testen. Ist ja
genau. Ganz easy. Und es müssen ja noch nicht mal die Sportarten sein, die beim Triathlon gemacht werden. Man kann ja auch sagen, naja, mein Triathlon ist, ich habe jetzt ein Rudergerät zu Hause und rudere mal und ich laufe vielleicht oder habe vielleicht, was gibt es noch für Sportarten? Spiele irgendwo Fußball oder sonst wie, ist ja dann auch, sind auch schon 3 Sportarten in Anführungsstrichen. Also man muss ja nicht.
Du kannst auch laufen, Kanu fahren,
genau.
Und joggen.
Und das,
ja, laufen und joggen ist ja selber, aber dann Radfahren.
Und tatsächlich war es so, dass mir Triathlon nie so bewusst war. Man wusste, dass es das gibt und hat das vielleicht auch mal im Fernsehen gesehen. Und ich war, wie alt war ich, als ich das erste Mal mit Triathlon in Berührung kam? Vielleicht 28, 30 Jahre alt oder sowas.
Da sind wir sehr unterschiedlich.
Ja, und gar nicht für interessiert und so weiter. Und bei mir war es tatsächlich der Zufall, dass ich in Limmer gewohnt habe und in der Nähe von mir, so 10 Minuten, 5 Minuten Fußweg, war das Vössebad. Und ich bin damals noch nicht so drauf gewesen, dass ich bin ein Rennrad gefahren im Sommer und kam ursprünglich vom Basketball. Das habe ich auch ab und zu nochmal gespielt und habe dann auf Rennrad umgestiegen und ja, war auch so ein bisschen im Fieber, Tour de France und so, fand das geil, auf dem Rennrad rumzufahren. Und dann kam immer der Winter und ich habe aufgehört. Und hatte dann irgendwie nicht so richtig was zu tun. Ab und zu nochmal Basketball gespielt. Und da war halt dieses Schwimmbad.
Wie das so ist, ne? Wenn das kalt ist im Winter, dann hört man natürlich auch auf mit Radfahren. Ist ja völlig absurd.
Ja,
im Winter Radfahren.
Genau. Was heute ja total absurd ist, genau. Und damals war das halt so. Da war auch vielleicht auch gar nicht das Geld dafür, Funktionsklamotten und so weiter. Das war halt alles so. Und ich hatte auch keinen, Da gab es keine Podcasts, die einem erzählt haben, was man anziehen soll und wie man im Winter Rad
fahren
soll.
Da kommen wir noch zu. Das wird eine schöne Anekdote. Dens erster Triathlon. Ja. Freut euch drauf.
Und dann bin ich da in dieses Fösselbad rein und dachte mir, naja, schwimmst du halt mal. Ne? Und ich schwimme aus dem Schulsport. Ich konnte kraulen. Ich weiß auch, dass ich als Jugendlicher ganz oft im Lehrter Freibad jeden Nachmittag mit einer Dauerkarte da war. Und ich wusste auch, dass da einer richtig schnell schwimmen konnte. Der hat mir so ein bisschen Kraulen beigebracht. Und so einen Sprint, 25 Meter, habe ich dann auch hingekriegt. Ich ins Fösselbad, so 25 Meter habe ich hingekriegt. Kraulen, ne? Wir reden jetzt nur vom Kraulen. Und dann war Brustschwimmern gesagt. Und ich weiß nicht, wie ich aus dem Wasser gegangen bin. Das weiß ich nicht, erinnere ich nicht mehr, aber dass ich überhaupt alleine, ohne dass mir irgendwer gesagt hat, geh mal zum Schwimmen, da hingegangen bin, war schon ein Riesenschritt für mich, dass ich mich überhaupt getraut habe, da ins Wasser zu gehen und mal Bahnen zu ziehen. Auf die Idee kommst du ja gar nicht so richtig. Naja, und dann hat es aber witzigerweise, habe ich dann irgendwann hat es irgendwie einen Klick im Gehirn gemacht, dass man ja gar nicht so wupp, die ganze Zeit rechts, links Arme schleudern muss, um möglichst schnell drüben anzukommen, dass man ja den Arm so ein bisschen länger gerade halten lassen kann und dann gleitet man ja so vor sich hin und nimmt dann erst den anderen Arm wieder, um zu kraulen. Und so habe ich durch Zufall irgendwie diese Technik erlernt und habe relativ schnell innerhalb von 3-4 Wochen 3000 Meter am Stück geschafft zu kraulen. Ja, natürlich arschlangsam, aber ich habe es geschafft.
Ja, und jetzt würde ich einmal kurz eingrätschen. Wir haben uns ja viel, viel später in deiner sportlichen Karriere kennengelernt und jetzt trainiere ich ja gar nicht mehr und jetzt ist aber diese Grundimpfung, wie Obelix in den Topf gefallen ist, ich kann trotzdem schwimmen. Wenn wir beide jetzt schwimmen, du schwimmst ja aus der kalten Hose 3000 jetzt. Also das ist ja, auch wenn das natürlich anstrengend ist, aber wie motivierend das ist, wenn man hört, wie du Schwierigkeiten hattest am Anfang das zu machen und jetzt ist das trotzdem für dich ganz normal.
Ne? Genau.
Ja, bis Mitte 40 und sagst, na klar, habe ich die Kurve gekriegt und kann das. Und das soll ja der Podcast hier auch darstellen. Hey, selbst wenn du jetzt in Anführungsstrichen, du Zuhörer als Platzhalter, jetzt 30 bist und sagst, wow, ich habe gar nicht so eine sportliche Schwimmvergangenheit, ich bin gar nicht mit 5 zum Schwimmverein gegangen und irgendwie, und ich würde aber trotzdem mal mit irgendwas anfangen. Das ist ja die Message. Ja, guck dir den Ingo an, der war auch nicht das größte Schwimmtalent und wir schwimmen ganz locker zusammen. Wir sind doch hier aus der kalten Hose vielleicht dann nicht, aber irgendwie diese 6-7 Kilometer zwischen Arna Meer mal geschwommen. Ja, ja. Muss ich ja das Kompliment auch an dich geben, das mache ich auch sehr, sehr gerne, dass du das so als nicht in Anführungsstrichen geborener Schwimmer so abreißt, ist doch beeindruckend, wenn man die Geschichte jetzt hört, die du gerade sagst.
Ja, ja.
Ne? Also, mit den Anfängen vom Schwimmen, dass man dann doch irgendwie 5, 6, 7 Kilometer mal so doch durchziehen kann. Das ist doch sehr löblich.
Naja, und das war eigentlich ganz cool. Dann bin ich halt im Winter schwimmen gegangen und tatsächlich auch ab und zu mal laufen, weil das geht ja auch immer noch, weil es nicht so viel Fahrtwind hat, war nicht so kalt. Fängt man dann auch so mit an und alles auf einem ganz niedrigen Niveau natürlich. Ne? Und tatsächlich der Funke, dass man dann Triathlon machen kann, war tatsächlich zugucken beim Hannover Triathlon. Ach. Irgendwann am Maschsee, also der damals noch ohne Asprea und so am Strandbad war dann der Triathlon ja früher, dann ist er irgendwann gewechselt, aber jetzt ist er wieder am Strandbad. Und da habe ich dann mal zugeguckt, weil irgendwie Freunde von mir da mitgemacht haben und sonst wie, und ich so, naja, kannst du ja mal hingucken und so weiter. Und da, und das da ist glaube ich
mich,
auch,
da hast du mich gesehen. Ich habe da mitgemacht.
Ja, du weißt ja nicht, in welchem Jahr das war.
Naja, aber das ist schon lange her, weil das kann war sein. Ja dann praktisch die Südseite.
Ja, ja.
Da war damals...
Ben, du bist mir aber nicht aufgefallen.
Ja, das ist sehr schade. Ich war auch nicht in der Elite-Klasse.
Ja. Nein, ich habe natürlich auch das bei diesem Volkstriathlon und irgendwie zugeguckt und irgendwer hat da mitgemacht, den ich kannte. Ich glaube sogar irgendein Mädel, Freundin von Freunden oder so, keine Ahnung. Und das war da, wo auf einmal der Funke drüber gesprungen hat, wo ich dann gedacht habe, ach, das kannst du ja auch mal machen. Und dann wusstest du ja natürlich auch, Volksdistanz ist jetzt ja nicht so lange, du bist ja nach 1,5 Stunden so als Anfänger im Ziel. Das kriegt man irgendwie vielleicht noch hin. Und das war so das, wo ich dann das nächste Jahr, glaube ich, entweder da oder in Bokelo, ich weiß es nicht ganz genau, meinen ersten Triathlon gemacht habe, wo ich dann mitgemacht habe, auch ja so wie jeder Anfänger mal, ne, mit Umziehen am Dings, da kommen wir später noch drauf, wie man das am besten macht, sich da noch umzuziehen, andere Klamotten an, hat natürlich eine halbe Stunde gedauert, bis ich in den neuen Klamotten war und wieder losgefahren. Und dann habe ich relativ bestimmt 10, 15 Wettkämpfe früher gemacht, die alle viel, viel langsamer sind als die ich heute gemacht habe, weil ich natürlich gar nicht so trainiert war und nicht wusste, was ich da mache. Aber das war so der Einstieg. Und das ist vielleicht auch das, wenn man da mal Interesse für hat oder ein offenes Auge für hat, das ist genauso wie beim Marathon zuzugucken und die Stimmung mitzuerleben. Das könnte ein motivierender Faktor sein. Ach, probiere ich auch mal aus. Das war jetzt meine Geschichte. Viel mehr gibt es, glaube ich, auch gar nicht zu erzählen.
Ja, aber ein guter Punkt. Message für die Zuhörer. Was hat man zu verlieren, wenn man mal sagt, ich versuche mal diese 500, also diese Sprintdistanz ist das dann, die du ansprichst. Das ist die kürzeste Distanz. In der Regel 500 bis 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen. Tatsächlich würde ich das Schwimmen als schwierigste Sache darstellen, wenn man nicht talentiert ist beim Schwimmen. Aber 20 Kilometer Radfahren kannst du sogar mit dem Fully Mountainbike machen. Um was geht's denn? Erstmal Hauptsache, du fährst 20 Kilometer und läufst dann nochmal diese 5 Kilometer. Einfach machen. Und natürlich machen mit dem Hintergrund, ich brauche jetzt kein Triathlonrad kaufen, ich muss nicht besondere Reifen machen, ich kann es auch mit meinem Trekkingrad machen, ich brauche keine Klickschuhe. Einfach machen. Einfach mal was in die Waagschale werfen, um mal eine Abwechslung reinzubringen. Wer weiß. Vielleicht sagt man, das war aber cool. Ja, und dann kann man die besseren Laufschuhe kaufen. Dann kann man irgendwann mal sagen, jetzt ist es schon mein drittes Mal, dass ich das gemacht habe. Vielleicht kaufe ich doch mal ein sportives Rad.
Und tatsächlich.
Easy bleiben. Nicht erstmal 5000 Euro ausgeben und mal gucken, ob das ist völlig Quatsch. Erstmal, also laufen ist eine Hose und ein paar Schuhe. Also, das ist so einfach.
Und ja, sich das kein Geld. Vor Ort einfach mal angucken und sich auch da einfach mal angucken, dass da ganz normale Menschen mitmachen. Das heißt,
normale Menschen.
Es sind also bei so einem Volkstriathlon sind natürlich vorne dabei die Heißsporne mit ganz aerodynamischen Helmen und Zeitfahrrad und so weiter. Dazu gehöre ich jetzt.
Die Quendler von heute.
Genau, da gehöre ich auch manchmal dazu. Aber wenn man sich das Starterfeld anguckt, siehst du da ganz normale Leute, die nicht ultramuskulös aussehen, die vielleicht auch hier und da mal ein Gramm zu viel haben, die das auch durchziehen. Also man muss da keine Angst vor zu haben, dass man Letzter ist. So, selbst wenn man es wird, ist es auch nicht schlimm. Es ist letztendlich wie jeder normale Volkslauf auch, nur dass man halt auch Volksschwimmen und Volksradfahren mit dazu kriegt.
Ja, und da sagst du diesen Begriff Volkstriathlon auch gerne genannt, die Sprintdistanz, und so ist es auch richtig. Und ihr macht das ja nicht für den Nachbarn und ihr macht das doch nur für euch selber. Also wen interessiert eigentlich die Zeit? Das ist sowieso eine Erkenntnis im Leben, die man vielleicht irgendwann mal, wenn man alte Sprüche klopft, mitkriegt. Das ist doch völlig scheißegal, was du mal für eine Zeit hattest.
Ja, meinst wie man's.
Meinst du, es interessiert mich wirklich, was die beste Marathonzeit von meinem Nachbarn ist? Ist mir scheißegal, ob die 2,50 ist oder 3,20.
Erstmal das, und beim ersten Mal geht es ja darum, und das weiß ich auch noch, wenn du dann das geschafft hast, ne? Du bist dann ins Ziel gekommen und hast es geschafft.
Genau.
Scheiße, also die Zeit ist doch völlig egal.
Hast du ein Erlebnis, was in deinem Leben als Erlebnis hängen bleibt? Und die Zeit, das kann man schon mal wieder vergessen. Ein paar Sachen habe ich mir natürlich gemerkt, was meine Bestzeiten waren, aber wichtig sind sie auch nicht.
Ja. Naja, und du warst ja nah am Leistungsschwimmer, naja. Oder warst Leistungsschwimmer und warst nah dran am Kader, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
Ich war hier eine Zeit lang mal in Hannover, im Bundesleistungszentrum habe ich da trainiert, was ja schon weit weg ist von dem Ort, wo ich wohne. Und das war ziemlich easy. Also bei unserem Schwimmtraining, damals war es halt immer so, du musstest eine Runde um den Maschsee laufen. Die Hannoveraner wissen, dass das 6 Kilometer sind. Das war halt immer Pflicht, bevor das Schwimmtraining losgeht. Also immer. Das heißt, du hast schon einfach vom Trainer vorgegeben, hier, bevor es jetzt losgeht, gehst du eine Runde dich warm laufen. Mhm. Ist ja völlig witzig. Wie alt waren wir denn da? 11, 12? So, ne? Irgendwie in dem Dreh. Und dann, bevor du dann da in die Folterhalle gehst, musst du halt einmal laufen. Das heißt, du hast das Laufen sowieso jedes Mal. Mhm. Also es ist ja schon, du hast es schon erschlagen, weil es der Trainer vorgegeben hat. Du kannst da gar nicht ausweichen machen. Ich höre immer von den Fußballern, dass das immer die totale Folter ist, wenn die um den Maschsee laufen müssen. Ja, und Radfahren ist tatsächlich ein Equipment-Problem, ja. Also, welche Eltern sind so generös und bieten ihren Jugendlichen ein teures Rennrad,
ja, oder überhaupt ein Rennrad? Aber jetzt in deinem Fall, weil du natürlich auf Leistungsniveau kommen wolltest. Ne? Genau. Wenn du, wo wir jetzt über die Volkstriathlon sagen, wir fahren mit Mountainbike.
Die gab es halt in meiner Welt nicht wirklich, weil dann gab es, und deswegen habe ich das Buch hier mitgebracht, es gab halt dann so ein paar, also bei mir war es tatsächlich diese Werbung für den Ironman auf Hawaii. dass man da drüber geredet hat, Mensch, da gibt es dieses Waikiki-Brandungsschwimmen auf der Oahu-Insel. Das ist halt, als Schwimmer kennst du das dann halt, das ist halt so ein Meeresschwimmen. Und dann gab es damals auch nicht da, wo jetzt der Triathlon stattfindet in Hawaii, aber eben Hawaii, diese eine Insel Honolulu, diese Insel heißt Oahu, wo man landet, und das war die erste Insel. Und dann gab es dann diese Radschleife einmal um die Insel rum, das waren dann halt diese 180 Kilometer und dann der Honolulu-Marathon. Und dann gab es ja diese Idee, das alles drei zu verbinden, und den Typen nennt man dann Ironman. Derjenige, der den Namen geschützt hat, der hat alles richtig gemacht. Und das war dann so, dass da zwei Deutsche sehr bekannt waren. Es war Manuel Debus und Detlef Kühnel. Detlef Kühnel ist vielen Deutschen ein Begriff, der dann jetzt letztendlich in Franken, in Rot, was ich vorhin erwähnt habe, dann damals den Ironman Europe gemacht hat. Also es gab halt gar nichts anderes in Europa. Das war halt dann der europäische Ironman, und dann sind ja viele Sachen draus geworden, und dann war es die Challenge, die jetzt die Challenge geworden ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese beiden Typen waren so, ja, wenn man so ein bisschen die Szene verfolgt hat, die waren halt so die Aushängeschilder. Deswegen habe ich hier auch mein erstes vom Taschengeld bezahltes Buch hier, habe ich extra heute mitgebracht, von Manuel Debus aus der 85. das ist noch schön, ist noch meine Kinderschrift hier drin. habe ich in Ehren gehalten, habe ich extra mitgebracht. Ja, und dadurch hat man gesagt, ich will unbedingt Triathlon machen. Also es war bei mir schon klar, ich will unbedingt Triathlon machen, aber ich brauche halt jetzt auch ein richtig geiles Fahrrad, weil ich hatte halt so ein Peugeot-Rennrad, da war ich natürlich auch stolz drauf, aber es war jetzt nicht so eine Sensation, mein Peugeot-Rennrad.
Aber immerhin schon mal ein Rennrad.
Genau, und das ist natürlich für viele Leute, die einsteigen, und gerade für Jugendliche natürlich. Unsere Hörerschaft ist eher nicht die jugendliche Hörerschaft, aber so war es halt bei mir. Alter, wo kriege ich denn jetzt eine Rennmaschine her, damit ich einen Triathlon machen kann? Und das in der Zeit, im Zeitalter, wo ich das dann gemacht habe, kamen ja noch drei Probleme auf einmal. A, wo kriege ich ein Rennrad her? Ich glaube, ich sollte mit Helm fahren oder doch nicht. Und die sagen immer, im Triathlon ist Helmpflicht. Und damals war im Triathlon das sehr modern mit dieser Helmpflicht. Die Rennradfahrer, das gab's überhaupt nicht. Mhm. Die Helmpflicht hat im Triathlon begonnen, ne? Ja, Mist. Und dann habe ich auch gar keine Radschuhe und Klickpedale. Da gab's ja auch so ein neues System, mal so einzuklicken. Nee, das mache ich lieber nicht. Und das kostet auch wieder Geld. Ich bleibe bei den Riemen, ne? Also Haken- und Riemenpedalen. Und ich hatte gar kein Trikot. Ich hatte einfach kein Trikot, und das ist so süß. Meinen ersten Triathlon habe ich in Schesel gemacht, hier bei Rothenburg ist das. Und da musste ich so schmunzeln wegen der Kälte noch, ist mir viel später eingefallen. Ich hatte gar kein Radtrikot. Ich hatte halt ein normales T-Shirt und ein Funktionslauf-Shirt, aber ein Radtrikot gab's nicht. Triathlon-Einteiler, wo denkst du denn hin? Und dann kam ich auf diese grandiose, bekloppte Idee, aber solche Fehler macht man dann als Teenager. Ich habe dann ein Sweatshirt angezogen. Ist ja warm. Weil ich genau wie du dachte, naja, nach dem Schwimmen, also irgendwie, ich habe nicht so...
Also bist du doch der Analytiker hier.
Ja. Und dann habe ich meinen Triathlon mit dem Sweatshirt gemacht und habe natürlich gemerkt, dass das ja ganz doof war. Also schwitzt, also das können ja jeder nachvollziehen, wie doof das ist. Es ist ja aus Baumwolle, es ist ja viel zu schwer, es hat alles. Aber das sind auch so die Fehler. Und ich weiß noch, es gab keine Helme zu kaufen so richtig, und es waren alles so Helme, wo du das Gefühl hast, der Kopf hängt gleich schräg. Ein Kumpel von mir kam auf die Idee, einen Kajakhelm zu nehmen. Weil diese Wildwasser-Kajakfahrer, die haben ja auch Helme und die sind ja sensationell leicht. Und dann kam er zu mir und sagte, warum setzt mir eigentlich keine Kajakhelme auf beim Radfahren? Die sind super leicht. Und die Fahrradindustrie hätte einfach die Kajakhelme kopieren müssen. Dann wären die auch gleich leicht gewesen. Witzigerweise ist das so, die Fahrradhelme, die waren so schwer, das ist ja unglaublich, die ersten Hartschalenhelme, wenn du denen nicht den Lederriemen genommen hast. Mhm. Ja, das ist so eine Anekdote, das Kajakhelm, und dann der erste Triathlon dann halt einfach ohne Klickpedale war und mit einem Sweatshirt. Ja, irgendwie muss man ja mal anfangen. Und bei mir war es einfach, wo kriege ich die Kohle her, um das Equipment zu kaufen? Das war sofort der Gedanke.
Aber du hattest ja dann
schon den sportiven Gedanken.
Den Wettkampfgedanken, ja. den ich zum Beispiel damals gar nicht hatte, den ich heute vielleicht eher habe als damals.
Genau, und das war ganz klar, also das ist der Unterschied zwischen uns. In dem Alter, so ich sag mal zwischen 11 und 14, ne, da ging es um nichts anderes, völlig wovon ich jetzt weg bin, als um Leistungssport. Es ging nur um Leistungssport. Mitmachen beim Triathlon, keine Option. Gewinnen.
Hast du denn gewonnen auch mal?
Nee, natürlich nicht. Natürlich habe ich nicht gewonnen, weil ich war ja...
Hattest du denn Ausreden, dass du nicht gewonnen hattest?
Hätte ich mir irgendwelche zusammenkramen können. Aber da kam meine, tatsächlich kam da in dem Zusammenhang auch meine allererste Knie-OP. Okay. Aber Ausreden finde ich auch wirklich blöd. Ich bin kein guter Triathlet. Ich war nie ein guter, also was heißt, ich war nie ein Triathlet, der hätte irgendwas gewinnen können. Niemals. Ja. Ne? Also zweite
Aber Runde. Du warst schon schnell.
Naja, wenn du diese Palette, was denn ganz langsam und was dann ganz schnell ist, wenn du es irgendwo siehst, dann würde ich sagen, schämen musste ich mich nicht, aber ich würde mich auf gar keinen Fall in die besseren 30% einsortieren, sondern eher in die 70%.
Das heißt, dieses, ich weiß ja von dir, dass du zweite Bundesliga gestartet bist. Da startet man ja auch nicht zum Spaß, sondern da muss man ja, hat man ja schon, ist man ja schon definitiv viel, viel schneller als bei jeder Landesliga oder sonst wie Wettkämpfen, Volkstriathlon und sonst wie. Die versägt man natürlich da alle.
Ja, aber das ist ja immer aber im Verhältnis zu dem, was in der zweiten Bundesliga, wenn du da auf Platz 20 so rumkrepelst mit irgendwie knapp über 2 Stunden, die Leute, die unter 2 Stunden finishen, lachen dich aus. Oder du fühlst dich dann natürlich, also es ist ja immer das Gleiche. Es gibt ja genug Leute, die dir genau zeigen, wo der Haken ist und dass du es überhaupt nicht drauf hast. Hm. Ah, du bist noch nicht unter 2 Stunden, du wirst niemals erste Bundesliga. Und also, diese Sprüche würde ich jetzt so nicht sagen, aber man ist ja schon ganz klar, dass man den Sprung eben nicht schafft. Du bist und? Halt nicht gut genug. Und damit kann ich auch wirklich umgehen. Ja, das gibt jetzt keinen psychologischen Knacks. Aber ich war im Schwimmen wesentlich erfolgreicher als im Triathlon. Aber ich
warst
fand
du denn immer der schnellste im Wasser raus?
Aus
dem Wasser
raus? Das passt schon.
Okay.
Das war schon okay.
Erzähl weiter, ich hab unterbrochen.
Nee, ist alles gut. Aber der Unterschied war, ich hatte beim Triathlon sofort den Anreiz, ach ja, da will ich schon mal wissen, wie das geht.
Okay.
Aber auch natürlich gemerkt, dass ich nicht sehr talentiert bin im Laufen, ne? Also ich bin nicht sehr begnadet als Läufer.
Das heißt, das Radfahren, da konntest du noch mithalten?
Beim Laufen ist dann...
Okay. Ne? Also, und du hattest aber auch nicht das letzte Quäntchen Ärger, als zu sagen, naja, ich mache jetzt Lauftraining, damit ich irgendwann vorne mitspielen kann.
Nee, und das ist auch, glaube ich, eine gute Erkenntnis. Ich denke, dass man im Schwimmen und im Radfahren sehr schnell große Verbesserungen erreichen kann, indem man es einfach tut. Ich habe, aber das ist dann meine Ausrede jetzt kommt sie.
Ja, ja.
Ich glaube beim Laufen, unabhängig davon, dass man sehr leicht sein muss, um ein guter Läufer zu sein, das ist ja allen Leuten klar, A, das bin ich nicht und B ist, ich glaube beim Laufen hast du entweder auch so ein kleines bisschen mehr Talent, beim Schwimmen kann man unheimlich viel durch Technik machen, ne? Dass du die Technik erlernst und beim Laufen musst du, ich habe so das Gefühl, entweder... Du hast es so ein bisschen in dir, dass du mal Richtung 30 Minuten auf 10 Kilometer laufen kannst oder du kannst dir einen Wolf trainieren, du wirst es nie schaffen.
Das ist für mich auch wirklich unverständlich, wie Leute so schnell laufen können und das ja. so locker flockig dabei aussehen ja, kann, was die für einen Bewegungsapparat haben. Und ich glaube auch, das ist vielleicht auch was wir jetzt schon mal mitgeben können. Ich habe ja später auch nochmal hier so andere Themen, ja, wie bereite ich mich vor und wie fange ich überhaupt an zu laufen. Ja. Laufen ist natürlich auch die Sportart, die dich kaputt machen kann. Wo du zu viel trainierst, wo du die Achillessehne kaputt machst, die Knie kaputt machst, was auch immer, wenn du es falsch machst, wenn du zu viel machst, auf einmal dich Überlastung, dass du dich wirklich beim Schwimmen oder beim Radfahren komplett überlastest von der Skelettgrundstruktur. Da musst du schon wirklich Pech haben.
Genau, und das ist auch eine gute Info, die man den Leuten mitgeben kann. Radfahren ist ja dann auch schon wirklich wir haben ja auch hier die Radfahrer drin, auch immer noch etwas. Guck mal, ich habe jetzt knapp kaputtes Knie, kann aber immer noch wunderbar Gravelbike fahren. Mountainbike fahren, alles das funktioniert, Laufen geht jetzt aktuell nicht mehr und Schwimmen geht auch noch. Das heißt, das ist ja auch eine schöne Sache am Triathlon, dass man halt sagen kann, okay, dann.
Genau, dann das Laufen ist auch das, das ist das, wo ich mir auch manchmal einen verpoole. Ne? Beim Laufen verpoolst du dir halt mal gerne einen, wo du sagst, ja. Okay, jetzt tut irgendwas weh. Mhm. Und ja gut, und dann bist du aber ja Distanzen, während ich ja jetzt im hohen Alter meine erste Mitteldistanz letztes Jahr gemacht habe im Allgäu, dieses Jahr die zweite in der Hölle von Kuh. Das heißt eine halbe Ironman-Distanz, da kommen wir später nochmal auf die Begrifflichkeiten, beziehungsweise das können wir gleich schon mal voranstellen nochmal. Also dann bist du ja sozusagen von der zweiten Bundesliga, wo man olympische Distanz oder eben diese Volksdistanz gemacht hat wahrscheinlich, ja irgendwann hattest du ja ich kenne die Geschichte schon, so einen Punkt, wo du auf einmal der Schalter umgelegt wurde, wo du gesagt hast, den Scheiß mache ich nicht mehr. Zumindest den schnellen olympischen Distanz-Scheiß.
Ja, ich kann das so rausnehmen, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber ich verliere dann natürlich schon die Lust irgendwann, wenn du merkst, du bist immer nur das fünfte Rad am Wagen. Man weiß bei den bei den Bundesligamannschaften, da musst du halt 3 oder 4 Leute ins Ziel bringen. Und dann bist du immer der Schnellste im Schwimmen. Du fährst irgendwie schon den 40er Radschnitt oder ein bisschen drüber. Und eigentlich bräuchte man sich dafür ja gar nicht schämen, dass man zumindest das kann. Aber wenn du dann eben nur so 39, 40 Minuten hinten drauf läufst, dann bist du einfach eine Niete. Also wirst einfach komplett niedergerannt. Ne? Da gibt's halt die Leute, die dann halt 34 Minuten drauflaufen, die dann, also das klingt jetzt erstmal so dramatisch, aber die laufen ja einfach mal 6 Minuten weg auf den letzten 10 Kilometer und du sagst das schon, scheiße Mann, und das kann doch nicht wahr sein. Und dann kommst du irgendwie als 20. oder 25. ins Ziel mit einem Puls von 175 und kriegst 0 Credit, ne? Du bist einfach der Loser, weil du bist der Letzte der Mannschaft, du bist derjenige, der es nicht schafft, die Mannschaft noch nach vorne zu bringen.
War da kein Zusammenhalt, so nach dem Motto, cool, ja, das ist...
Ja, und das ist mir dann nicht wert, ne? Und was heißt Zusammenhalt? Es ist halt irgendwie dann doch dann zu viel Wettkampf gehen und ich weiß noch, ich habe mich bei meinem letzten Start, habe ich mich sogar beim Laufen übergeben und bin nicht stehen geblieben, damit ich halt das Mannschaftsergebnis nicht komplett in den Keller reiße. Kein Mitleid mit mir. Ich will nur sagen, das war halt völlig drüber. Würde ich heute nie wieder machen, würde ich sagen, da ist die Grenze jetzt wirklich erreicht. Und dann kam ich ins Ziel und es war so komplett emotionslos. Und normalerweise könnte man sich ja freuen, dass es so eine schnelle Zeit ist und so, aber man freut sich gar nicht. Man hat sich auch noch übergeben und man hat auch noch so einen hohen Puls gehabt und man hat seinen Sonntag dafür geopfert. Für was nochmal? Geld kriegst du ja keins dafür, ist ja nicht mein Beruf. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Das ist mir ja viel zu blöd. Und dann habe ich eigentlich nur noch Langdistanzen gemacht und die hatte ich auch vorher schon gemacht. Und da bin ich gar nicht schnell, weil ist ja klar, den Marathon, wenn ich schon ein schlechter Läufer bin, ich kann nicht den Marathon unter 4 Stunden hinten drauf laufen. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Und das ist ja indiskutabel als Marathonzeit. Aber du weißt das, wir hatten das Schaufel. Aber ich habe wahnsinnig viel Spaß.
Ja.
Und selbst wenn ich 10 Kilometer gehe, ist doch völlig wurscht, ich habe einen viel höheren Spaßfaktor. Ich habe dann zwar nur einen Puls von 120, aber ich treffe Leute, ich habe, also gerade Rot war ja immer das, wo ich sagte, Mann, habe ich mich gefreut, da überhaupt hinzufahren. Also überhaupt hinzufahren, das Zelt aufzubauen, 2 Tage vorher da zu sein, die Stimmung aufzusaugen, das war dann eigentlich meins, obwohl ich gar nicht gut war. Aber von der Stimmung, von den Menschen, von den Kumpels, die man dann trifft, der Zusammenhalt, das war viel, viel schöner.
Aber das zieht sich ja bis heute durch.
Genau.
Dass du ja eigentlich Sachen, oder wir ja auch ganz viele gemeinsam, mit komischen Deisterfahrten mit 200 Kilometer oder sonst wie, exakt, dass wir ja ganz viel Erlebnistouren machen, ganz wenig Wettkampf. Beziehungsweise du gar keinen Wettkampf mehr, aber ab und zu machst du ja nochmal einen, Lanzarote oder sowas hast du gemacht.
Genau, Lanzarote.
Aber auch nur, wo du gesagt hast, nicht annähernd auf Zeit irgendwie, sondern einfach, weil du Bock drauf hattest.
Genau, also definitiv muss ich da gehen. Und mein einziges Ziel bei den letzten, ich habe jetzt Lanzarote so oft gemacht, das weiß ich gar nicht mehr, die letzten Male Lanzarote war es halt definitiv einfach nur, ich treffe meine Freunde, ich habe viele Freunde international, die dann halt ins Flugzeug steigen müssen, man muss sich irgendwo treffen. Dann haben wir halt immer Lanzarote gesagt, komm, wir machen diesen Ironman mit. Alle nicht trainiert, ne? Es ist halt so, wie es ist, aber eigentlich wollten wir uns treffen. Wir hätten uns auch in London oder in Kopenhagen verabreden können, aber wir haben halt gesagt, komm, dann gibt es wenigstens einen Grund, es gibt diesen Ironman auf Lanzarote, da fliegen wir alle hin und da treffen wir uns mal wieder. Also eigentlich wie so ein Klassentreffen, ne? Dass man seine Freunde trifft, dass man dann auch noch ein bisschen schwimmen und Radfahren muss, das nehmen wir alle hin und beim Laufen, wenn du Laufen nicht trainierst und auch nicht das Gewicht hast, dann ist das halt die Hölle, Thema Hölle. Das ist auch gar nicht gesund. Ne? Mhm. Und ich muss dann halt gehen, aber ich muss, und das ist ja auch dann hoffentlich eine Kleinigkeit in diesem Podcast, muss gestehen, es sind die schönsten Wettkämpfe gewesen. Wo du sagst, das Cut-Off, es gibt so eine Cut-Off-Zeit dann, ne? Die ist meistens Mitternacht dann irgendwie, also meistens so irgendwie 16 oder 17 Stunden. Ist doch egal, ob ich in 12 oder in 16 Stunden finische. Völlig absurd für viele Leute und für mich völlig absurd, darüber nachzudenken, dass ich jetzt noch irgendwie ansatzweise, ja, ob ich jetzt unter 13 Stunden bleibe oder unter 11 oder so. Ich habe so schöne Erlebnisse mit meinen Freunden und auch manchmal auf der Laufstrecke, das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn du da gehst, triffst du ja Schicksale. Leute, die sagen, Mist, ich hatte eigentlich vor, ich habe mir meinen Plan so zurechtgelegt. Ich wusste eigentlich nach meinem Training, ich muss es unter 11 Stunden schaffen. Und dann siehst du die da bei 13 Stunden und es ist der Plan nicht aufgegangen und alles hat nicht funktioniert, ich war zu kalt. Mein Popo hat gekratzt, mein Ohrläppchen hat gejuckt und irgendeine Sache, die halt falsch gelaufen ist oder meine Kette ist abgesprungen oder all diese Sachen, das ist auch alles schön und gut, Aber der Plan geht nicht auf und jetzt sind sie da. Na, willst du das jetzt nach Hause bringen oder nicht? Oder willst du jetzt aufgeben? Nee, aufgeben ist auch keine Option. Super, dann komme ich ins Spiel. Ja, aufgeben ist eben keine Option. Dann ziehst du das durch und dann hast du trotzdem eine gute Zeit, weil du hast mich jetzt getroffen und wir unterhalten uns gerade. Ja, und dann, wie viele Leute ich schon beim Laufen mal angesprochen habe, wer auch im, also, was machst du beruflich, was tust du, wo kommst du her? Und das würde man ja völlig absurd sehen, wenn man das jetzt in diesem Contest auf Zeit und
ja, Puls zweite 160 Bundesliga, ist
Puls 170, da kann ich nicht quatschen und jemand fragen und so. Und ja, dann die Posaune, meine schönste Sache, soll ich die jetzt schon raussagen, als Spoiler in Lanzarote, ist meine bestimmt emotionalste, bestes Erlebnis mit fremden Menschen auf Lanzarote, soll ich die jetzt raushauen?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich dir die erzählt habe.
Ich kann es dir gleich sagen, ich erinnere mich nicht.
Da war ich auf Lanzarote und da war auch ganz klar, schaffe ich es noch, die Cut-Off-Zeit von 17 Stunden zu unterbieten mit meinem G-Marathon da. Ne? Und dann habe ich einen Engländer getroffen, der war völlig am Boden zerstört und da war aber klar, dass wir es schaffen. Und dann gehe ich neben ihm und ich glaube, wir hatten dann nur noch 3 oder so 3-4 Kilometer ins Ziel und er war wirklich am Boden zerstört und ich sage, what's up, ne? Und worum geht's denn hier überhaupt? Und er sagte, ja, ich habe davon geträumt, mein Lebenstraum, dass ich hier mal so einen Ironman mache und sage, ja, und jetzt schaffst du das doch, wann fang doch mal an, dich zu freuen. Also so, ne? Ja, ja. Und bist zwar jetzt langsam, so wie ich auch, aber freu dich doch mal. Und dann sagt er, ja, aber Thema emotional, ja, ich bin geschieden und mein Sohn ist bei meiner Frau und ich hatte darum gebettelt, dass er mir zu diesem wichtigen Wettkampf mitfliegen kann und das mitkriegt. Aber das durch diesen familiären Streit, ist das ja dazu nicht gekommen und er findet das jetzt so schade, dass er seinen Lebenstraum jetzt erfüllt kriegt, aber sein Sohn das gar nicht mitkriegt und er jetzt da alleine ist. Und der gesagt, das ist ja jetzt echt irgendwie rührend, Thema rühren, da kriegst du ja auch irgendwie so, puh. Das war dann dein zigter Ironman und du siehst das dann schon so abgeklärt und da hat aber jemand seinen Lebenstraum, der gerade in Erfüllung geht und dann denkt der jetzt die letzten 3 Kilometer darüber nach, dass sein Sohn nicht da ist. Und ich kenne den Race Director vom Ironman Lanzarote, der Kenneth Gaskes, ein Däne. Der ist super cool drauf, ist einer der coolsten Typen, die ich überhaupt kenne in der Triathlon-Szene und ist auch ein Urgestein vom Ironman Hawaii noch. Das ist auch einer der ersten, deswegen auch Ironman Lanzarote. Und dann hatte ich mir den Plan gesagt, Mensch, da der finisht jetzt und ist gar nicht happy, das ist ja völlig absurd. Und dann habe ich gesagt, hier, lass mich mal vorlaufen. Und dann sieh mal zu, dann hast du dein eigenes Bild, dass du nicht mit mir über die Ziellinie läufst, sondern bist du allein auf dem Bild. Dann bin ich durchs Ziel und dann kam der Kenneth Gask, der übrigens auch wirklich immer da stand und die Medaillen überlangen. Und dann habe ich ganz schnell diese Geschichte dem Kenneth Gask erzählt. Er kam dann schon ins Ziel. Und dann habe ich gesagt, kannst du irgendwas machen, dass der gute Laune hat? Irgendwie, dass der ist am Boden zerstört und das ist sein Lebenstraum. Und das werde ich nie vergessen, wie clever. Das würden manche Leute nie machen vom Charakter. Du kriegst ja eine Finisher-Medaille. Und dann hat Kenneth Gask gesagt, ich gebe ihm 2 Medaillen. Dann, wenn er nach Hause kommt, kann er eine Medaille seinem Sohn schenken. Thema rührend. Ich war völlig fertig. Auf die Idee muss man erstmal kommen, zu sagen, ist ja scheißegal, es gibt ja immer 100, 200 Leute, die nicht finishen, die haben ja genug Medaillen über, die müssen sich ja dann sowieso entsorgen. Und dann ist der Kenneth Gass, und ich war nicht dabei, also ich habe im Hintergrund gestanden, ist zu ihm gegangen und sage, hier ist noch eine 2. Medaille für dich, die, wenn du nach Hause kommst, schenkst du deinem Sohn. Ich war völlig fertig. Er war auch völlig fertig. Ja. So eine Sachen erlebt man halt nur, wenn man Triathlon lebt, Freude hat, sich mit Leuten austauscht und Erlebnis hat und nicht sagt, den hätte ich nie kennengelernt, wenn ich in 10 Stunden gefinisht hätte und Vollgas gegeben hätte, was nicht schlimm ist, das wäre auch schön gewesen. Aber das hätte ich in meinem Triathlon-Leben nie erlebt. Ja, ja. Wenn man nicht diese Freiheit hätte zu sagen, ist doch egal. Ist doch egal. Ich hätte dieses Erlebnis nie gehabt. Und das, das ist so sicherlich meine emotionalste Geschichte, die ich im Triathlon erlebt habe jemals. Und dann erlebst du natürlich auch andere Leute, die also auch auf Lanzarote habe ich schon Leute erlebt, wo du dich fragst, welchen falschen Ehrgeiz haben die? Also das weißt du auch, und du weißt auch, welche Person das ist. Die ist in Hannover auch bekannt. Ich will das jetzt nicht weiter ausbreiten, aber sich da auf der Laufstrecke halt ein Fahrrad geliehen haben und einfach wirklich absichtlich zu schummeln auf der Laufstrecke und das Fahrrad wieder abzugeben und dann auch noch durchs Ziel laufen, wo ich denke, welchen Knacks haben die nicht ganz? Welchen Schuss haben die?
Ja, kenne ich nicht, aber
du weißt, wer das echt? Hat doch Olaf auch schon erzählt. Aus dem gleichen Verein.
Ja, ja.
Und da fragst du dich auch, welch falscher Ehrgeiz manche Leute so umtreibt.
Ja, das ist ja tatsächlich so, dass dieses Wegfaden in Richtung Erlebnischarakter, einfach sowas mitzumachen, ohne Stress und so weiter. Natürlich, ich kann mich da nicht von frei machen. Habt ihr vorhin gehört, dass ich dann doch denke, naja, auf dem Rad hätte ich mich eigentlich besser fühlen müssen, weil ich es anders kenne, aber auch nur, weil ich es anders kenne. Trotzdem muss man auch sehen, und das sieht man bei mir im Video ja auch, wie ich mich während des Radfahrens gefreut habe, geguckt habe, gefilmt habe und beim Laufen. Und das ist tatsächlich, wo ich auch in die Richtung auch so ein bisschen wegdrifte, während ich so die letzten ein, zwei Jahre immer noch Liga-Wettkämpfe mitgemacht habe. Dieses Jahr hat Corona gesagt, nee, gibt's nicht. Und das habe ich vielleicht schon mal im Podcast hier auch schon gesagt, oder zumindest habe ich es Freunden erzählt, wo ich gesagt habe, so ganz unglücklich war ich nicht mit der ganzen Situation. Weil was haben wir dieses Jahr gemacht? Wir haben solche verrückten Sachen mit 150 Kilometer im Deister, haben das nochmal getoppt mit 200 Kilometer im Deister, haben viel Spaß miteinander gehabt, Höhen und Tiefen mit im Arscher und nicht im Arscher gehabt, wo man die definitiv mehr in Erinnerung bleiben als irgendwie als 20., 30. oder 40. bei so einem Liga-Wettkampf ins Ziel zu laufen. Und dann kam ja sowas wie die Hölle von Kuh, wo ich ja vorher auch schon gesagt habe, also das wird ein Genusswettkampf, da fahre ich hin, dann nehme ich meine Kamera mit, weil ich es cool finde, dass überhaupt was stattfindet und ich muss nicht der Schnellste sein. Oder wie das Allgäu, wo ich gehen muss und mich freue, ins Ziel zu kommen. Deine Geschichte, wo ich unterwegs mit Leuten gesprochen habe auch.
Genau.
Ja, und wo dann auch ein Kunde von uns irgendwann an der Strecke stand und angefeuert hat mit dem Querfeld ein T-Shirt und solche Erlebnisse, die man dann
nicht vergisst. In deinem Video, Entschuldigung, wo du das gerade sagst, das habe ich ja gesehen. In deinem Video auf der Laufstrecke, da ist jemand, ich kann das nicht sagen, der hat einen blauen Einteiler gehabt, an dir vorbeigelaufen und ihr habt euch zumindest auch 10 Sekunden unterhalten.
Ja, ja.
Das heißt, dass man sich nicht wirklich als Gegner sieht.
Ja, den habe ich im Ziel sogar wieder getroffen, mit seiner Frau zusammen. Netterweise hat sie eine E-Mail geschrieben, weil sonst hätte ich den gar nicht im Film gar nicht mit reinnehmen wollen. Habe gefragt, darf der denn mit ins Video überhaupt rein? War eine ganz lustige Situation. Ich hatte 12, 13 Kilometer auf meiner Uhr und da kam einer, nur noch 11 Kilometer. Das war gar nicht auf der Kamera drauf. Und ich, das war dann
das
der Dialog.
Das kann aber nicht stimmen.
Das war dann Dialog mit ihm so, 11. Weil ich dann tatsächlich am Zweifeln war, weil ich fahre ja auch zu solchen Wettkämpfen hin, ohne mich zu informieren. Ich wusste Mitteldistanz und viele Höhenmeter.
Das müssen 21 Kilometer laufen.
Ich dachte 21 Kilometer laufen, aber es gibt ja auch so Wettkämpfe, da sind es dann 24.
Ja.
Und dann sitzt du da oder und mir war auch nicht bewusst, dass die Radstrecke nur 84 statt 90 Kilometer waren. 84 mit vielen Höhenmetern. Ich habe die ganze Zeit während der Fahrt gedacht, Mensch, kommt da hinten jetzt noch irgendwas, was ich nicht in Erinnerung hatte, weil ich ja die Strecke vorher mit dem Auto abgefahren bin und so weiter, weil ich dachte, das kann nicht hinkommen. Ich komme am Ende erst, weil den einen Berg fährst du zweimal, dann weißt du ja ungefähr. Und das war in dem Augenblick auch. Ich ganz erschrocken zu ihm, sollen aber 21 Kilometer werden, oder? Ja, und dann haben wir da gequatscht so ein bisschen. Und das war, ja, und dann fade ich auch in die Richtung, wo ich sage, ja, so ganz vermisst habe ich es nicht mit der Liga. Also ich bin jetzt so, dass ich sage, diese Landesliga da mitzumachen, das brauche ich nicht mehr. Dann lieber eine Woche vorher entscheiden, ob ich in Peine wieder mitmache, einen Wettkampf, den ich hier auch schon mal hochgelobt habe, einfach aus Bock. Einfach sich anmelden beim Volkstriathlon da mitmachen, aber nicht diesen Zwang zu haben. Und wenn ich keine Lust habe, dann fahre ich halt 500 Kilometer nach Grömitz hin und zurück. Oder ich mache ein Everesting oder versuche es zumindest. Und diese Freiheit hast du ja nicht. Weil ich ja in diesem Wettkampf gehen, ich hatte das halt nicht in der Kindheit, so wie du. Und ich musste mir das im Erwachsenenalter sozusagen, habe ich, und dieser Funke, den du hattest damals, du willst schneller werden, immer schneller werden, den habe ich halt erst im Erwachsenenalter erlebt, weil ich halt auch immer schneller wurde und auch mal tatsächlich in der Altersklasse auch mal nicht schlecht dastand. Das macht auch Spaß und jetzt ist bei mir der Punkt erreicht, jetzt bin ich da auch drüber weg.
Ja, aber es soll jetzt ja auch nicht im Podcast sein, dass das verboten ist, dieses Gen zu haben, eine gute Altersklassenplatzierung zu haben oder sich als Traum für Hawaii zu qualifizieren oder überhaupt auf die beste Zeit zu gehen. Das kann ich 100% nachvollziehen. Ich hätte alles gerne, nicht alles, aber sehr vieles dafür gegeben, dass ich mal irgendwie es geschafft hätte, eine Marathonzeit unter 3 Stunden hinzulegen. Völlig absurd für mich, da fehlen 20 Minuten, wie soll das denn gehen? Jetzt geht's schon mal gar nicht mehr, ne? Vom Gewicht her und von den Knochen. Aber damals, so vor 25 Jahren, das hätte ich mir gerne gewünscht, dass ich diese Geschwindigkeit dann doch irgendwie erreichen würde, aber es hat eben nicht geklappt. Aber auch, das ist auch der Punkt, ich hätte gerne sowas gehabt, dass ich sagen kann, ach so, es hätten ja 2,59 gereicht. Aber völlig absurd, geht nicht.
Ja, ja gut, ich hatte natürlich die Chance, in meinem Alter schneller noch zu werden, weil ich eben nicht diese 2-Stunden-Zeit von vor 20 Jahren da stehen habe. Und das ist ja bei dir im Kopf anders, ja, wo du sagst, Altersklasse interessiert mich alles gar nicht. Ich bin mal 2 Stunden gelaufen, alles, was drüber hinweg ist, ist für mich...
Genau, das ist
also, du würdest alles, jetzt nie
alles,
sagen,
alles, ich, alles, was ich anfange und alles, was ich tue, wird ja alles immer nur schlechter und langsamer. Es ist ja völlig utopisch, dass man nochmal irgendwie daran klingen könnte, was man früher so machen konnte. Ne? Und
ja, aber so ist das.
Karl Lagerfeld hat gesagt, die Vergangenheit ist nicht kreditwürdig und so ist das. Was interessiert ist, dass du früher mal schnell warst, heute ist es so, Punkt.
Nee, man muss einfach, und da muss jeder für sich selber wissen, ich weiß das auch, also da werden auch Hörer dabei sein, die, und auch ein Freund von mir, der jetzt gerade mit Triathlon vor 2 Jahren angefangen hat, die sind natürlich heiß wie Frittenfett, weil die natürlich ganz frisch anfangen und dann kommt irgendwann der Punkt, dass ich mache den 2. und das 3. Mal in Hannover mit, dann möchte ich auch schneller sein als
beim. Und das ist auch,
das ist aber auch wieder geil.
Also das ist mir auch wirklich wichtig, ne? Ja, ja. Wir berichten eher von meiner Erfahrung, von deiner Erfahrung, ich kann nicht was faken, so wie es nicht ist. Ich bin da weg von, kann aber 100% verstehen, dass man sagt, jetzt habe ich meinen ersten Triathlon gemacht, der war mal 3 Stunden. Naja, der nächste Triathlon, der muss natürlich unter 3 Stunden. Also wir kommen ja nochmal zu den Begrifflichkeiten, ne? Klassische olympische Distanz. Das sind dann so die Distanzen, die zwischen 2 und 3 Stunden liegen und eben natürlich die Profis unter 2 Stunden. Und dass man dann sagt, oh, das nächste Mal möchte ich aber unter 3 Stunden sein. Und dann ist das nächste Ziel, dreimal hast du erraten, was dann kommt, dann wollen die Leute unter 2 Stunden, 2,5 Stunden bleiben. Ja, ja. Und dann werden die Abstunde schon kleiner. Dann redet man über 2 Stunden 20, 2 Stunden 10. Ja, ja. Und in der Regel ist bei dem, in Anführungsstrichen, zu dem ich mich auch zähle, in der Regel ist bei dem Otto-Normalverbraucher, und jetzt müssen wir auch mal die Begriffe so nennen, wie es sind, für den nicht sehr talentierten Sportler, dann ist aber auch die Grenze meistens so bei 2 Stunden erreicht. Es gibt dann muss ja, man
bei
schon,
2 Stunden ist man schon gut. Ich glaube, bei 2 Stunden 10 ist bei vielen schon Sense, oder?
Ja,
2 Stunden 5, 2 Stunden 10.
Ja, aber wenn du ein relativ guter Läufer bist und dich da so bei 35, 36 Minuten laufen einpendelst, dann solltest du dich schon Richtung 2 Stunden bewegen können. Beim Radfahren ist es ziemlich einfach. Radfahren ist der klassische 40er Radschnitt. Das ist eine 40er Strecke. Du machst das in 1 Stunde und das ist schon für viele Leute gut erreichbar und darf man auch nicht vergessen. Auch aufgrund der neuen Geräte, die man dafür Geld kaufen kann. Also schöne Fahrräder, schöne Aero-Laufräder, sogar Aero-Klamotten, der Helm und also was. Da hat sich ja viel getan. Da kriegst du nochmal 1 Stundenkilometer durch Geld geschenkt, nicht nur durch Training. Ja?
Also dann reden wir mal ganz kurz, gehen wir mal die Distanzen durch. Davon, wo du jetzt 2. Bundesliga gesprochen hast, das ist ja diese sogenannte olympische Distanz.
Genau.
Das heißt, der Otto-Normalverbraucher kennt die von Olympia.
Deswegen hat sie den Namen
so
bekommen.
Und man kennt Hawaii. Das heißt, man kennt dieses ganz lange Verrückte und man kennt dieses, wo die da in 1,5, was macht denn so ein
die
Stunde 45 brauchen die bei Olympia?
Die olympische, ne? ja, ganz krass. Ja. Ich war in London, als die Brownlees da gewonnen haben, war ich live da. Cool. Das ist beeindruckend, was die für eine, also du hast ja das Gefühl, der D-Zug läuft an dir vorbei.
Ja,
das
ist
unglaublich krass.
Die laufen so schnell, wie wir Radfahren.
Unglaublich, kann man sich gar nicht vorstellen, unglaublich. Also olympische Distanz würde ich ganz gerne noch mal kurz sagen, sehr cleverer Schachzug von den Triathleten, die hieß früher die Kurzdistanz. Also wenn du jetzt über die Begrifflichkeiten redest, das war früher die klassische Kurzdistanz.
Ja, es gibt immer 2 Begriffe, einmal die olympische Distanz und dann für den Insider, der weiß, dass das Kurzdistanz heißt.
Genau, weil vorher gab es ja Triathlon nicht bei Olympia. Und dann hat man die Kurzdistanz aus marketingtechnischen Gründen schon mal olympische Distanz genannt, obwohl es gar nicht eine olympische Sportart war.
Also weil kurz hört sich so nach abwertend an.
Genau, das ist wie die Ironman Corporation Half Ironman abgestellt hat. Wer das wissen will, da kommen wir auch nochmal zu.
Okay.
Das kann ich auch beantworten.
Ja, wir kommen ja gleich weiter. Dann gehen
also
wir mal.
Kurzdistanz und olympische Distanz meint das Gleiche.
Dann gibt es die Sprintdistanz. Und die auch oft Volksdistanz im Volksmund gelaufen. Das sind diese Volkstriathlon. Manchmal gibt es sogar noch einen Unterschied zwischen Sprint und Volkstriathlon bei den einzelnen Wettkämpfen. Das heißt, die Liga-Wettkämpfe, die schwimmen dann 750 Meter und so ein Volkstriathlon vielleicht nur 500 Meter, weil die einfach nicht, auch da die Hürde dann kleiner ist, um da mal mitzumachen.
Ja.
Das sind dann, wie gesagt, meistens 500 bis 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen. Und das variiert manchmal um 1-2 Kilometer, je nachdem, in welchem Ort das ist.
Und das ist die Distanz, wenn man nicht genau weiß, wo wir empfehlen, schnupper doch da mal rein. Wir
könnten es auch mal Schnupperdistanz
nennen.
Wie ich es schon gesagt habe, einfach mal zugucken und beim nächsten Jahr, wenn man angefixt ist, einfach mal selber mitmachen. Weil 5 Kilometer Laufen kriegt man irgendwie schon hin.
Kein extra Equipment bitte kaufen.
Ne? Einfach nur mitmachen.
Genau. Einfach nur mitmachen. Ja. Nicht Geld ausgeben, das geht mit dem Trekkingrad genauso wie mit dem Mountainbike und auch mit dem Brompton. Geht's auch.
Dann würde ich jetzt mal tatsächlich auf die Langdistanz gehen, die Mitteldistanz kurz auslassen. Das ist die Ironman-Distanz, weil es halt auch einen Bekanntheitsgrad hat. Das ist ja das, was wir auf Hawaii immer sehen und eigentlich auch nur auf Hawaii in den öffentlichen Fernsehen so stattfindet und was Leute mitbekommen, glaube ich. Hawaii hat, glaube ich, jeder schon mal was von gehört.
Genau, und das war dann der Zünder bei mir. Ah, das war so 1979, 80 rum. Da sind da zwei Deutsche, die machen da irgendwas Verrücktes auf Hawaii. Und dann, was ich vorhin sagte, es gab dieses Waikiki Brandungsschwimmen, diese Radrunde auf Oahu und den Honolulu Marathon und alles drei zusammen ist dann der Ironman.
Und wird auch Langdistanz genannt.
Und das wird
dann das auch. Das ist dann dieser Langdistanz, ist wieder dieser normale Name, der jetzt ohne Marketing ist,
sozusagen. Genau. Und der Begriff Ironman ist geschützt. Ja. Also da geht es ja auch, mittlerweile geht es da um sehr, sehr viel Geld. Namensrechte, da habe ich auch schon mal im Podcast drüber geredet. Das ist auch sehr, ich sag's mal diplomatisch, es ist ein Geschäftsmodell. Ist
ja ganz klar. Ja. Okay, und dann haben wir das, da weiß ich gar nicht, wie um die Entstehungsgeschichte, vielleicht weißt du das mehr. Diese halbe Ironman-Distanz gab es sie schon immer, die nennt sich ja dann auf Insider-mäßig wieder statt Kurz- und Langdistanz dann halt diese Mitteldistanz.
Genau.
Gab es die schon immer oder ist das eine Erfindung, die dann nach der Erfindung des Ironmans kam, um es ein bisschen leichter zu machen?
Ich glaube, die ist dann als Lückenfüller entstanden. Das kann ich gar nicht genau sagen, aber das ist ja alles relativ zeitgleich entstanden.
Ja.
Das ist ja sonnenklar. Ich glaube sogar, die erste bayerische Meisterschaft war nicht in Rot eine Langdistanz. Ich glaube, die war auch nur 2 Kilometer schwimmen oder irgendwas, aber das ist schon so viel Geschichte und so lange her. Mhm. Ich glaube, das würde dann heute auch als Mitteldistanz oder so gelten und ja.
Und wie war jetzt die Geschichte, warum darf es nicht mehr Half Ironman nennen?
Weil es typisch Ami-Denken ist.
Ne? Weil halb ist halbe Sachen.
Halbe Sachen ist ja, du bist ja kein halber Mann, du bist ja ein ganzer Mann.
Ne? Und da kam jetzt marketingmäßig dieses Ironman 73.
Das finde ich so peinlich. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn man politically correct sein will und wenn man irgendwie was schön umformulieren will aus Marketinggründen, aber das finde ich so dämlich. Also es gibt nichts Dämlicheres als 73. Ironman, okay. 73 ist so, Hauptsache es heißt nicht Half Ironman. Musst du mir überlegen, was da, also weil das halt, da ist halt eine Agentur, die sagt, das kannst du nicht bringen.
Ich finde den Begriff gar nicht doof, weil wenn man den Leuten sagt, Mitteldistanz oder 73, schnallt ja keiner. Wenn ich sage halben Ironman, weiß man, okay, das ist ungefähr die Hälfte das, was die Leute auf Hawaii machen.
Genau.
Ist ja eigentlich viel eindringlicher,
wenn
man dann weiß,
sind wir jetzt die Marketingprofis oder die USA?
Naja, ich habe ja jetzt einen 108er gemacht. Tatsächlich, ich habe da ja die Chorus-Uhr das erste Mal benutzt zum Triathlon und in der Chorus-App sieht man das als eine Aktivität mit 108 Kilometer und darunter sind dann die unterschiedlichen Aktivitäten verteilt. Daher weiß ich die Zahl. 108 waren es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht kann man es noch aufrunden auf 109, aber es waren 108, irgendwas.
Ich habe einen Freund, den
Kilometer
ich aus der muss ich dir was Witziges ganz kurz erzählen, weil mir das einfällt. Ich habe einen Freund, den ich vom Schwimmen her kenne und der auch ein sehr guter Schwimmer ist, auch ein guter Triathlet war. Viele Grüße an Anders. Falls er das hört, ich glaube nicht, dass er das hört, aber der kam mit einem Firmenwagen vorbei und dann stand auf dem Firmenwagen im Kennzeichen 226 als Zahl.
Ja.
Das hast du als Triathlet sofort drauf. Und dann sage ich, Anders, ne? Das die Nummer hast du dir selber ausgesucht am Kennzeichen. Ne? Er sagte, ich wusste, dass du mich drauf ansprichst.
Also das sind aber die Kilometer. Ne? Ja, was ist denn das in Meilen?
Die Langdistanz.
Das sind dann 140,6,
glaube ich.
Ja.
Ist ja auch egal.
Aber 226
ist, glaube ich. 226 ist eine Zahl, die du sofort weißt.
Ja, ja.
Die du sofort.
Ist aber die eindringlichere, ne? Die 140, irgendwas sieht man nirgends. Nee, 226 sieht man öfter.
Wir sind ja auch nicht im Meilensystem hier, wir sind ja im metrischen System. Aber fand ich so witzig, er kommt mit dem Firmenwagen, wo dann 226 als Zahl draufsteht. Und er hat auch gesagt, das war mir klar, dass du es weißt. diese kleinen Insider-Sachen.
Okay, ja, also so habt ihr jetzt einmal alles, was
also drüber, die Distanzen,
es gibt natürlich
haben wir
noch
jetzt
darüber Ultradistanzen, ne? Dann gibt es einen zweifachen, dreifachen Ironman und solche ganz verrückten Sachen. Auch. Genau. Aber so, das sind einmal die Begrifflichkeiten für den Anfänger interessant, aber das ist am ehesten, sagen wir mal, Volkstriathlon. Wobei mein Kumpel Dieter, der hat gleich mit einer olympischen Distanz eingestiegen. Der konnte aber auch gut laufen, ist viel geschwommen, der konnte einfach nicht Radfahren. Aber Radfahren ist auch wirklich das Problemfreiste, weil 40 Kilometer Radfahren kann jeder. Es ist halt nur eine Frage, wie schnell.
Genau, aber und spätestens schnell 40 Kilometer fahren, das fordert dann vielleicht dann doch schon ein sportives Rad, ne?
Genau, wenn man schnell fahren möchte, aber wenn man das, der hat das auch mit seinem Trekkingrad gemacht und der hat aber auch kein Problem, 10 Kilometer hinten drauf zu laufen. Ja. Das, aber normalerweise würde ich mit so einer Volksdistanz anfangen wollen. Ich habe hier jetzt das Thema nochmal, weil wir ja hier einen Schwimmtrainer auch haben, ehemaligen. Pferdefuß.
Wo sitzt denn der Schwimmtrainer?
das Schwimmen als Pferdefuß habe ich es mal genannt, weil das ist ja tatsächlich die größte Hürde, die man machen kann, den man nur damit ausweichen kann, indem man Duathlon macht, wo man Laufen, Radfahren, Laufen macht. Gibt es ja auch noch die Option. Aber ich glaube, relativ selten Wettkämpfe, meistens nur im Frühjahr. Ich habe ja schon erzählt, wie ich das mit dem Schwimmen gemacht habe. Ich konnte halt kraulen aus dem Schulunterricht, aber halt nur dieses lange Gleiten nicht. Was machen wir denn mit jemandem, der noch nie gekrault ist und noch nie 500 Millimeter am Stück geschwommen ist? Kriegen wir den auch irgendwie ins Wasser und motiviert, sowas zu machen? Oder würdest du sagen, na, lass mal lieber?
Nein, wir kriegen die alle ins Wasser und wir kriegen die auch alle zum Kraulen. Also das wäre ja gelacht, wenn das nicht so passiert. Jemanden ganz alleine zu lassen und ihm nur so Tipps zu geben, wie er das denn umzusetzen soll, das ist vielleicht der Fehler. Es wäre ja schon ganz gut, vielleicht hat der ja doch einen Kumpel im Verein, der oder im Bekanntenkreis, der Schwimmer ist, der ihm so ein paar Sachen mal zeigen kann, ne? Denn so diese pauschalen Tipps zu geben, da kann ich gerne jetzt ein paar machen, mal so 5, 6 oder was auch immer so die Anfänger zu machen. Aber Schwimmen lebt natürlich am wichtigsten erstmal von der richtigen Technik und nicht, wie viel Bums du im Oberarm hast. Ein Riesenfehler, den Leute im Schwimmen machen, die einfach denken, ich schwimme eine Stunde wie verrückt im Schwimmbad, ich kämpfe mich durch und wühle da und kraule und dieses Wühlen halt nicht. Und du hast das ja vorhin sehr schön auch gesagt, ich gleite gar nicht und bin gar nicht effektiv und ich weiß gar nicht, wo mein Wasserwiderstand fühlen. Das ist wichtig, ne? Also das heißt, man müsste denjenigen mal wirklich zumindest vielleicht 4, 5 Mal begleiten und zu sagen, pass auf, das sind große Fehler, ne? Und das Gleiten und Wasserwiderstand erfüllen. Und jetzt kommen wir zu den ganz normalen Tipps. Es ist vielleicht auch einfach mal gut, dass man jemanden so Mini-Flossen dran gibt, dass er auch merkt, dass die Beine eine Bewegung machen. Also wirklich so eine Wellenbewegung wie so ein Delfin da hinten haben. Denn Triathleten kriegen dann immer mit, nee, Beine brauche ich nicht machen, ich bin ja Triathlet. Ich muss ja auch noch Radfahren und laufen. Beine sind völlig unwichtig. Ich bin Triathlet. Das höre ich so oft. Beinetraining. Ich bin ja Triathlet. Ich habe ja auch den Neopren. Die Beine hängen sowieso da oben. Das ist schön, aber sie geben dir keinen Vortrieb. Denn wenn du in das Schwimmbad gehst, hast du ja dein Neopren nicht dabei. Und wenn dann ab der Hüfte das ganze Ding wie so ein Bleigewicht nach unten hängt und die Füße haben erstmal keinen Auftrieb, sind also nicht oben und die Füße geben dir auch gar keinen Vortrieb, dann musst du dir das vorstellen, dann bist du wie so ein Fischkutter, der da so ein Schleppnetz zieht. Das sind nämlich deine Füße, die du ziehst. Mhm. Das heißt, erstmal ist es vielleicht auch ganz löblich zu sagen, ja, boll, ich kaufe mir tatsächlich mal ein Brett und ich kaufe mir auch mal so Mini-Flossen.
Es geht ja schon los, dass man einfach mal sich von der Wand abstößt, ganz gerade und lang macht.
Und nur Beinschlag macht und gar nicht die Arme.
Ja, oder auch einfach durchs Wasser gleiten und sich das so ein Gefühl dafür zu kriegen.
Ne? Und die Arbeit, die man dann wirklich machen muss, das hat ja so ein bisschen was mit, ich fange nochmal von vorne an, Gleiten, Wassergefühl, weißt du, was eine Armstreckung ist? Die Leute schwimmen manchmal so mit den Händen direkt vor dem Kopf und denken, sie haben die Arme ganz weit vorne. Also eine Selbstanalyse mal zu machen, halt da mal die GoPro drauf, dass du
aber
mal
dann siehst. Muss da einer am Beckenrand am ehesten stehen.
Genau, und das ist so mein Tipp, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr weit weg ist von, ich kann wirklich nur 25 Millimeter kraulen, ich habe das Gefühl, ich bin ein Wasserballer oder ich kraule wie ein Hund, ne? Also so, weißt du ja, wie Hunde so schwimmen. Dann
lieber Brustschwimmen.
Dann lieber Brustschwimmen. Und dann würde man halt wirklich mit jemandem in dieser Situation würde man wirklich anfangen mit wirklich Wassergefühl üben, ne? Und dann auch mal das Brett nehmen und nur Beine machen oder auch nur mal die Arme vorne verschränken. Ohne Brett kann man das überhaupt halten, dass man sich gut auf das Wasser legen kann. Und dann Flossen helfen natürlich, wenn ich den Beinschlag mache und ich komme keinen Millimeter voran. Ja, dann muss ich mal Flossen ranmachen, damit ich das ein bisschen die Bewegung erlerne.
Ne? Und was ist denn realistisch von jemandem, der, sagen wir mal, Brustschwimmen zumindest mit Kopf unter Wasser vielleicht schon kann, dem das Kraulen beizubringen, wenn das so ein paar Kraulübungen kriegt man vielleicht, hat man vielleicht mal in der Schule falsch gelernt, was auch immer.
Naja, das ist
braucht
ja
so der denn so 10 Stunden, 10 Trainerstunden oder muss der ein halbes Jahr rechnen, bis man das hinkriegt oder ist das personenabhängig?
Ja, es ist ja, wie gesagt, wie talentiert ist jemand und wie offen und wie locker kann jemand locker lassen, wenn man ihm sagt, pass auf, du musst jetzt mal den Kopf reinnehmen und dann einfach mal jetzt mal 20 Sekunden mal nicht atmen und einfach nur erstmal die Beine machen und so. Und wenn da jemand gut empfänglich ist, dann sind das 5, 6, 7 Stunden und dann kann der kraulen. Also es ist ja nicht,
und der
also
Rest kraulen, ist, dann,
ist, kraulen ja. ist ja nicht, ich fliege zum Mond. Also es ist ja nach wie vor nichts Kompliziertes, das muss man ja sagen. Und aus einer Bahn wären 2, ne? Und wenn ich 2 Bahnen nicht schaffe, schwimme ich halt 10-mal eine Bahn und halte nach der Bahn an. Wo ist das Problem? Das ist ja gar kein Problem, ne? Also der große Fehler ist, ich bin der nächste Superstar, ich gehe jetzt mindestens 500 Meter am Stück schwimmen, schwimme aber wie Kraut und Rüben, ohne jegliche Technik. Das ist der große Fehler, ne? Also eine platte Aussage für jemanden, der sich im Schwimmen verbessern will, ist ja, geh nicht einmal die Woche 2000 Meter schwimmen, geh 3-mal die Woche schwimmen mit jeweils 500 Meter, aber mach das richtig. Oder mit 800 Meter oder was auch immer du dann machen willst. Also lieber öfters gehen, öfters hilft, dass man das Wassergefühl neu hat. Denn ein gutes Wassergefühl als Schwimmer hast du vielleicht, wenn du nicht körperlich gute Konstitution hast, auch vielleicht nur so mit höchster Aufmerksamkeit für eine Viertelstunde. Das erlebst du als Schwimmtrainer natürlich mit Neulingen ganz oft. 10 Minuten geht das Spiel gut, danach ist der Körper gar nicht mehr, hat gar keine Kraft mehr. Was hilft es dir, wenn du von einer Stunde Schwimmtraining nur 10, 15 Minuten sauber schwimmen kannst und 45 Minuten du haust das ganze Kartenhaus
wieder.
Machst die Technik wieder kaputt. Hauptsache du machst das. Das ist ja völlig Quatsch.
Das heißt,
also beim Schwimmen ist das Quatsch. Beim Radfahren ist das übrigens dann anders. Ja, klar sind 2 Stunden Radfahren besser als 20 Minuten.
Ja.
Weil du halt einfach grundsätzlich was fürs Rad. Das ist so schlecht kannst du gar nicht von der Technik Radfahren. Beim Schwimmen ist das anders.
Okay. Das heißt, was ja auch letztendlich für denjenigen, der mal einen Triathlon machen möchte, wenn man so diese 500 Meter schwimmt und vielleicht noch Anfänger ist, also nach 15 Minuten kommt man ja trotzdem irgendwie aus dem Wasser. Das ist ja letztendlich kein langes Ding.
Nein.
Ja, und wenn man dann sagt... Und
was hast du verloren? Es gibt ja gar kein Zeitlimit.
Genau.
Es gibt ja nicht einer, der
Es geht der ja sagt, nur darum, aus dem Wasser zu kommen, genau, um weitermachen zu dürfen. Genau. Und dann bedeutet das doch aber auch, dass man ja die Hürde beim Schwimmtraining auch ein bisschen wegnehmen kann für jemanden, der jetzt sagt, ich fahre ja sowieso schon 10 Stunden Rad die Woche, wann soll ich denn das mit dem Schwimmen noch machen? Dann nimmst du ihm ja die Hürde, indem du sagst, da geh doch einfach nur 15 Minuten ins Wasser. Du musst ja keine halbe, dreiviertel Stunde trainieren.
Genau, Schwimmen hat natürlich das Problem, du musst ja trotzdem diese Zeit opfern, zum Schwimmbad zu fahren, dich umzuziehen, duschen, dann schwimmen, dann wieder duschen, umziehen. Das heißt, selbst für deine 20 Minuten Schwimmtraining hast du eine Stunde verdaddelt in deinem Leben, während du ja beim Laufen und beim Radfahren aus deiner Haustür in der Regel, also kommt ja immer drauf an, wo man wohnt, aber
ja, du kannst einfach raus.
Du kannst, und das ist ja das Schöne am Laufen und am Radfahren, dann nimmst du das Rad und los geht die Piste.
Ne? Du musst halt in Limmer wohnen und das Flössebad um die Ecke haben, dann ist das ganz einfach.
Ja, das ist...
Nein, aber es stimmt schon. Das Schwimmen ist tatsächlich auch im Winter, ist auch schon manchmal mental, so wo du sagst, auch jetzt nass machen bei der Kälte.
Genau. Und ich würde das Schwimmen, wenn ich nicht gut bin. Jetzt haben wir eine Corona-Sommersaison gehabt, wo viele Leute in den Seen schwimmen waren, weil die Schwimmbäder geschlossen hatten und so. Fürs Schwimmen erlernen ist es tatsächlich doch besser. Man hat diesen schwarzen Strich, man schwimmt gerade und man weiß, nach 25 oder nach 50 Meter kommt die Wand. Und ich kann das ein bisschen tracken, dass ich da.
Naja, vor allem Sicherheit, ne? Wenn man denn, dass man nicht absäuft irgendwo also, unterwegs. Ne?
Ja, das ist also auch nochmal ein Hinweis, das würde ich erlerntechnisch auch nicht im See machen.
Jetzt ist natürlich die zweite Hürde, die man nur dadurch ja, aus dem Weg gehen kann, indem man einfach einen Triathlon mitmacht, der im Schwimmbad stattfindet, wovon es meistens regional viele gibt.
Das haben wir nicht gesagt. Also natürlich gibt es auch Unterschiede bei diesen Volkstriathlons. Die gibt es ja auch mit Schwimmen im Schwimmbad oder genau. Schwimmen im See. Und wenn ich sehr unsicher bin und nicht der gute Schwimmer bin, dann würde ich doch auch empfehlen, diesen Triathlon zu nehmen, wo erstmal das Schwimmen im Schwimmbad ist.
Genau. Und bei warmem Wetter und so weiter, weil man ja noch keinen Neoprenanzug hat und solche Sachen, das sollte schon beheizt sein. Genau. Ups. Wie kriege ich denn diese Angst vor dem, weil das haben ja auch ganz viele, diese Angst vor dem Freiwasser, die Angst, dass der Nebenmann mich schlägt, wenn der losschwimmt und so weiter. Das sind ja auch noch, glaube ich, Ängste, die viele haben und sagen, na, da würde ich nie mit ins Wasser springen. Guck dir mal an, wie das da spritzt und alle Leute um mich rum würde ich sofort Angst kriegen.
Das stimmt. Das ist ein, das finde ich, da will ich mal nicht ausholen, welche Geschichte ich dazu zu habe als guter Schwimmer. Da habe ich mich sicherlich auch sehr, sehr rüpelhaft benommen. Mhm. Weil wenn du irgendwo in den Top-Platzierungen beim Schwimmen rauskommen willst, musst du dich leider durchsetzen. Das ist eine Ellenbogengesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also genauso, das ist gar nicht löblich. Für den Volks- und Hobby-Triathleten, sage ich das jetzt mal, unter dem ich eigentlich nicht auch zählen würde, aber für denjenigen, der in die Sache einsteigt, weg aus der Schusslinie. Ganz nach rechts, ganz nach links und es ist auch ganz völlig hinten, ne? Es ist auch völlig okay, der Startschuss fällt und du zählst noch 10 Sekunden, bevor du den losschwimmst, weil du kannst ja nur der Sache aus dem Weg gehen, denn eins ist auch ganz klar, kriegst du erstmal einen Hacken in deine Schwimmbrille und die Schwimmbrille drückt sich so richtig in dein Auge, hast du das Gefühl, du wurdest gerade erschossen. Ja. Ja, also das ist, das kann, very upset, das und kann dich richtig, du bist dann richtig geschockt.
Ja. Und dann kriegst du vielleicht auch eine Panikattacke, die nicht, genau. Die willst du im Wasser auch nicht haben. Deswegen.
Das ist tatsächlich etwas, wo man wirklich der Sache aus dem Weg gehen muss, wenn man da nicht das absichtlich tun will, da vorne mitzuschwimmen, dann mach das doch nicht. Dann geh nach rechts, geh nach links, warte, bis die alle im Wasser sind, das ist eine Sache. Und Franziska van Almsick hatte mal gesagt, dass sie ja, also und das als sehr gute Schwimmerin, totale Probleme hat, im Meerwasser zum Beispiel zu schwimmen. Da kriegt sie richtig Panik. Das musst du dir mal überlegen, eine Deutschlands beste Schwimmerin, Olympiasiegerin, die dann sagt, im Meer ist, da kriegt sie, also berechtigt, das ist nicht jedermanns Sache, im Freiwasser zu schwimmen.
Also das auch mal ausprobieren vorher, bevor man sich was im Triathlon anmeldet.
Also nicht gleich ins Meer bei Lanzarote in den Atlantik springen, wenn man da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Deep Blue macht mir auch Angst.
Das macht dass mir, man bis nach unten gucken kann?
Ja, dass so richtig in diese Tiefe mit dem Blau. Ich kann das sagen, wir haben unsere Hochzeitsreise damals auf die Malediven gemacht und das ist nicht meins.
Okay.
Schnorcheln geht noch. Und natürlich bin ich ein guter Schwimmer, aber so 20 Meter dann mal runter zu gehen und dann irgendwie da mal so ein bisschen die Fische zu fotografieren, so, das bedeutet nicht, dass man das trotzdem gut kann, obwohl man gut schwimmen kann. Und ich weiß, dass Franziska van Almsick das mal gesagt hat. In irgendeinem Interview habe ich das mal aufgenommen und sage, ja, das kann ich nachvollziehen, dass sie sagte, im Schwimmbad mit Kacheln, alles wunderbar, aber im Meer. Und sie, okay. Ich weiß auch, wo sie das gesagt hatte. Jetzt fällt es mir wieder ein, während sie hatte mal Werbung für einen Opel gemacht. Den Namen des Autos weiß ich nicht mehr. Und weil sie wurde von Opel gesponsert und der Opel ist irgendwie in so einem Meer gefilmt worden, wie er dann irgendwie das Auto abtaucht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kann man den Spot bestimmt googeln irgendwo. Mhm. Franziska van Almsick, Opel Meer. Und da hat sie mal gesagt, wie schlecht sie sich gefühlt hat bei dem Werbedreh.
Okay.
Weil der im Meer stattgefunden hat. Da war mal dieses
Interview. Naja, du hast auch Strömung, du hast Wellen. Es wird auch Leuten schlecht im Freiwasser, habe ich auch schon gehört.
Das weißt du von mir.
Ich werd seekrank. Stimmt, wir waren ja, als wir diese Querung durch dieses Bad Zwischenahner Meer gemacht haben, bist du ja kurz übel hinterher rausgekommen. Da sind wir ja bei so einem Sturm da. Also da war so eine kurze Wetterfront. Ja. Okay.
Ja, also das nur nochmal im Hintergrund. Da ist vielleicht jemand, der nicht schlecht ist im Schwimmen, aber trotzdem kannst du dich erwischen.
Ja. Mhm. Gut, dann würde ich als nächstes Thema kurz ansprechen, das Laufen, wo man ja denkt, das ist ja einfach.
Jetzt komme ich wieder ins Spiel, ist ja katastrophal.
Ja, ja. Und das haben wir ja schon kurz angerissen, weil da bin ich ja ganz streng mit Leuten, die ich auch aus dem Freundeskreis kenne und so weiter, die sich dann trotzdem nicht dran halten, was ich sage. Die sagen, ja, ich fange jetzt an zu laufen und da ist es wirklich, da reden wir wirklich über Leute, die vielleicht 10 Jahre keinen Sport gemacht haben, die ja. vielleicht wirklich nur Rad, wenn du schon Rad gefahren bist, hast du ja zumindest einen Muskelapparat, der funktioniert, aber der ist nicht auf Stöße eingerichtet. Mhm. Oder du hast halt lange überhaupt gar keinen Sport gemacht. Das heißt, bei Laufen bin ich ja ganz streng und sage, ja, lauf im Häuserblock. Lauf 5 bis 10 Minuten oder lauf 5 Minuten, geh 5 Minuten, lauf nochmal 5 Minuten und dann war's das. Dann gehst du wieder nach Hause, gehst schön duschen. Und da ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich da nach Hause draußen geben will. Wenn du vom Radfahren kommst, hast du ja einen relativ gut durchtrainiert bist und so weiter oder auch durchschnittlich durchtrainiert bist, hast du ja Puste ohne Ende. Das heißt, du hast die Puste, du hast die Ausdauer, du hast Muskulatur und jetzt fängst du an zu laufen und dann denkst du, ja, das ist ja gar nicht schlimm. Ich kann ja noch atmen, Puls ist bei 130, läuft ja alles. Ja, aber das Sehen und deine Muskeln, die haben vielleicht auch noch nicht so große Probleme, weil du ja vielleicht ausgeprägte Beine hast. Aber diese blöden Bänder und sowas und Sehnen, die du noch im Körper hast und auch, ich glaube sogar die Knorpel und so weiter, die sind halt nicht drauf eingerichtet und die brauchen halt ein halbes Jahr. Das heißt, du kriegst es innerhalb von 2-3 Wochen hin, deine Muskulatur aufs Laufen einzustellen, aber der Rest kommt nicht hinterher. Und das ist dann das, wo die Knieprobleme, Achillessehnen und sowas herkommen. Die kannst du dir auch später als Profi noch holen, die Achillessehne. Das hat man immer mal. Aber tatsächlich, das ist der wichtigste Punkt. Du hast die Puste, du hast die Muskulatur und sagst, naja, jetzt könnte ich ja schon mal nach einem Monat, könnte ich ja schon mal 5, 6, 7, 8 Kilometer laufen oder 10 Kilometer laufen. Und das ist das, wo du dann im schlimmsten Fall die Verletzung kriegst und nie wieder laufen gehst. Und da muss man wirklich sich ein halbes Jahr Zeit nehmen und sagen, okay, ich laufe halt immer nur meine 10, 15 Minuten, vielleicht mal 20 und das war's. Und gehe zwischendurch und so weiter. Das ist so meine Botschaft da nach draußen. Wenn ihr nicht lauft und das nicht gewohnt seid, dieser ganze Bewegungsapparat brauchen, also so habe ich es überall gelesen, der braucht ein halbes Jahr. Und sonst kann man, glaube ich, beim Laufen nicht viel verkehrt machen. Ne? Gibt es halt viele, viele Philosophien, was Schuhe angeht und so weiter. Ich bin da eher auf der Barfußlauf-Fraktion, aber das würde ich auch keinem Anfänger empfehlen, weil wenn man jetzt Schuhe ohne Sprengung, also dass der Hacken genauso flach ist wie vorne, das muss auch geübt sein. Das war zum Beispiel meine Zeit, wo ich umgestellt habe auf Barfußschuhe. Ich kam vom Basketball, habe riesenlange Schritte gemacht, was beim Laufen natürlich tödlich ist, fürs Knie tödlich. Ne? Ich habe wie beim Korbleger. Ne? Man muss ja möglichst langen Schritt machen und hochspringen, um den Ball da reinzumachen. Das ist ja beim Laufen totaler Quatsch, ist ja gar nicht effizient. Ja, und da hatte ich ja immer Probleme. Ne? Nach 5, 6 Kilometer Laufen hatte ich auch die Schnauze voll. Da hat mir alles weh. Und dann irgendwann läuft einem ja irgendwie damals noch nicht YouTube, sondern irgendein Buch über den Weg, so nach dem Motto, ja, Barfußlaufen ist die Lösung aller Dinge. Ja, das erzählt einem aber auch keiner, dass man das nicht von 0 auf 100 machen darf, habe ich mir erstmal Achillessehne verpasst. 5 Kilometer gelaufen.
Wir erzählen das in diesem Podcast.
Genau.
Ja, du kannst... Da würde ich dich sogar darum bitten, ich weiß das alles schon, aber vielleicht unsere Zuhörerschaft noch nicht, warum wir Menschen eigentlich einen Hacken haben und wie doof das eigentlich ist. Mit der Sprengung, das ist ja gar nicht jedem klar, wovon du redest. Wir sind ja eigentlich ein Fahrrad-Podcast. Ich weiß das und du weißt das, aber da draußen die Leute, die wissen das ja noch gar nicht.
Ja, warum Schuhe überhaupt einen Absatz haben? Nennen wir es ja, mal Absatz.
Und wo evolutionär von der Evolution da auch der Riesenfehler passiert ist. Weil Menschen können das ja gar nicht.
Der ist irgendwann in den 10er, 20er Jahren passiert, weil ja die Schuhe länger halten sollen. Der Hacken ist ja das, was man abläuft und in dem Augenblick macht man den Hacken dicker, damit man als Anzugträger, was auch immer, die Lederschuhe, die man früher getragen hat, damit die hinten nicht sofort durch sind. Also ist, glaube ich, oder hast du noch irgendeinen anderen Grund?
Na, ich glaube, angefangen hat das, also ich würde mal sagen, ich würde ja noch viel früher anfangen, ohne das zu nennen und jetzt natürlich bei den Mädels mit langen, hochhackigen Schuhen den modischen Faktor, dass ja erstmal der grundsätzliche Problem ist, dass wir auf diesen
Pferden. Ach nee, Pferde, stimmt, Pferde.
Genau, dass wir reiten müssen mit dem Steigeisen, dass der Hacken da praktisch.
Stimmt, die Pferde waren noch, die habe ich gerade vergessen.
Das ist natürlich noch viel, viel länger her, dass du ja irgendwie nicht wie ein Indianer auf dem Pferd sitzt, sondern dummerweise diese Steigbügel da hast und dann hast du einen Hacken, damit der Schuh daran hängt. Wir Menschen evolutionär aber gar nicht auf Hacken eingestellt sind. Die Zeit, die wir jetzt mit Schuhen unterwegs sind, die ist ja verhältnismäßig klein, wenn du uns von der
Evolution siehst. Ja, wenn du die Gesamtmenschheit siehst.
Genau. Ja. Und wenn man, das ist jetzt, ich sage das ab und zu so, da helfe ich dir auf die Sprünge, wenn man jetzt so irgendwelche Fernsehreportagen mal sieht und ihr habt jetzt ja die Info jetzt hier und achtet da vielleicht drauf, jetzt sage ich das so, ich kann das jetzt nicht gut formulieren, aber Leute, die wirklich arm sind und noch nicht mal Schuhe haben. Und es gibt eine Reportage über, was weiß ich, die und die Urvölker oder auf den Philippinen, wie die Leute dann praktisch an der Feuerstelle kochen und essen. Da werdet ihr oft sehen, dass die überhaupt kein Problem haben, dass die in die Hocke gehen und der Fuß ist komplett auf dem Boden.
Mhm.
Und das soll jetzt nicht jeder zu Hause probieren, aber ihr könnt ja mal probieren, ob ihr mit dem Po in die Hocke runtergehen könnt, ohne dass die Hacke hochgeht.
Das muss sich üben damals.
Das muss man üben. Aber da wisst ihr schon, wir sind halt evolutionär jetzt irgendwie dabei, tragen wir alle irgendwie diese hackigen Schuhe. Und auch bei Kinderschuhen ist das auch schon so, dass der...
Jeder
Turnschuh für Kinder ist hinten mehr gepolstert als vorne.
Ja, ja.
Und wir beide wissen das und wir predigen das vielen Leuten, auch manchmal ungefragt. Macht das nicht. Das macht nur Verkürzungen.
Zumindest im Alltag ist es überhaupt gar kein Problem, auf Schuhe ohne Sprengung umzuschalten. Es gibt jetzt wirklich viele, viele tolle Modelle. Die sahen früher immer noch so ein bisschen unmodisch aus, so Schuhe ohne Sprengung. Jetzt gibt es auch Turnschuhmarken wie... Ich glaube, Topo machen genau, ohne Sprengung.
Ich habe hier jetzt auch welche. Die sind tatsächlich ohne Sprengung.
Super, trotzdem noch super gedämpft, keine Sprengung. Also das nennt sich keine Sprengung. Dann ist man wirklich mit dem Fuß gerade drin.
Und also der Schuh ist hinten nicht höher als vorne. Und
genau.
So können wir das ja für den Anfänger mal.
Ja, und ich habe so ein bisschen. Wenn man aber natürlich 50 Jahre solche Schuhe getragen hat, und dann ist natürlich die Achillessehne entsprechend kurz hinten. Und bei mir waren es 30 Jahre, als ich dann überhaupt auf den Trichter gekommen bin. Bin natürlich gleich 5 Kilometer gelaufen mit Barfußschuhen. Ja, gleich Probleme gekriegt, was natürlich ein Fehler war. Den kann ich ja auch hier erzählen, damit ihr den nicht macht. Und ich habe dann auch neu laufen gelernt, indem ich auf Asphalt ganz barfuß gelaufen bin. Um eine natürliche Sperre des Körpers zu haben, zu viel zu laufen. Weil ganz barfuß läufst du nicht mehr als einmal im Häuserblock. Geht nicht. Also zumindest mit meinen zarten Füßchen nicht. Ne? So viel Hornhaut habe ich nicht, dass ich das sofort machen kann. Und dann habe ich irgendwie 2-3 Monate gebraucht und dann bin ich auch 5 Kilometer gelaufen auf Asphalt ganz barfuß und bin dann wieder auf Schuhe umgestiegen, weil der Trick, und da habe ich auch irgendwo ein Buch gelesen, das finde ich aber nicht wieder, wenn man sich jetzt die Five Fingers, damals waren die Five Fingers in, oder man kauft sich Vivo Barefoot Laufschuhe und sonst wie, man geht los laufen damit. Der Fuß merkt von der Sensorik unter der Sohle gar nicht, dass der Schuh anders ist als der mit Sprengung vorher. Das heißt, für den Fuß ist es egal und der setzt dir keine Grenze und sagt, naja, bis hier und nicht weiter, im schlimmsten Fall. Das heißt, du läufst auch 5 bis 10 Kilometer, so wie ich, und machst halt die Achillessehne vielleicht kaputt. Oder zumindest reizt du sie. Und wenn du aber ganz barfuß läufst, dann hat der Fuß, ist die Sensorik unterm Fuß ja so intelligent und weiß, ich laufe jetzt ganz barfuß. Ich muss kleinere Schritte machen, der Körper muss federn und solche Sachen. Alles die Dinge, die selbst mit einem Barfußschuh nicht passieren können. Und durch diese 2-3 Monate, die ich das damals gemacht habe und natürlich auch den Mut erstmal haben musste und überhaupt eine Strecke haben musste, wo kein Glas oder irgendwas liegt und dass Leute mich blöd angucken, die haben es gebracht, dass ich von diesem Basketballschritt wegkomme und heute auch wieder mit normalen, ohne Sprengungsschuhen, aber auch mit Dämpfung, trotzdem diesen Laufstil beibehalten habe und jetzt auch 21 Kilometer laufen kann, ohne Rückenschmerzen und Knieschmerzen zu bekommen.
Ich hatte das in einem Podcast auch schon mal erzählt, wo wir über diese alten Bücher, die ich so aufgehoben habe von meiner Jugend. Ne? Das war auch ein Buch von Thomas Wessinger, wo es schon 30 Jahre jetzt, wie gesagt, mehr wie 30 Jahre, wo drin stand, laufen Sie so viel wie möglich barfuß auf Rasen im Sand, laufen Sie so viel wie möglich ohne Schuhe. Von jemandem, der auch ein sehr, sehr erfolgreicher Läufer war in Deutschland.
Aber tatsächlich war, zum Laufen, also jetzt mal zum Laufen zu kommen, war bei mir tatsächlich in dem Buch, die Wiese war abgeraten worden, sondern eher auf Asphalt, weil das für den Anfänger ein einfacheres Terrain ist, weil man noch nicht so viel ausgleichen muss. Weil man sozusagen weiß, okay, Asphalt ist gerade, ich weiß, was auf mich zukommt.
Das verstehe ich
schon. Fürs Lauftraining.
Das ging halt grundsätzlich darum.
Sonst für den Alltag natürlich, klar. Barfuß im Garten rumlaufen oder in der Wohnung ist Pflicht. Wie gesagt, da muss ich jetzt aber, der Disclaimer ist, egal wie ihr anfangt zu laufen, das mit den Barfußschuhen ist wirklich, würde ich keinem sofort irgendwie empfehlen, es sei denn, man läuft viel barfuß und so weiter. Das ist eigentlich ein Ding, wo man über ein paar Jahre spricht. Da würde ich erstmal ein Jahr lang Barfußschuhe im Alltag, im Büro, auf dem Weg zur Arbeit und so weiter tragen, bevor ich überhaupt anfangen würde, barfuß zu laufen. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man jetzt 30 Jahre keine Barfußschuhe getragen hat, normale Laufschuhe zu kaufen, die einen kleinen Hacken haben.
Ja.
Und das ist tatsächlich was. Und dann, wie gesagt, beachtet das, wenn ihr in eurem Leben nie Lauftraining hattet und auch kein Fußballer wart oder sonst wie, dann lasst eurem Körper ein bisschen Zeit, bevor ihr das macht. Und die 5 Kilometer innerhalb eines halben Jahres vielleicht erreichen und nicht gleich innerhalb eines Monats, obwohl die Muskeln das hergeben würden. Und dann muss man auch immer noch beachten, dass man trotzdem, dass man Triathlet ist, auch vielleicht ein bisschen Yoga macht, wie auch immer, was der Körper jetzt von euch auch braucht. Rumpf ist Trumpf, ne? Auch die Stabilität üben und so weiter, weil das kann auch Verletzungen verursachen, wenn man einfach total wabbelig im Rumpf ist. Und den trainieren wir als Radfahrer nicht unbedingt. Das war das. Zum Schwimmen, Laufen, zum Radfahren würde ich jetzt nicht mehr viel sagen, weil die meisten unserer Hörer fahren schon Rad. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, oder? Was das Training angeht. Einfach Radfahren. Ich glaube, und vielleicht gucken, dass das Rad ordentlich passt, ne? Dass man jetzt nicht irgendwie auf so einem Fahrrad Kilometer abreißt, wo einem hinter der Rücken wehtut. Ne?
Gut, ein passendes Fahrrad, da ist der Bikefitter in mir wieder gefragt. Ein passendes Fahrrad ist natürlich Pflicht, ne? Also das ist ja klar. Also nicht zu hoch, nicht zu tief.
Für den ersten Triathlon kann es auch das Stadtfahrrad sein, aber wenn ihr da wirklich irgendwann sagt, okay, ich fahre irgendwann kilometerweit oder ich fahre 100 Kilometer und das einmal am Wochenende, dann ist es vielleicht nicht doof, wirklich ein Rennrad zu kaufen, was einem passt.
Wir dürfen hier im Podcast sowieso nie wieder über Bikefitting sprechen. Wir haben gar keine Termine mehr frei.
Ja, ja.
Alles ausgebucht bei uns, hoffnungslos.
Dann würde ich jetzt mal, gibt es noch einmal das kleine Thema Ausrüstung, was wir immer schon so ein bisschen nebenbei gemacht haben, weil das ist, glaube ich, auch für viele eine Hürde. Ja, wenn ich Triathlet bin, dann brauche ich ja auf einmal ganz viel mehr Ausrüstung als vorher. Wie mache ich denn das alles? Ne? Wie komme ich denn in die Wechselzone? Und was? Die haben ja alle so Zeitfahrräder und so komische spacige Helme und so weiter. Und
aber haben wir ja für die Anfänger jetzt, glaube ich, deutlich gesprochen.
Genau, für die Anfänger. Ihr kommt aus dem Wasser mit einer Badehose oder mit einem Badeanzug, was auch immer. Zieht da vielleicht eure Radklamotten da drüber. Es ist aber auch nicht schlimm. Und unter Triathleten, es gibt meistens Umziehmöglichkeiten, wo man sich umziehen kann, wenn man da sichtgeschützt das machen will. Es gibt auch ganz viele, die blank machen sich da direkt am Fahrrad blank und ziehen schnell eine Radhose an. Muss jeder selber wissen, wie er das
aber macht. Aber das vorher fragen, ob das zur Disqualifikation führt, das kann man wenigstens vorher den Wettkampfrichter fragen.
Im schlimmsten Fall muss man halt ein Handtuch umbinden und dann seine Hose darunter wechseln.
Aber wie gesagt, das muss auch nicht sein. Du kannst auch den Badeanzug anlassen und ziehst das kurz eben. Du musst ja gar nicht eine Radkleidung anziehen, wenn du da mitmachen willst. Du kannst auch eine Laufhose und ein T-Shirt drüber ziehen, es nur mal zu finishen. Um was geht's?
Ja, genau. Also da muss man auch, wie gesagt, das muss man sich auch gar keinen Stress machen. Und das sehe ich auch, das habe ich hier auch bei Dieter gesehen, als er seinen ersten Triathlon gemacht hat. Er braucht halt da 3-4 Minuten.
Ich war völlig egal.
Ich war da nur als Zuschauer, habe ein bisschen zugeguckt, wie er das gemacht hat. Er ist zu seiner Wechselzone darüber gegangen und hat halt, wie gesagt, sich in Ruhe umgezogen. Und das gehört auch mit dazu. Beim ersten Triathlon ist da kein Stress angesagt. Da zieht man sich halt in Ruhe um und fährt los. Und im Sommer dann, wenn ihr euren ersten Wettkampf macht, vielleicht irgendwas suchen, wo das Wasser warm ist, damit ihr nicht gleich einen Neoprenanzug braucht. Weil wenn ihr wirklich im Herbst oder im Frühjahr kaltes Wasser habt, das alles, was dann unter 18 Grad ist, würde ich dann nicht ohne Neoprenanzug machen. Und über 18 ist auch schon kalt ohne. Und ja, wenn man dann irgendwann fortgeschritten ist, dann ist ja die Geschichte, kaufe ich mir ein Rennrad oder ein Triathlonrad, weil ich nur Triathlon mache oder so weiter. Meistens, in den meisten Fällen würde ich immer empfehlen, ein Rennrad und dann da einfach Auflieger dran schrauben, wenn man da überhaupt Lust zu hat oder erstmal nur mit dem Rennrad fahren. Ist auch eine ganz einfache Geschichte. Je ambitionierter man wird, desto eher kommt denn der Auflieger mit dran geschraubt, wie wir es auch schon mal mit Redshift gezeigt haben, vielleicht mit einer klappbaren Sattelstütze und so weiter, dass man aus seinem Rennrad ein Triathlonrad macht. Das ist zwar nicht hundertprozentig aerodynamisch wie ein Triathlonrad, aber man hat halt nur ein Rad und spart Kosten und ist trotzdem schneller als vorher. Und Zeitfahrrad, das kommt dann, wenn man wirklich, habe ich mir auch zugelegt, weil ich dann doch irgendwann mich das gepackt hat, da mal einen 40er-Schnitt auf dem Tacho haben zu wollen, den ich vielleicht mit dem Rennrad nicht geschafft hätte. Und Das Zeitfahrrad hat dann, wenn du wirklich viele Triathlon machst, und das ist dann wirklich, wenn du sagst, das ist genau mein Sport, ich mache nur Triathlon, dann hat das natürlich auch den Vorteil, dass du, glaube ich, ermüdungsfreier dann ins Laufen rüber wechseln kannst. Ne? Das ist einfach eine Position, die dich fürs Laufen so ein bisschen entspannter ins Laufen bringt. Ne?
Naja, beim Triathlonrad, das hat Dan Enfield im Prinzip so richtig erfunden. Diese American Position hieß das damals auch. Einen steileren Sitzrohrwinkel, dass im Prinzip der Po, das Gesäß, weiter nach vorne kommt und du nicht so überstreckst. Ne? Und ja, einer der Urgründer mal, der hatte mal die Marke Quintana Roo gegründet. Und ja, hat man früher so American Position genannt. Steile Sitzrohrwinkel ist dann so irgendwie 78 oder ein bisschen drüber Grad. Und klassische Rennradrahmen haben so 73 Grad Sitzrohrwinkel. Also der Sattel kommt einfach weiter nach vorne und du bist besser in der Liegeposition, bist schlechter, wenn du das zum Beispiel Alpe d'Huez hochfahren müsstest. Ne? Dafür ist es nicht so geeignet. Aber zum Flachfahren und Liegen ist das dann optimaler. Und diese Triathlon oder wie du jetzt gesagt hast, Zeitfahrräder, würde jetzt lieber auf Triathlonrad vom Begriff gehen, sind halt Räder, die darauf spezialisiert sind, dass du auf diesem Auflieger liegen kannst, den Po nach vorne nimmst, dass Ellenbogen und Knie nah beieinander sind. Ne? Wenn man das so sieht, wenn man pedaliert, ist auch so ein Tipp für den Otto-Normalverbraucher. Sag mal, ist dein Ellenbogen und dein Knie nah beieinander oder hast du da 20 Zentimeter Luft zwischen? Hast du da 20 Zentimeter Luft dazwischen? Will ich nicht wissen, wie sich dein Rücken anfühlt, weil du ja komplett auseinandergerissen bist. Tolerieren kann ich das für einen Wettkampf. Ich habe so blöde Pappsprüche, die ich manchen Leuten an den Kopf mache. Ne? Ist das Auto, der Autositz nicht perfekt eingestellt, aber ich muss jetzt mit dem Auto zwangsweise 10 Kilometer von A nach B fahren, dann stelle ich den nicht perfekt ein, weil es mir das nicht wert ist. Und ich schaffe das ohne Rückenschmerzen in dem falsch sitzenden Autositz zu sitzen. Mache ich aber die 8-9 Stunden Tour oder bin ich Vertreter oder mache ich die Urlaubsfahrt, die wichtige lange Autofahrt, da gebe ich mir sehr viel Mühe, dass der Autositz den perfekten Abstand hat und die perfekte Sitzposition hat. Und so muss ein Fahrrad auch sein. Mal als Ausnahme, da brauchen wir nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da geht auch nicht, hast auch nicht gleich am nächsten Tag einen Bandscheibenvorfall. Keine Sorge. Aber mache ich das öfters und ist das ein wichtiger Fall? Ja, das ist so, erkläre ich das immer vielen Kunden. Ne? Dann kann man sich mehr Mühe geben, dass die Sitzposition richtig passt.
Ja, genau. Und dass man entspannter zum Laufen rauskommt, verstehe ich ja so. Wenn ich jetzt ein normales Rennrad nehme mit dem Auflieger, sitze ich ja trotzdem relativ weit hinten, muss mich aber vorne auf den Lenker drauflegen und dadurch wird natürlich hinten am Rücken ein bisschen mehr gestreckt und der Winkel zwischen Knie und Oberkörper wird kleiner. Und das ist dann alles, was dich ermüdet, um beim Laufen einfach, oder du steigst vom Rad ab und der Übergang zum Laufen wird schwieriger oder es ist einfach viel mehr Ermüdung. Während du auf dem Zeitfahrrad halt einfach da normal, eigentlich wie auf einem normalen Rennrad in Oberlenkerposition nur im Liegen sitzt, weil der Sattel weiter nach vorne gekippt wird sozusagen von der Geometrie.
Ja, was ich noch grundsätzlich für alle Sportler, für alle Distanzen sagen würde, ist, um das noch kurz abzukürzen, deswegen kommen wir auch wahrscheinlich massiv auf das Fahrrad, fürs Schwimmen und fürs Laufen braucht man nicht viel Geld investieren. Also was muss
genau.
Beim Schwimmen kommt es dann irgendwann mal, du hast das gesagt, jetzt mache ich das öfters, vielleicht ist der See dann doch mal nur 16 Grad, dann muss ich investieren in einen Neoprenanzug. In der Regel sind jetzt Neoprenanzüge in der Preisklasse von 150 bis 200 Euro auch erhältlich.
Auch brauchbar.
Und auch sehr brauchbar. Das heißt, das ist dann das Investment, was ich vielleicht irgendwann mal tätige, wenn ich weiß, ich möchte mehr als ein, zwei Triathlons machen und dann könnte es auch mal kalt sein. Das ist das in Anführungsstrichen preisintensive beim Schwimmen, einen Neopren mal zu kaufen, die Badekappe, die Goggles und die Badelatschen, die hast du ja sowieso.
Ja,
also, das ist ja, hat ja jeder in seiner Schwimmtasche. Für Schwimmtraining würde ich tatsächlich ein Schwimmbrett und Flossen nicht doof finden, aber damit ist der finanzielle Aufwand beim Schwimmen vielleicht zwischen 200 und 300 Euro erledigt. Hm. Also wenn ich das minimalst halten will.
Da würde ich auch nochmal sagen, warum der Neoprenanzug hat ja viele, viele Funktionen. Jetzt nicht nur gegen Kälte, er ist auch für einen schlechten Schwimmer so, dass ich 2 Minuten schneller vielleicht aus dem Wasser komme oder 3, weil er mich oben hält.
Genau.
Und die Beine, das, was ich mit den Beinen vielleicht nicht kann, weil ich Anfänger war, übernimmt der Neo, weil er meine Beine oben hält.
Genau.
Und das Zweite ist auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil, ich friere vielleicht friere weniger auf dem Rad, weil ich einfach gut durchgewärmt bin oder nicht vom Wasser so abgekühlt bin.
Ja,
also das heißt, ich komme wärmer aufs Rad drauf.
Genau. Die erste Funktion, die der Neo erfüllen muss, ist Wärme.
Ja.
Dass der Triathlon natürlich gerne den Auftrieb nutzen möchte.
Deswegen schimpfen auch immer alle Ventrier, wenn Neoprenverbot ist.
Das finde ich sensationell.
Ja, ja.
Ja. Der Auftrieb und natürlich, dass das momentan dieses Material, was du als Neopren hast, ist tatsächlich schneller als deine eigene Haut vom Widerstand. Das heißt, das ist glatter. Das heißt, ist man durch zwei Sachen schneller. Aber das musst du, also der Hauptzweck ist natürlich erstmal, dass du da nicht erfrierst, ne, und kein Sicherheitsrisiko eingehst, dass du da, wenn du da irgendwo bist, da absäufst.
Und wenn ich das auch richtig sehe, da kannst du mich auch korrigieren, für einen Anfänger ist tatsächlich ein günstiger Neoprenanzug besser als ein teurer, weil die teureren weniger Material haben, beweglicher sind und für einen besseren Schwimmer gemacht sind, wo der Anfänger gar nicht so von profitiert, weil der Auftrieb viel weniger ist. Ne?
Das ist eine sehr gute Sache, dass du das sagst. Wenn du jetzt so einen High-End-Neoprenanzug hast, 600, 800 Euro Preisklassen, die sind genau wie du sagst, eigentlich ja vielleicht auch gar nicht für den Anfänger geeignet, weil die haben vielleicht gar nicht so viel Auftriebskraft, sind dünner und flexibler unter den Armen geschnitten. Da würde der Anfänger auch von profitieren, unter Flexibilität.
Das ist der Arm
unterm Arm, da profitiert jeder von. Aber da könnte eventuell die Preisklasse darunter oder die Einstiegspreisklasse viel mehr Auftrieb geben, weil es viel mehr Gummi ist. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, das gilt ja für viele Dinge im Leben so, wenn ich etwas am Limit kaufe und produziere und für den absoluten Hochleistungssport habe, welches Produkt es manchmal auch immer ist, dann hat das vielleicht nicht so eine lange Haltbarkeit. Das hat man bei Ritzelpaketen und bei Ketten auch manchmal. Ne? Das heißt, es ist nicht nur sauteuer, sondern es hält auch noch nicht mal lange. Ne? Also das ist ja zwei, also es könnte auch sein, dass ich sage, pass mal auf, ich habe jetzt so ein 600 bis 800 Euro Neo, jetzt gehe ich damit einmal die Woche tatsächlich auch trainieren. Mist, der ist ja nach zwei Jahren kaputt. Das war ja gar nicht der Plan. Ja, dann kauf dir doch lieber einen billigeren Neo, den kannst du auch viel mehr über viele Jahre viel mehr strapazieren, wenn es sowieso nicht darum geht, dass du der nächste Olympiasieger werden willst und deinem Nachbarn nicht zeigen willst, wie toll du bist, sondern einfach nur schwimmen willst.
Genau.
Dann tut's doch auch der Neo für 200 Euro.
Ja, das war das.
Sehr robuster ist, das wollte ich sagen.
Genau. Fahrrad gibt auch ganz viele Anfänger, die dann sagen, ich nehme mein Mountainbike und mache da erstmal dünne Reifen drauf. Habe ich früher auch so gemacht. Geht auch. Ne? Bist du auch ein bisschen schneller als vorher. Tatsächlich, die Auflieger waren in meinem Triathlon-Leben auch das, wo du dann am meisten mitgewonnen hast. Ne? Auflieger auf dem Rennradlenker draufschrauben war schon die halbe Miete.
Versteht ja jeder in unserem Radfahrer-Podcast. Ja. Die Silhouette verkleinern,
genau.
Höhe runter, Breite.
Auch die Fahrradschuhe kann man erstmal die normalen nehmen. Da könnte man dann irgendwann sagen, man wechselt auf Triathlon-Schuhe, die einen Klettverschluss zum Beispiel haben, weil sie schnell zugehen. Oder es gibt welche mit Boa-Verschluss, die man während der Fahrt ganz gut zudrehen kann. Es gibt Leute, die, das kann ich bis heute nicht, die ihre Schuhe am Fahrrad mit Gummibändern irgendwie so festmachen und dann während der Fahrt da reinschlüpfen. Ich laufe immer mit meinen Triathlon-Schuhen. Ich ziehe die immer in der Wechselzone an und laufe. Ich kriege das nicht hin. Ich kann auch nicht so während der Fahrt aufs Rad springen, oder also so während des Schiebens aufs Rad springen. Das können ja auch Leute. Das kann man vielleicht üben, keine Ahnung. Ich bleibe immer stehen, steig auf, klick ein und fahr los.
Das können wir für den Podcast hier auch wirklich. Das kommt dann, wenn man da den Wunsch hat,
sich
da auf die letzte Sekunde zu optimieren. Dafür ist der Podcast nicht gemacht, dafür gibt es andere Podcasts.
Genau. Und bei den Laufschuhen ist vielleicht noch ein Tipp, wenn man auch beim Anfang, auch egal, da kann man auch noch schnüren, aber da ist auch der Tipp, solche Gummibänder einfach durchzuziehen.
Genau.
Und das mache ich tatsächlich mit all meinen Laufschuhen, weil ich auch im Alltag gar keinen Bock habe, Laufschuhe zu schnüren. Da habe ich überall diese Gummibänder drin, dann kann ich da nämlich einfach reinschlüpfen und muss mich darum nicht zu kümmern. Das ist sowieso generell eine gute Idee. Selbst bei Alltagsschuhen mache ich das, die mich sonst nerven, dass ich die nicht ausziehen kann, ohne die Schleife auf und zu machen. Nee, und das... Dann kann man natürlich, meistens rennt man mit so einer Kiste, als erstmal mit so einer IKEA-Kiste, mit seinem ganzen Kram zur Wechselzone, wo man alles reinpacken kann. Da gibt es jetzt auch, hier haben wir auch mal ein Video zu gemacht, ich habe so einen Orca-Rucksack, wo ich alles drin habe, Helm und so weiter. Aber das ist alles dann nice to have, wenn man seinen zweiten, dritten Triathlon macht. Am Ende ist es tatsächlich so, dass das Fahrrad, das ist, wo man am meisten Geld reinstecken kann und wo auch am meisten Geld reingesteckt wird über die Zeit, wenn man immer ambitionierter wird. Der Rest ist halt, ja, Schuhe.
Laufen ist ja auch sehr günstig. Also
genau,
du investierst ja tatsächlich in ausgelatschte Schuhe, die du ersetzt. Oder in der Regel sollte man nicht nur ein paar Laufschuhe dann haben,
sondern
zwei, drei, die man wechselt.
Was ich aber auch merke, dass viele relativ schnell dann auch sich einen Triathlon-Anzug kaufen, damit sie sozusagen vom Wasser bei warmem Wetter direkt aufs Rad steigen können. So wie ich das jetzt auf bei der Hölle auch gemacht habe, nur mit zu kalten Beinen. Einfach ein Anzug, da ist immer so ein ganz dünnes Polster drin, was beim Laufen nicht stört, was aber beim Radfahren immer noch ein bisschen Polster bietet. Das ist auch relativ kleines Geld und den kann man auch mal, den ziehe ich auch ganz oft so mal zum Laufen an oder irgendwas. Das ist, ja, ansonsten braucht man nicht viel, ne? Und jetzt würde ich als nächstes nochmal ganz kurz auf das Thema eingehen, welchen Wettkampf suche ich mir jetzt am besten aus? Weil da weiß ich auch, dass so jemand wie du und auch unser Freund Ole, die können das ja gar nicht ab, wenn sie irgendwie zwei oder dreimal die gleiche Runde fahren oder laufen müssen.
Ja, ja, ja. Also wenn ich jetzt auf meine Langdistanzen, da stört es mich am meisten, die ich so gemacht habe, denke, da ist Rot hart an der Grenze. Ne?
Mit
Rot,
zweimal
90 Kilometer die Runde. Da ist die erste Runde immer schön. Und die zweite Runde immer, na gut, die muss ich ja auch noch fahren. Ne? Das war immer so. Dann waren die Anfänge, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber ich habe dreimal in Klagenfurt mitgemacht und da gab es auch mal 3x60 Runden. Das ist schon ein Grund, das abzulehnen. 3x60 Kilometer, katastrophal.
Ja, das hatten nämlich Ole und ich in Köln auch. Da mussten wir 4x eine das Runde fahren, 180 Kilometer und das... Zweimal finde ich tatsächlich okay. Geht, ja. Und da muss man den Veranstaltern ja auch immer so
die
wie.
Die müssen ja auch Straßen.
Es geht ja auch machen. Nicht, genau. Ja, es ist auch schwierig.
Aber das war immer mein Highlight. Ironman Kanada damals in Penticton. Es war eine große 180 Kilometer Schleife.
Das ist natürlich geil, ja.
Eine
ja.
grandiose Radstrecke, 180 Kilometer. Eine große Schleife durch Kanada zu fahren. Es war super. Es waren da zigmal. Das war richtig, richtig toll. Und das ist immer, immer, immer der Pluspunkt gewesen von Ironman Lanzarote. Es war eben auch die 180 Kilometer Schleife über die ganze Insel von Lanzarote. Jetzt haben die Strecke geändert. Ich weiß nicht, welche Beweggründe da waren, dass sie die Strecke geändert haben. Das kann ich dir nicht sagen. Jetzt ist sie nicht mehr so schön, wie sie mal war.
Okay.
Wenn ich es denn wenigstens...
Ja, für die Zuschauer ist es natürlich schöner, mehrere Runden, weil sie dich dann zwei, dreimal...
Nein, es sind beim Radfahren auch keine Runden. Es ist so ein komisches... hin, nach links, nach rechts und also ganz
Ach so,
komisch,
okay.
ganz, ganz schrecklich. Beim Laufen wiederum ist es so ein Jein, ne? Da fände ich es okay. Also am liebsten auch eine Wendepunktstrecke hin und zurück in Lanzarote, hast du das mehrmals. Aber da könnte man Runden noch eher ertragen beim Laufen. Beim Radfahren finde ich das ganz schön ätzend.
Okay. Naja, also das ist so.
Und die größte Fehlentwicklung als Schwimmer ist ja dieser scheiß Landgang.
Ja, ja, das, oh.
Das ist ja sowas von dämlich. Also, da wird mir auch übel.
Aber auch für die Zuschauer, ne? Und fürs Fernsehen.
Da wird mir auch übel. Hm. Ist auch so, das unterbricht mich tatsächlich in meinem Schwimmfluss.
Ja, ja, ja.
Also,
das hab
kann
ich
der eine besser verkraften als der andere? Für mich ist es gar nicht so gut.
Ja, ich habe es einmal erst gehabt jetzt im Allgäu letztes Jahr, hat mich jetzt...
Vielleicht Wie möchtest du den Leuten nochmal genau beschreiben, was ich meine mit Landgang.
Das ja, ja, man schwimmt 2000, also sagen wir mal so, im Allgäu sind 2000 Meter und nach 1500 Metern geht man kurz raus, läuft einmal so einen Kreis um, bei dem Allgäu ist es um diesen Hafen darum und auf der anderen Seite wieder ins Wasser. Das Ziel ist, glaube ich, den Triathlonsport attraktiver für Zuschauer zu machen vor Ort und natürlich auch fürs Fernsehen bei den großen Veranstaltungen, für diese ganzen Live-Übertragungen. Man sieht den Sportler nochmal. Ansonsten Triathlon ist ja so, 3,8 Kilometer schwimmen, jetzt die Profis schwimmen das vielleicht in 45, 50 Minuten, die springen ins Wasser und die Zuschauer langweilen sich halt 50 Minuten lang, weil sie halt irgendwo da ganz hinten die Schwimmer sehen. So hast du natürlich nochmal einen Spot, wo denn meistens, glaube ich, wird es beim Ironman nach der Hälfte der Strecke gemacht, kommen die nochmal raus, wieder rein und man hat noch ein bisschen mehr Action, was das angeht. Ist halt so, Ironman noch interessanter für Zuschauer zu machen, halte ich ja für... Ja, es ist nur eine Langdistanz. Es ist nur mal 8 Stunden sind die halt unterwegs, die Profis. Wie willst du das im Fernsehen übertragen? Ist halt so. Ist ja beim Radfahren genauso. Sie fahren ja auch irgendwann weg und kommen nicht wieder. Aber da sind immer noch Kameras, die wenigstens zwischendrin, zwischen den oder Motorräder, die das vielleicht auf irgendeine Leinwand übertragen können. Ja, Landgang, weiß ich, habe ich auch noch nie verstanden, was es soll so richtig. Stimmt eigentlich.
Alle in die Kommentare reinschreiben, die Wagen. Landgang, wie heißt das? Hashtag?
Landgang ist scheiße.
Landgang ist scheiße.
Nee, scheiße dürfen wir nicht sagen. Landgang ist Mist.
Ist schade.
Mist, genau. Nee, aber ansonsten zur Wettkampfauswahl. Wenn ihr tatsächlich der Anfänger seid, guckt bei euch in der Region. Und das ist tatsächlich so, wenn wir jetzt hier in Norddeutschland gucken, man kann hier in Hannover, als Hannoveraner gibt es halt den Hannover Triathlon. Es gibt den Limmern Triathlon, den man mitmachen kann, der ganz schön ist. Am Altwarmbüchener See gibt es, glaube ich, einen. Das ist der dritte. Haben wir noch einen, der direkt hier in Hannover stattfindet? Nee, das sind, glaube ich, die drei.
Der Stein- oder Meer-Gravel-Triathlon, den hast du genau vergessen.
Genau, den gibt es noch. Der ist inoffiziell.
Inoffiziell.
Ja, und dann geht das weiter bis Gifhorn, Munster, Wolfsburg und so weiter. Es gibt eigentlich regional immer diese Volkstriathlon-Wettkämpfe, wo auch ganz viel regional die Leute einfach, die da wohnen, einfach mitmachen. Und das würde ich mir als erstes für einen Anfänger erstmal aussuchen.
Hast du jetzt Peine eigentlich gesagt?
Peine, einer der schönsten.
Den können wir ja wohl nicht vergessen. Auch,
genau.
Ja, hallo.
Ja, ja. Peine, was haben wir denn noch? Zelle. Da war ich einmal früher, aber war ich jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr. Der ist eigentlich ganz cool gewesen. Als ich da gestartet bin, war das die Aller und die hatte irgendwie Hochwasser. Da war ich nach 6 Minuten aus dem Wasser wieder raus. Oder nach 4 Minuten oder so, weil ich weiß gar nicht, 600 Meter in ein paar Minuten, wupp, einfach nur mitschwimmen mit der Strömung. Das sind so die Sachen, die man sich jetzt hier zumindest in der Hannover-Region aussuchen. Das ist, glaube ich, regional überall so. Gibt es so ganz schöne Dinger. Vielleicht mal Freunde fragen oder was auch immer rumfragen. Gibt, wie gesagt, da immer so ganz liebevolle Veranstalter, ne? Sowas wie Peine, finde ich, habe ich hier auch schon mal lobend erwähnt. Wolfsburg mag ich auch irgendwie ganz gerne. Irgendwann findet man für sich selber mal so Highlights raus, wie zum Beispiel, oder auch die Hölle, die ich jetzt gesprochen habe. Was übrigens bei der Hölle von Kuh ganz cool war, dass die Laufstrecke Art A to B war. So blöd das war, dass man hinterher irgendwie sehen musste, dass man zur Wechselzone zurückkommt, aber man ist von A nach B gelaufen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also beim Laufen macht das auch Spaß, wenn man nicht immer Runden hat. Beim Runden, normalerweise hat man immer Runden beim Laufen, es sei denn, es ist nur so eine 5-Kilometer-Strecke. Das war eigentlich ganz cool. Ja, und ansonsten, wenn man ein bisschen Respekt vor Freiwasser hat, einfach Schwimmbad. Wenn man keinen Neopren hat, auch Schwimmbad, weil dann wird's nicht so kalt. Helmstedt gibt's auch noch, fällt mir gerade ein. Da ist nämlich das Schwimmbad kalt. Da ist, sagen wir, war im Schwimmbad Neopren erlaubt im Herbst. Und ja, weiß ich nicht. Und wenn man dann wirklich auf die längeren Distanzen geht, da gibt es dann ja Mitteldistanz, Allgäu, Hölle von Kuh kann ich empfehlen, aber die sind beide hart mit vielen Höhenmetern. Zum Anfang kann man hier auch in Limmer mal mitmachen, wobei da ich von vielen, ich habe es selber noch nicht mitgemacht, von vielen, das ist tatsächlich, glaube ich, auch 3 oder 4 Runden Radfahren schon. Das ist dann schon mental auch schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, 4 oder 5 Runden laufen. Aber es wäre halt hier in der Nähe, ne? Also den wollte ich auch immer mal mitmachen.
Langdistanz gibt es natürlich von mir eine Empfehlung auch, wenn du mich fragen würdest.
Nee, mache ich nicht.
Gut.
Das musst du schon freiwillig erzählen.
Also da gibt es für mich natürlich, was die Herzlichkeit angeht, die Menschlichkeit angeht, die Stimmung angeht, the one and only Rot, das muss ich so sagen, das möchte ich so sagen. Viele Grüße an Alice und Felix Weißhöfer. Das ist nicht zu toppen, was man da so, ja, eine Herzlichkeit und ein Willkommen
ist. Es lohnt sich wahrscheinlich auch, ohne das zu machen, einfach mal Zuschauer hinzufahren.
Genau, seid ihr dann zufälligerweise in der Region, ist ein bisschen südlich von Nürnberg. Das ist meine absolute Empfehlung für Erlebnis.
Mhm.
Es ist dann die Challenge und
nicht
Ironman mehr, ja. Da war früher mal Ironman. Und ja, das ist meine Empfehlung für eine Langdistanz. Mittlerweile auch kein Schnäppchen, das kostet auch Geld. Und was natürlich ist, auch ausgebucht, ne?
Ja, also ja, da musst du auch Glück, wirklich kommst du da rein, ja, ja.
Ich muss eine Sache kurz wegdrücken, unterhalt mal eben kurz.
Nee, ja. Erledigt. Und die
Meine Empfehlung, wenn man eine Langdistanz machen will, familiäre Atmosphäre sucht, da kann man schön zelten, Rot.
Und aber eigentlich ist doch auch einer deiner Favoriten Lanzarote, oder nicht?
Naja gut, Lanzarote hat eine andere Geschichte.
Also, wegen der Freunde und aber genau. Auch wegen der Strecke und allem, oder nicht?
Wegen 3 Sachen. A, es ist einer der Ältesten. Ich hatte den Race-Director schon erwähnt, Kenneth Gask, der auch zu dieser Riege gehört, Detlef Kühnel, Manuel Debus, auch einer der Mann der ersten Stunde, jetzt könnte man das vielleicht mal so benutzen, der den Triathlon dahin gebracht hat, der auch wirklich mit Herzblut dabei ist, der auch wirklich bis zum Ende da gestanden hat und die Medaillen verteilt hat, der sich niemals nehmen lassen hat, die Wettkampfbesprechungen immer durchzuziehen und das über Jahre gemacht hat. Und der wirklich unheimlich viele Leute beim Namen kennt und einfach als Mensch ein Knaller ist. Mhm. Also das ist einer, da lasse ich gar nichts drauf kommen. Der hat im Triathlon-Sport viel Gutes getan. Auch wenn er jetzt sich nicht an mich erinnert, aber ich erinnere mich an ihn und viele Leute kennen ihn. Einfach schon vom Namen her und das ist ja sehr ungewöhnlich. Und Lanzarote ist natürlich auch sehr nah an diesem Mythos, bisschen Hawaii, ist ja auch eine Lava-Insel, da ist auch Wind. Und das, was mich an Lanzarote natürlich auch begeistert ist, ist es eben, früher hieß es halt so, if you can do it there, you can do it anywhere.
Also ein harter Wettkampf.
Das ist halt ein harter Wettkampf. Stehe ich total drauf. Das heißt, ja, wenn man keine Geschenke haben will, dann fährst du nach Lanzarote, da gibt es keine Geschenke.
Das heißt, wenn wir jetzt deine Top 3 nehmen, dann haben wir...
Also, Top 3 von der Menschlichkeit ist nicht so, ist rot. Von der Strecke und von, jetzt ist die Strecke leider geändert, aber es war dann Platz 2, war dann Lanzarote und leider bin ich zu alt. Platz 3 gibt es auch nicht mehr. Platz 3 war Penticton in Kanada.
Okay.
Das ist jetzt, glaube ich, Richtung Whistler gegangen, an die Küste. Das war immer mein Favorit, aber das sind ja auch alles völlig absurde Dinge. Da musst du mit dem Flugzeug hinreisen und falls es noch irgendjemand interessiert, das ist ja auch nochmal ganz interessant, wie sich die Zeiten verändert haben. Und da hätte ich ja auch noch eine andere Anekdote, wenn ich die noch sagen dürfte. Das wäre ja auch nochmal ganz witzig. Früher, heute ist das für euch ganz normal. Ihr wartet, dass eine Webseite geschaltet wird und man sich anmelden kann. Und dann ist dann meistens so in 5 Minuten der Wettkampf ausgebucht. Und das ist jetzt auch nicht bei jedem Wettkampf mehr. Aber das beim Ironman Kanada konntest du dich nur anmelden, wenn du jemanden kanntest, der dich anmeldet. Das musst du ja auch, das musst du dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn der Ingo Quendler zufälligerweise da mitgemacht hat, dann hätte der den Miesen anmelden können. Und wenn du das nicht hast und dich anmelden willst, nix mit Internet und Briefschreiben oder so, attend in person.
Hinfliegen.
Das heißt, wenn du da mitmachst, also jetzt musst du dir das mal in heutiger Zeit vorstellen, du müsstest dort hinfliegen, dich in die Schlange stellen, dich anmelden mit...
Hoffen, dass überhaupt noch ein Platz frei ist?
Ja, das ist dann frei. Das okay. ist dann, also so viele Leute tun es dann doch nicht,
ja.
aber das ist es dann. Und ich erkläre dir auch das Prozedere. Und das war dann früher so. Wie absurd das heutzutage ist. Das heißt, hinfliegen, einen riesen ökologischen Fingerabdruck hinterlassen, wenn du das mit heutigen Gesichtspunkten siehst, wie absurd. Dich in die Schlange stellen, damit du dich fürs nächste Jahr anmelden kannst, dann bist du im Business. Hast du das einmal gemacht, kannst du dich immer nach dem Wettkampf wieder fürs nächste Jahr registrieren.
Okay.
Aber dann bist du ja auch da.
Ja, ja, ja.
Das heißt, du musst ja auch nicht mehr.
Also einmal musst du zum Zugucken gehen. Aber hattest du jemanden, der dich anmeldet oder wie?
Nein.
Bist du auch einmal hingeflogen, nur zum Zugucken?
Ich war einmal im Urlaub da.
Okay.
Und dann hat dieses Prozedere dann seinen Lauf genommen. Und dann hattest du auch noch die Möglichkeit, jemand anders anzumelden. Eine okay. zweite Person.
Hast du das gemacht dann?
Habe ich gemacht, ja, habe ich für Geld gemacht. Habe ich meine Reise refinanziert.
Auch nicht schlecht.
Naja, damals gab es dann dieses aufkommende Ding, das hieß dann Internet, ne? Und dann hast du halt diese Chats und Foren. Es gab immer damals früher viel über Forum und so. Und wenn du dann da geschrieben hast, ich bin gerade vor Ort und so, oh, könntest du mich anmelden und ich schicke dir einen Check rüber und so. Und dann habe ich die Leute immer mit falschen Berufen angemeldet. Habe ich mir immer einen Spaß drauf gemacht. Ja, das ist ja auch eine Unsitte. Ne? Früher, wenn du so eine Startliste gemacht hast, dann musstest du halt angeben, ich bin Doktor der sowieso oder ich bin Zahnarzt oder ich bin Maurer oder ich bin Friseur oder was weiß ich. Und das fand ich immer total überflüssig, weil mich das gar nicht interessiert. Was der Ingo Quendler für einen Beruf hat.
Ja.
Und dann habe ich da immer sowas reingeschrieben wie Adult Filmstar und solche Sachen. Ne? Also muss ich ja irgendwas ausdenken, wenn ich die anderen Leute angemeldet habe. Das fand ich alles völlig drüber. Und einmal habe ich völlig daneben gelegen. Da habe ich Space Shuttle Repairman oder so eingetragen. Das war gar nicht gut gesehen. Da habe ich richtig eine für Mütze gekriegt.
Wieso?
Ja, weil das ja explodiert ist, das Ding. Ja, man macht ja auch manchmal Sachen, die man selber lustig findet, aber gar nicht lustig sind.
Ist da nicht auch mal einer ins Ziel gelaufen oder du ins Ziel gelaufen, wo sie
ich
dann
bin
irgendwas...
Ich bin für Uganda gestartet.
Ja, da war doch, das hat er doch ganz laut dann doch durchposaunt, oder nicht?
Das war ein Knaller.
Also dann kam eine Internetregistrierungsseite rauf, ich glaube, die gibt es heute noch, active.com. Die haben so einen Probeballon gemacht. Also du konntest es noch nicht übers Internet machen, aber vor Ort hatten sie dann schon PCs hingestellt und dann konnte das mit dem PC geben. Dann stehe ich da und tippe da alles ein und dann gab es aber in diesen Reitern, wenn du das so aufmachst, diese Felder, dann gibt es ja dann immer AUT für Österreich oder SWE für Schweden und USA und all sowas. Aber GER gab es nicht für Germany.
Haben sie vergessen.
Also wahrscheinlich noch andere, also einfach ein Programmierfehler, dass dieses Land dann nicht auftaucht, ne? Und das ist der Knaller. Und dann war, glaube ich, UGA gab's. Weil es gab halt nicht GER. Was willst du denn machen? Du kannst es ja nicht per Hand eintragen. Du musst jetzt irgendwas aussuchen.
United Germany.
Und ich glaube, es war UGA. Aber dann war es, glaube ich, United Germany. Da habe ich gesagt, super, United Germany. Ist natürlich Uganda gewesen. Und dann habe ich das vergessen. Dass ich ja. Und jetzt sehe ich nicht so aus, als wenn ich aus Uganda komme. Dann werde ich nie vergessen, dann bin ich am Start. Das Folgejahr habe ich komplett vergessen, dass ich ja für Uganda starte.
Ach stimmt, das ist ja ein Jahr später.
Und dann gab es ja diese Nation Parade, ne? Und dann gehst du da überall spazieren und das Softwareproblem haben sie dann irgendwann mal behoben, aber ich war halt für Uganda, ne? Und dann haben sie irgendwie so eine gesagt, dann hier kannst du dich raufstellen, United Kingdom, USA, Germany, Sweden, bla bla bla. Und dann Uganda. Dann habe ich überhaupt nicht geschnallt, habe ich überhaupt nicht kapiert, dass ja ich für Uganda da am Start bin. Und dann völlig absurd, also habe ich mich ja mit Deutschland einsortiert, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich ja für Uganda starte. Und dann kam der und
das habe ich. Das heißt, da stand auch keiner?
Nee, es gab auch keine Fahne für Uganda oder irgendwas, also es ist ja völlig absurd. Okay. Und das ist ja auch, diese Nation Parade ist ja auch ein bisschen drüber heutzutage, aber das war halt damals so. Und dann kam der Wettkampf und den werde ich nie vergessen. Läufst ins Ziel, trottelst da ins Ziel und dann, here he comes, Dan Meeson, and believe it or not, he's coming from Uganda. Das war auch, aber es ist einfach so, wo du selber sagst, hä, ich komme doch gar nicht aus dem
Kreis. Und dann hast du es geschnallt und dann fiel dir auch ein, warum der Spot leer.
Ich habe es ja auch geschnallt gehabt, aber naja, bei dem Anmelden war es mir auch völlig egal. Die hätten auch Trinidad und Tobago für mich eintragen können. Ich habe diesen National, das haben wir ja nun besprochen, dass ich dieses Gen nicht habe. Ne? Ja. Also ich wäre, bis auch für ein einziges Land, wäre ich für jedes Land auf dieser Welt gestartet. Und und dann, here he comes, Dan, also diese Ankündigung, dann werde ich nicht vergessen. And, believe it or not, he's coming from Uganda.
Na, so, jetzt komme ich mit meinen müden Top 3 hier, die alle in der Nähe sind und ich habe ja erst zwei.
Naja, Top 3, Top 1 ist natürlich mein allererster Triathlon. Ich bin ziemlich sicher, dass Schesel mein erster Triathlon war und die ersten drei in der Region, dann
ja.
Das war, damals gab es noch in Minden einen Triathlon.
Okay.
Schesel ist hier bei Rothenburg-Wümme, hier ist gar nicht so weit weg von uns. Und nicht zu vergessen, es gab immer Obernkirchen mit dem beheizten Freibad in Obernkirchen, weil da eine Glasfabrik ist. Die haben die Abwärme immer ins
Schwimmer genommen. Gibt es aber auch nicht mehr, ne?
Nicht, dass ich wüsste.
Weil du, deine Top 3 gibt's hier in der Region, gibt es alle nicht mehr.
Du siehst ja einfach.
Und die heutigen kennst du gar nicht mehr so richtig,
gar
ne?
Gar nicht, nee.
Weil du die alle nicht mehr mitgemacht hast, die kurzen Dinger, ne?
Auch bei Ironman Frankfurt, Ironman Hamburg und so, da kann ich nicht, also.
Okay.
Ich habe die Messe noch mitgemacht beim Ironman Frankfurt, auch von der kommerziellen Sache, aber nicht als Sportler.
Ja, na, ich habe ja noch gar nicht so viel zu erzählen hier. Ne? Ich kenne die Regionalen halt, da kann ich...
Peine nicht vergessen. Ne? Peine habe ich damals auch mitgemacht.
Peine ist so einer der schönsten hier, obwohl es eine Doppelrunden-Radrunde ist auf der olympischen Distanz und man muss auch viermal diesen Hügel hochlaufen, aber es ist einfach sympathisch gemacht mit dem Stadion auch so. Das ist, finde ich, super. Also auf jeden Fall einer, den man mal mitmachen kann, wenn man hier in der Region unterwegs ist oder mitmachen muss. Sowas wie Hannover macht man auch immer mit, aber das ist eigentlich gar nicht so meins. Der ist mir schon fast eine Spur zu groß. Ich mag Wolfsburg gerne, einfach weil es auch 26 Kilometer Rad sind. Das sind also so ein bisschen so Strecken, die nicht ganz normal sind. Der Allersee ist schön zu schwimmen und ich habe da ja auch die Schwiegerfamilie sozusagen da vor Ort. Das ist eigentlich auch immer so ein gesetzter Termin, wo ich gerne hinfahre, den ich auch echt schön finde. Ist, glaube ich, war von der Polizei organisiert, jetzt ist, glaube ich, nicht mehr von der Polizei. Aber der ist eigentlich auch immer super. Und Ja, und die anderen darf man eigentlich auch nicht alle unterschätzen. Alles, was hier so gemacht wird, auch Limmer ist so von der Schwimmstrecke so nicht das Ideal an dem Kanal manchmal. Wenn das Wetter zu warm ist, hast du da relativ viel Algen drin. Das ist auch jetzt die letzten 2 Jahre so, aber manchmal ist es auch, meistens ist es gar nicht so warm in der Jahreszeit. Ist jetzt aber auch nicht mein Favorit, was das alles angeht. Wo ich schon viel, viel Positives gehört habe, wo ich noch nie war, den ich unbedingt mitmachen möchte, ist Altwarmbüchen. Altwarmbüchen gehe ich gerne schwimmen. Da bin ich jetzt auch, ja, leider viel zu selten, aber da springe ich auch gerne mal mit dem Neopren ins Wasser.
Es gibt einen Altwarmbüchener Triathlon?
Genau, Altwarmbüchener See. Das ist ja ein ganz schöner, ist eigentlich der beste See in Hannover, zu dem man halt nur nicht hinfahren kann, wenn das Wetter zu gut ist und nachmittags alles voll ist. Aber da war ich jetzt im September einmal Neopren schwimmen und so, ist das der Knaller da, weil das Wasser einfach so schön klar ist. Was haben wir denn noch, sonst noch? Bokelo. Das ist so ein ganz warmes Schwimmbad. Das ist, glaube ich, der, den ich, wenn ich mich recht erinnere, war das der, den ich als erstes jemals gemacht habe. Und der ist natürlich geil, weil das Wasser hat irgendwie 25, 26 Grad. Die sind auch irgendwie über den Kali-Bergwerke irgendwie geheizt. Ich weiß nicht genau, wo die Wärme herkommt. Den kann man auch mitmachen.
Den gibt es auch schon lange, den habe ich auch mal mitgemacht.
Genau, ist jetzt von der Strecke nicht so das Ultra-Highlight.
Ich glaube, hieß der auch Kaliman.
Genau, Kaliman, ja. Okay. Und dann gab es mal zwei. Es gab zwei Bokelo-Triathlons in einem Jahr, von dem einen Verein, einen vom anderen. Den kann man auch immer mitmachen. Also ist jetzt von der Laufstrecke finde ich es nicht so schön, aber von der Radstrecke ist ganz schön. Geht es auch ein bisschen hügelig über so einen Berg darüber, durch so ein Dorf durch. Ansonsten mein Highlight, meine beiden Highlights, die habe ich jetzt hier schon genannt. Ne? Das Allgäu war einfach ein Erlebnis wert, ja, echt toll. Und Hölle von Gu jetzt, da bin ich immer noch ganz geflasht von. Und ich würde fast sagen, mein Topspot kriegt die Hölle von Gu, weil es so kleiner und privater ist und weil mich das mit den Menschen da vor Ort so beeindruckt hat, muss ich schon sagen, weil es einfach noch mal viel persönlicher war, der Wettkampf vom Erlebnis.
Das ist aber unfair, weil am Ende des Tages geben sich sicherlich alle wahnsinnig viel Mühe, auch bei den kleinen Veranstaltungen, das nimmt immer mehr ab und von daher kriegen die alle von uns Daumen hoch, alle Events, die überhaupt was für andere Menschen auf die Beine stellen, denn das ist immer gar keine Selbstverständlichkeit, auch wenn das 50, 60 Euro Startgeld gehört, die werden alle keine Millionäre dadurch, froh, wenn es jemand durchzieht und ausrichtet.
Genau. Und deswegen ist es auch tatsächlich eigentlich mein Anliegen. Deswegen starte ich auch hier in Hannover und in Limmer, auch wenn es nicht meine Lieblingswettkämpfe sind. Wenn ihr so ein Ding zu Hause vor der Tür habt, auf jeden Fall mitmachen, weil es cool ist. Und auch sowas wie Helmstedt haben wir auch im Podcast hier schon mal drüber gesprochen. War ich letztes Jahr das erste Mal mit der Landesliga unterwegs. War auch super. Da ging es durch den Wald, war eine tolle Laufstrecke durch den Wald und die Radstrecke auch ein bisschen profiliert. Es ist am Ende ja auch immer ein geschmissene Geschmackssache. Der eine mag die Strecke lieber, der andere die. Der eine läuft lieber aus Asphalt, der nächste lieber im Wald rum und so weiter. Also da, die regionalen Dinger kann man gar nicht so, die sind eigentlich alle liebevoll gemacht. Da ist jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, das ist ja ein blöder Veranstalter. Was macht denn der da für einen Quatsch? Ja, also nicht, das gibt's nicht.
Genau, niemals.
Zumindest hier in der Region nicht.
Ich denke, das kann ich mal so sagen, zumindest das ist meine Auffassung. Es kann niemals einen erfolgreichen Spitzensport geben, wenn es dann nicht auch einen Breitensport gibt.
Genau.
Also von daher ist es auch wichtig, diese Wald- und Wiesenwettkämpfe nicht so zu belächeln, sondern
genauso
auch die Leute zu unterstützen. Ja. Und wer vielleicht auch mal sagt, ich setze mich da auch mal in den Stuhl und sperre die Einfahrt, das ist natürlich auch, kann sich auch mal jeder überlegen, ob er vielleicht was beisteuern kann.
Ja, und die ist ja bei den Volksläufen genauso. Es gibt die kleinen Läufe von den kleinen Vereinen und dann gibt es den großen Hannover-Marathon. Natürlich ist der bombastisch mit vielen tausend Leuten auf der Strecke. Aber die kleinen Dinger, das sind die, da gibt es dann auch noch mal einen Kuchen an der Ecke, der selbst gebacken ist und solche Sachen. Das gehört ja auch alles mit dazu.
Genau.
Gut.
Und mein Lieber.
Dann habe ich noch hier die Picks auf der Agenda. Die haben wir letztes Mal bei 2 Stunden 39 gemacht und jetzt sind wir bei 2 Stunden 41. Wir haben eine kontinuierliche, fast gleiche Dingslänge.
Hä? Die was?
Also von der Sendungslänge, ja, ja.
Ja, naja, dann leg mal los. Ich habe diesmal einen Pick, da habe ich mich schon richtig drauf gefreut.
Ja, ich habe einen, eine App, die hat mir, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube, der Thorsten auch bei der Hölle von Kuh empfohlen. Und zwar nennt sich die Connect Stats. Gibt es leider nur für iOS. Und was die Witziges macht, ist nämlich, dass sie wir haben ja irgendwie unsere Daten bei Strava, vielleicht bei Garmin noch und so weiter. Der sammelt alle Daten ein, guckt, dass keine Duplikate entstehen. Und was mich immer an diesen ganzen Statistiken nervt bei Strava oder sonst wie. Man kann nicht mal eben so per Mausklick gucken, na, wie viel bin ich dieses Jahr Rad gefahren, wie viel bin ich die letzten Jahre Rad gefahren und wie viel Kilometer bin ich gelaufen und so weiter. Und der zeigt das hier mit einem Klick in so einer schönen Kurve an. Das heißt, du siehst, naja, die Kurve dieses Jahr.
Das ist jetzt eine Schwimmkurve hier, die ist ein bisschen dünner bei dir.
Ja, ja, die ist ja genau. Das, ich weiß nicht, kann man in der Kamera wahrscheinlich nicht erkennen, ne? Aber da sieht man halt die verschiedenen Jahre, 2017, 2016 und so weiter. Ich habe hier 2015 bin ich mal 250 Kilometer im Jahr geschwommen. Krass. Wurde dann immer weniger. Nee, und dann sieht man halt hier Covid, Corona-Zeit, eine ganz flache Kurve. Dieses Jahr sind wir irgendwie bei unter 50 Kilometern, die ich überhaupt nur geschwommen bin. Und das Ganze geht für alle Sportarten. Rudern, da ist nichts.
Rudern hast du doch gemacht.
Man kann es auch über alle, genau, aber das hat dann hier nicht drin, weiß nicht warum. Ne, beim Laufen sieht man auch, die Kurve ist bei mir viel, viel kleiner als sonst. Beim Radfahren, naja, auch ein bisschen kleiner als sonst, aber schon so wie in den anderen Jahren. Und das ist eigentlich, alleine deswegen ist die App das wert. Und ich weiß gar nicht, hat die jetzt was gekostet? Da muss ich nochmal, das sehe ich glaube ich gar nicht, ob die was gekostet hat, wenn ich so, sie schon installiert habe. Ne?
Ja, du musst doch wissen, ob du denen zugestimmt hast.
Die habe ich vergessen. Connect Stats. Ja, ich glaube, den Preis sieht man nicht, wenn man es installiert hatte.
Dann soll ich es bei mir jetzt im
Telefon. Ja, ja, du musst es jetzt installieren.
Kannst du ja verlinken und dann sieht man das.
Genau, mal. Connect Stats. Wenn, dann sind es 1, 2, 3 Euro gewesen.
Also so, keine Ahnung. Bringt dich nicht ins Grab. Nee,
und das, da muss man halt einmal mit Strava autorisieren. Bei mir reichte Strava, weil ich da sowieso alle meine Daten habe. Und das fand ich jetzt.
Ich mache das mal nicht, das ist ja erschreckend, wie wenig.
Ja, ja, es ist ja dieses Jahr auch wirklich so, dass ich viel, viel weniger gemacht habe, aber du kannst halt auf einen Klick sehen und umso
einmal,
stolzer.
Ich war aber einmal schwimmen dieses Jahr.
Ja, nee, man kann halt auf einen Blick sehen, wie viel Kilometer habe ich in Year-to-Date gehabt. Ne? Man kann auch Year-to-Date gucken, wie viele hatte ich in die Jahre davor. Und für Leute, die Kilometer zählen, ist das ganz cool. Für Leute, die jetzt wie ich dieses Jahr viel, viel weniger gemacht haben, ist natürlich vielleicht auch nicht so interessant dann. Aber ich finde es halt cool, so eine Kurve zu haben. Die kann halt auch motivieren, vielleicht mal mehr zu machen oder mal noch mal eine Runde mehr zu fahren. Und dann war ich aber mit diesen 320 Kilometern, die ich dieses Jahr erst gelaufen bin, war ich dann umso stolzer, dass ich diesen Halbmarathon geschafft habe. Also von daher hat es mir auch ein gutes Gefühl gegeben, diese App. Nee, kann ich empfehlen, weil es tatsächlich genau diese Lücke schließt, mal eben zu gucken, ja, wie viele Kilometer hatte ich denn da in diesem Jahr schon und das zusammenzurechnen und so weiter. Das finde ich nicht doof.
Aber das ist der typische Quendler, ne?
Genau, Analytiker.
Das passt ja, super zu dir.
Schon mal gucken.
Nein, aber eigentlich, das ist ja auch ein schön, deswegen ist es ja auch gut.
Der Witz ist ja bei mir, dass ich dieses Analytiker-Ding habe und auch alles optimiere und sonst wie. Aber ich fahre auch ein Wattmesser und trainiere nicht danach. Ne? Ist mir dann auch egal. Aber hinterher die Kurve anzugucken, finde ich dann trotzdem ganz witzig.
Zumindest ehrlich. Ja, zu Trainingstipps sind wir gar nicht gekommen, ne? Aber ist ja egal. Also so richtig Trainingsplan.
Naja, wir haben...
Das können andere auch viel besser.
Also jetzt wirklich einen Trainingsplan zu erstellen, ist für uns, glaube ich, würde ich mir nicht zutrauen. Ich würde es für einen Anfänger immer sagen, naja, trainier einfach, lauf, geh ein bisschen laufen, geh ein bisschen schwimmen, geh ein bisschen Radfahren und mach dir keinen Kopf. Vielleicht steigst du irgendwann mal vom Rad ab und gehst danach laufen, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Aber mach dir keinen Stress. Und für die Fortgeschrittenen, dafür bin ich einfach auch viel zu blöd, was Training angeht, weil ich bin natürlich immer genau eine Woche vor dem Wettkampf, habe ich die besten Beine und fahre mich das ganze Wochenende kaputt und wundere mich dann die Woche später, dass mir zu kalt ist auf dem Rad und ich 10 Minuten zu langsam bin. Also bin ich überhaupt kein gutes Beispiel für. Die Leute, die wirklich was reißen wollen, sind, glaube ich, nicht schlecht beraten, Trainingspläne oder vielleicht sogar einen Trainer zu nehmen.
Und wenn wir dann sagen, wollen wir spontan irgendeine bekloppte Gravel-Aktion machen, sagst du auch, ja, mache ich, obwohl du
einen Wettkampf genau hast. Und wundere mich dann, dass ich da irgendwie nicht die Leistung abrufen kann, weil ich weiß ja ungefähr, was meine Beine hergeben. Und wenn du das dann siehst, da fühlst du der Wattmesser dann wieder scheiße. Siehst dann ja sofort, aha, 210 Watt. Normalerweise würde es jetzt ein paar mehr treten. Nein, nein, also da sind wir, glaube ich, nicht die Richtigen für. Ich glaube, das Wichtigste, was wir auf den Weg gegeben haben, ist einfach verletzungsfrei. Ne? Dass man beim Laufen bloß nicht irgendwas da reißen muss, dass man wirklich sich viel, viel Zeit gibt, den Körper dran zu gewöhnen. Das ist so das Wichtigste, verletzungsfrei zu bleiben. Weil sonst hilft einem das ja alles nicht weiter. Verletzt zu sein, hat auch keiner Bock. Dein Pick?
Mein Pick habe ich schon aufgemacht. Aber unabhängig davon waren wir vor 2 Wochen Gravelbike fahren und dann hatten Olaf und Lutz und ich, so weiß ich nicht, wie das Gespräch aufkam, kamen wir ein bisschen auf Freeclimbing. Wie wie crazy die Typen so drauf sind beim Freeclimbing und wie das manchmal ist, wenn man zusammen so Rad fährt und sich über Gott und die Welt unterhält und man ist halt beim Gravelfahren ja auch, ja, wie wir es schon gesagt haben, mal, kann man auch mal plauschen über dieses oder jenes. Und dann sagte Lutz dann so, ja, hast du dir mal die Videos von Alex Honnold angeguckt? Der ist ja total krass und strange. Und ich sage, Alex, wer? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und dann habe ich mich ein bisschen drum gekümmert. Wer ist denn das überhaupt? Was erzählt denn der Lutz da? Was erzählt er? Also das ist ja auch schön für mich. Dann kenne ich den Sportler und den Sportler, aber jemand, der in der Freeclimbing-Szene komplett zu Hause ist, das ist nicht mein Sport. Ne? Das finde ich völlig absurd, sowas. Ne? Dann habe ich das ein bisschen gegoogelt und so. Dann habe ich geguckt, dass es da so einen prämierten Film auch von National Geographic und so gibt es halt so einen Film, der heißt Free Solo. Den muss man auch bezahlen, der ist nicht frei erhältlich. Und dann habe ich mich so, habe ich so ein paar YouTube-Videos über Alex Honnold gesehen, also einer der extremsten Stars der Freeclimbing-Szene. Einfach, das ist ja auch so interessant, mit etwas, mit dem ich mich vorher nicht beschäftigt habe, was ich halt einfach völlig absurd finde. Vielleicht, wie der eine oder andere denkt, so eine Langdistanz machen, ist das absurd. Passt ja vielleicht dann rein. Habe ich mich da ein bisschen mit, manchmal ist das ja so, dann googelt man das und dann hast du ruckzuck 3-4 Videos gesehen und sagst, das ist ja unfassbar crazy, was da gerade vor meinen Augen passiert. Und dann war ich so fasziniert, vorweg, also ich werde niemals auch nur einen Schritt ohne Seil an einen das ist also gar nicht in meiner Reichweite, das kann ich alles gar nicht. Aber ich bin sehr fasziniert und dann habe ich mir tatsächlich den Film gekauft und der heißt Free Solo und das ist mein Pick. Der Film heißt Free Solo und mein Pick ist dieser Film. Wenn man einfach mal einen Outdoor-Film haben will über eine Geschichte, wie er diesen, da geht es halt darum, dass er Free Solo, also ohne Seil, 1000 Meter in die Höhe, dieser El Capitan, so einen Felsbrocken hochklettert, wie viele Jahre er sich darauf vorbereitet hat. Und das, dieses Risiko zu gehen, ist für mich so absurd. Sowas okay. Von, das Absurdeste von, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Also über einen Atlantik rudern kann ich mir vorstellen.
Ja, vor allem du bist mit ein bisschen Höhenangst, ist ja sowieso gar nicht vorstellbar. Ne?
Ja, aber es ist überhaupt sowieso gar nicht vorstellbar, was
das da sind passiert. Ja solche Filme, wenn du Pech hast, die Kamera geht so von oben nach unten, dass dir schon schlecht wird beim Gucken, ne?
Genau.
Oder ja. Dass du zumindest zittrige Knie kriegst.
Und tatsächlich habe ich an die Filmcrew gedacht, du filmst diesen Versuch, ja, ja. Da hochzuklettern. Wenn der schief geht und der stürzt ab und du warst bei der Filmcrew dabei, könnte ich mit dieser Last jemals leben. Ja. Du setzt ja da auch einen gewissen Druck als Filmer auf. Und also, das habe ich mich bei der Dokumentation gefragt. Klar, kostet jetzt Geld, ist kein freies Ding. Der Film heißt Free Solo, das ist mein Pick. Und hat als war einfach
mal. Gar nicht mal, so alt, ne? 2018 hat er das bestiegen, okay. Ja.
Und das. Ich war also.
Wo gibt es den Film?
So den habe ich jetzt bei
Prime, iTunes, egal wo.
Bei oder? iTunes wird es ihn sicherlich auch geben. Ich habe ihn jetzt bei Prime gekauft.
Okay, 4,99 oder sowas?
Nee. Teuer.
Ach nee, das ist Laien für 4,99. Du hast ihn richtig gekauft.
Ja, okay. Ich habe ihn auch schon zweimal gesehen.
Ja gut, sowas kann man auch mal kaufen.
Ja aber, cool. Also wie das halt so ein verrücktes Ding, ja? Du redest beim Radfahren über irgendwas, worüber man einfach mal so wie so ein Schnack, einfach, oh, keine Ahnung, kenne den Typ gar nicht. Jetzt bin ich großer Fan. Innerhalb von 2 Wochen bin ich großer Fan von dem. Also nein, ich bin auch nicht Fan, ich bin einfach.
Ja, aber
größte Ehrfurcht vor sowas.
Genau, ist ja da kann man ja schon mal sagen, dass man Fan ist für sowas oder das beeindruckend finden ist ja, wie man auch immer Fan definiert. Man ist halt beeindruckt von sowas.
Und das ist in der Sache der unfassbarsten Dinge, das ist für mich nicht greifbar. Das ist ja, also wie gesagt, über den Atlantik rudern halte ich für wahrscheinlicher, als dass man das.
Ja, ist echt krass. Na, gucke ich mir auch an. Cool. Cooler Pick für mich selber. Freue ich mich schon drauf.
Ja, und ich denke, das passt für unsere Hörerschaft, die vielleicht ein bisschen sportiv, Outdoor, irgendwas. Weißt du, man gibt manchmal Geld für irgendwelche Filme aus, wo man dann total enttäuscht ist. Das ist schon mal was für Sportler, ist das ein guter Film.
Ja, gucke ich mir auch an. Cool, freue ich mich drauf. Gut, dann haben wir es. Dein altes Buch hier können wir nicht mehr picken, das gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Aber da steht schon drin, du hast hier den, das haben wir noch gar nicht erzählt, dass man...
Ein Buch von 1985.
Ja, das Triathlon-Buch. Und ich halte das nochmal in die Kamera. Also das ist der Pick von Dan, das von Manuel Debus, mehr als eine Herausforderung, Triathlon. Und da stand damals nämlich schon drin.
Von meinem Taschengeld gekauft.
Ja. Ach so. Das können wir ja verlosen.
Bist du verrückt? Aber wie man das so früher schön gemacht hat, ne? Seinen Namen eingetragen hat mit seiner Adresse und so,
ja,
in die,
ja,
Bücher.
Ne? Du hast aber so eine Mädchenschrift gehabt.
Ja, danke für die Komplimente.
Ja, wirklich, so eine richtige Schönschrift. Was? Die können wir jetzt nicht einzahlen, sondern sieht jeder deine Adresse. Das ist so eine Schrift. Normalerweise haben richtige Männer haben eine krackelige, hässliche Schrift. Du hast eine ganz schöne.
Das ist lieb von dir. So, was ich dir extra sagen wollte, weil das.
Du hast hier irgendein Zitat raus.
Genau, ich habe nur ein Zitat rausgenommen, weil das Buch ist halt schon, wie gesagt, so lange her und die Leute haben das ja schon mal mitgekriegt, dass du Veganer bist, ich Vegetarier bin und manchmal denken die Leute, das kann gar nicht sein, die machen doch auch Sport. Und bei dem Buch von 1985 steht schon damals drin unter dem Thema Pflanzenkost. Das fand ich halt ganz gut und das habe ich eigentlich nur dir zuliebe gemacht, eigentlich gar nicht zum Vorlesen.
Ach so.
Da fetthaltige Speisen länger verdaut werden müssen, ist es für den Hochleistungssportler ratsam, pflanzliche Kost zu bevorzugen. Fleisch verfault im Magen-Darm-Trakt. Dabei entstehen Giftstoffe, die wir, wie wir erfahren haben, von der Leber abgebaut werden müssen. Warum also dieses wichtige Organ übermäßig strapazieren? Gemüse, Salate dagegen gären nur. Dieses entlastet die Leber vor zusätzlicher Arbeit. Aus diesem Grund sind heute bereits viele Sportler zu Vegetariern geworden. Wir reden
85.
Über 1985.
Krass. Aber da war ja seinerzeit mal schön 20 Jahre voraus, ne? Ja, mindestens.
Aber ich habe es eigentlich, 85, ich wollte es eigentlich hier nicht, ich habe es eigentlich für dich eigentlich mitgebracht, ja, in diesem Zitat.
Aber das ist ja wirklich 30 Jahre, das war ja gar nicht Konsens damals. Heute ist es ja schon so, dass es Konsens ist, dass man zumindest nicht vegetarisch leben muss, aber so vor Wettkämpfen und Training und so weiter, da kein Fleisch sich abends noch
mal
reinpfeift.
Wenn irgendjemand Manuel Debus kennt, persönlich, und er sagt, er wurde jetzt in einem Podcast erwähnt, dann sagt er auch, sag mal, weißt du, das ist bescheuert hier, ne? Dann muss er mir mein Buch noch signieren, da schicke ich ihm dann.
Schöne Grüße an Manuel Debus, hoffentlich lebt er noch. Hat man hier ein Foto drin, wie alt er ist, oder?
Nee, aber der also vom Alter her, also das sage ich jetzt nicht, das ist mir. Aber ja, also wie gesagt, er war ja 1980 so rum, war ja auf Hawaii, von daher denke ich mal.
Ach so, okay, dann war der
ja. Genau, über den Autor hier. Aber das ist jetzt ja gar nicht, das brauchen wir jetzt.
Das wäre interessant. Na gut, dann haben wir es für heute.
Ja, da steht der Jahrgang. Wir wollen das aber jetzt hier nicht sagen.
Warum nicht?
Nein.
Das ist so alt wie mein Vater ungefähr.
Ja, gut.
Warum sollen wir das
nicht sagen? Naja, gut, ich weiß ja.
1948 geboren.
Ja, meinetwegen, steht ja in dem Buch.
Ja, ist ganz offiziell.
Genau.
Dann ist er jetzt knapp über 70.
Ja, also, vielleicht kommt er noch
zu spät. Schöne Grüße, Manuel.
Der weiß gar nichts von seinem Glück, nur weil er mal dieses Buch rausgebracht hat.
Alles klar, gut, dann, ja, hat Spaß gemacht, uns jedenfalls. Wir hören uns nächste Woche mit irgendeinem spannenden Thema, was wir bis heute noch nicht wissen.
Eigentlich weiß ich das ja schon, aber du willst es nicht sagen. Na gut, lassen wir das. Tschüss.
Ich weiß es noch nicht. Wir sehen uns. Wir halten es spannend. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Übernächste Woche. Tschüss.